Perfekte Einleitung heute. Keiner quatscht dazwischen. Sauberer Übergang. Alles wunderbar. Hier ist Channelcast mit der Folge 24. Und wir sagen mal wieder Hallo nach einer kurzen Abstinenz von, naja, gefühlt 6 Wochen sind es jetzt doch.
Ja, ah, sind das 6 Wochen her? Das kann gut sein.
Dass wir die letzte Ausgabe gemacht haben. Und ich begrüße wie immer neben mir den Andreas. Servus.
Servus, Christian.
Und auch der Damian ist da. Grüße dich.
Hallo.
So, jetzt muss ich gerade mal schauen, mit was steigen wir denn heute eigentlich ein. Ich würde mal sagen, wir sagen zunächst mal vielen Dank an diejenigen, die beim Hörertreffen da waren.
Das Hörertreffen in Hannover.
Hörertreffen in Hannover, ja.
Yes, yes.
Haben wir mal steigen lassen und ausprobieren lassen. Wir haben uns gedacht, es bietet sich ja auch irgendwie an, weil viele auf der CeBIT sind. Und ja, waren tatsächlich so zwischen 20 und 25 Hörer auch da. War ein kleines Kommen und Gehen. Wir haben das gemacht in einem Lokal, das zumindest in Journalistenkreisen recht bekannt ist.
Und nicht nur in Journalistenkreisen.
Sondern?
Wie es sich herausgestellt hat, erzähl du die Geschichte, ich ergänze. Du hast doch schon angefangen.
Ja, ja, also. Entschuldigung. Also damals, TM, gab es eine Veranstaltung, die hieß Semantic Burn-In.
Genau.
Und fand immer statt einen Abend oder den Abend vor der Eröffnung der CeBIT.
Richtig.
Und da haben sich alle Journalisten zumindest immer getroffen.
Mhm. Genau, und ich habe früher immer gedacht, alle Journalisten. Und dann, je länger ich im Channel aktiv war, desto mehr habe ich gesehen, hey, die Partner sind da ja auch. Also waren etliche aus der Distribution da. Und es war sogar jemand beim Hörertreffen, der früher auch auf diesem Semantic Burn-In war, nämlich Dieter Krondek,
ja,
der damals noch bei C2000 war. Der kannte das auch noch von früher.
Ja.
Der Franz Stolfgens von Semantic hat er eingeladen und böse Zungen haben gesagt, Semantic vernichtet die Produktivität der ganzen CeBIT und zieht alle Aufmerksamkeit am Vorabend auf sich.
Also die war tatsächlich heiß begehrt, diese Veranstaltung.
Legendär.
Da hatte man echt geschaut, dass man da irgendwie ein Ticket herkriegt auf irgendwelche Umwege, weil da musste man quasi mit dabei sein.
Und es ging immer bis ins Ultimo.
Aber ich meine, das war damals noch die Zeit, da hast du ja gefeiert jeden Tag auf der CeBIT bis nachts um 3 oder 4 und warst um 8 spätestens 8:30 wieder auf dem Stand.
Ja, so war es gewesen.
Das findet heute auch nicht mehr statt. Ja, und das war in der Georgstraße 50. Das nannte sich Henry's, ne?
Henry's, früher Henry J. Beans.
Früher Henry J. Beans, genau, richtig. Ziemlich runtergekommen, der Laden mittlerweile, muss ich sagen. Hat auf den Fotos noch besser ausgeschaut.
Ja.
Aber man konnte es einigermaßen aushalten. Bedienung war schnarchlangsam.
Ja, die Bedienung war so ein bisschen überfordert. Der Laden war ja auch rumsvoll.
Der war rumsvoll. Also nächstes Jahr werden wir uns, denke ich, was anderes suchen.
Das Essen fand ich recht gut. Also die Burger fand ich schon, konnte man wirklich gut, wirklich gut machen.
Ja, die waren in Ordnung. Wir werden es nächstes Jahr auf alle Fälle, denke ich, wieder machen. Zwischendrin vielleicht nochmal in München, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht ein oder zweimal in München, nachdem da mittlerweile auch Interesse dran ist. Gesundheit.
Entschuldigung.
Stückel Brot dazu.
Die obligatorische Nacht-CeBIT-Erkältung hoffentlich nicht mehr.
Nein, schon längst vorüber.
Naja, also, vielen Dank jedenfalls fürs Kommen. Dann herzlichen Dank auch noch an diejenigen, die einen kleinen Groschen bei Channelcast eingeworfen haben über den PayPal-Spende-Button oder sonst irgendwie. Ich habe das Geld weitergegeben, es ist auch gut angekommen. Für alle, die es noch nicht wissen, das ganze Geld geht über in ein Projekt für einen Webplayer, der einige besondere Dinge kann. Der ist mittlerweile bei Channelcast auch integriert. Der gestattet es unter anderem, dass man bestimmte Kapitel jetzt direkt ansteuern kann und man sich nicht mehr die kurzen 3 Stunden, die wir üblicherweise machen, komplett durchhören muss und am nächsten Tag, wenn man weiterhören will, nicht mehr weiß, wo man hinspringen muss, sondern jetzt kann man die Themen auch direkt ansteuern. Das ist sehr praktisch. Man kann sogar einzelne Gesprächsausschnitte des Podcasts, die man interessant findet und man sagt, dann möchte ich meinen Kollegen darüber informieren oder jemand zuschicken. Kann man das jetzt machen? Da ist so ein Sharing-Button drin, da drückt man einfach drauf, da wird ein Link erzeugt und den kann man dann einfach per E-Mail an den Betreffenden schicken und wenn der den dann aufruft, landet er exakt an der Stelle innerhalb des Podcasts und das ist schon wirklich ganz schön geworden und da geht das Geld also hin. Das Ding wird noch weiterentwickelt, da kann man noch einiges tun. Also wir sind da nach wie vor dankbar für ein paar Spenden. Jeder Euro zählt. So, dann sagen wir Danke für Posteingang. Wir haben zwei Pakete bekommen, ein größeres und ein kleineres. Bei dem größeren war unschwer zu erkennen oder war es unschwer zu merken, dass da irgendwie was Getränkehaltiges drin ist, weil es ziemlich gegluckert hat beim Hochtragen.
Ja.
Und Andreas und ich haben es während des Aufbaus auch schon ausgepackt, weil es ansonsten hier einfach zu lange gedauert hätte. Und was war drin, Andreas?
Es war drin eine ganze Lage Fritz-Cola in allen möglichen Farben, die wir gleich mal durchprobieren werden.
Da haben wir uns schon für eine direkt vor uns stehen.
Was, du hast dich für die dunkle
ihr könnt hier wählen. Also die klassische Fritz-Cola, dann die Fritz-Cola Cola Kaffee-Limonade. Also
die schmeckt sehr gut.
Doppelte Dröhnung
sozusagen. Die schmeckt sehr gut.
Möchtest du die haben?
Was ist denn diese
Knallrote? Was wir sonst noch
haben? Knallrote finde ich auch
ganz interessant. Sonst haben wir die rote, das ist Apfelkirsch.
Die dicke Pickel.
Echt?
Ach, Quatsch.
Dann haben wir hier Zitrone. Dann Melone.
Was ist das denn hier? Das Apfelsaftschorle.
Apfelsaftschorle. Dann haben wir eine zuckerfreie und dann ist Orange.
Orangenlimonade.
Ich nehme die zuckerfreie.
Was ist das hier denn für ein... Ich nehme die Melone. Ich
muss von meinem Marathon noch abnehmen wieder.
Melone ist hellgrün. Wann läufst du denn?
Am 28. April. Ich habe mich von Ebsen Olsen, Geschäftsführer Olsen, breitschlagen lassen, in seiner Staffel mitzulaufen.
Ach,
in Düsseldorf.
Wetter.
Ich mache mal ein Foto.
In Düsseldorf, da freue ich mich schon drauf.
So, was nehme ich?
Was haben wir da? Zitrone, ne?
Apfelsaftschorle.
Ich glaube, das ist eine klassische da.
Zuckerfrei.
Das ist eine Orangen.
Orange, das habe ich schon lange nicht mehr. Das Fanta-artige, so eine schöne Farbe.
Fanta.
So,
Fanta.
Und geschickt hat es uns.
Und geschickt hat es uns Stefan Tiefenthal, seines Zeichens verantwortlich fürs Monitorgeschäft bei MMD Philips, zu denen auch AOC gehört.
Ganz genau.
Herzlichen Dank, Stefan.
Ja, danke schön.
Wir werden das jetzt sofort
auf dein,
Ex und Hops
auf dein
Ex und Hop,
genau,
auf dein
Wohl. Stoßen mal an.
Kopf genau,
Stefan. Zum Wohl. Wow.
Das schmeckt richtig.
Das gut. Schmeckt mal richtig nach Orangenlimonade.
Also ja? Dieses Melone schmeckt auch nach was, aber ich weiß nicht nach welcher Melone genau.
Sehr lecker.
Also die Cola kann ich empfehlen.
Sehr lecker. Also Orangenlimon kann ich auch empfehlen. Sehr lecker. Ganz toll.
Hier ist noch ein Paket oder ein Päckchen.
Und dann haben wir noch ein Päckchen, genau. Das müssen wir aber noch ausmachen.
Kann ich machen.
Weil wir haben eben schon das andere.
Raschel, raschel.
Ach, das ist hier von diesem Versender, der immer so negative Schlagzeilen in den letzten Wochen gehabt hat. Jetzt ist die Verpackung auch kaum aufzukriegen. Ich glaube, das ist die Rache der
Lager. Das hat wahrscheinlich dieser Neonazi-Überwachungsdienst zugeklebt.
Der Hess.
Das nichts
der Hess. Der Hess war das.
Der Hess. Oh, ein Geschenkpapier sogar. Oh, wollen wir mal erstmal schauen, von wem es ist. Das ist von... Auch vom Stefan Tiefenthal.
Jesus.
Ja, der Stefan.
Mensch.
Donnerwetter.
Ein Gruß von Stefan Tiefenthal. Viel Freude mit dem Geschenk.
Jetzt bin ich immer gespannt, was da drin ist.
Schauen wir mal, was es ist.
Jetzt steht hier noch was drauf.
Mit Geschenk, mit Grußkarte.
Viel Freude mit dem Geschenk.
Vielleicht ist es ein Oldtimer-Buch oder ein Youngtimer-Buch.
Stefan Jutta.
Aber vielleicht ist es auch
so ein Autofan.
Diese Mützen-Bart-Kombination, weil es draußen
noch genau. Das musst du dann aber bitte gleich aufziehen.
Das würde ich da dann
sofort,
dann
aber
sofort
hallo.
So, Kollege.
Aber hallo.
Jetzt kann sich's aber wirklich nur noch um Stunden kümmern.
Sehr gut. Ich
schön.
Weiß es.
Ah, der Klassiker.
Ravensburger Kartenspiele Elver raus, das beliebte Kartenspiel für die ganze Familie.
Genau. Das ist der Spieleklassiker.
Sensationell.
Ich kenne das nicht, ich habe das noch nie gesehen.
Was? Das hatten wir früher, da war ich 11.
Das unverzichtbare Kartenspiel, ich kenne nur Uno.
also ja, das ist viel älter, das ist ein richtiger Klassiker.
Ich denke, der Christian hat das.
Ich habe es tatsächlich auf die Wunschliste gesetzt, das ist richtig. Ich habe dieses Spiel mal in einem Urlaub kennengelernt.
Aha.
Und das hat viele, viele Stunden extreme Kurzweil.
Ja, das ist wirklich schön.
Gibt es, glaube ich, schon seit 30 Jahren das Spiel. Quasi wie Monopoly, schon ewig auf dem Markt.
Ab wie viel ist das?
Das geht.
Wie alt müssen die Kinder sein? Ab 6 oder also wahrscheinlich.
7. Ab 7, ja. Okay. Also zahlen müssen sie schon.
Also wenn sie zählen,
wenn sie zählen können, dann funktioniert es.
Ah, okay.
Jetzt für dich, für deine Tochter noch ein bisschen zu früh.
Die kann zwar schon zählen, aber.
Da gibt's aber, oh,
das wusste ich.
Ist nicht immer die richtige Reihenfolge.
Da gibt's aber andere tolle Spiele natürlich. Also überhaupt, Brettspiele für Kinder gibt's ganz tolle Sachen. Lotti Carotti kennst du ja sicher, oder?
Nein.
Nicht? Das werde ich dir dann irgendwann mal vererben, weil unsere jetzt dann langsam zu groß sind.
Das ist ein
ganz tolles Spiel für Kleine, wo die so Karten ziehen und dann gibt's so Häschen und die müssen dann so einen Berg hochlaufen und dann kriegt man so eine Karottenkarte, dann muss man oben drehen und dann kommt irgendwo ein Loch und dann fällt der Hase wieder runter. Also da haben die immer viel Spaß dabei. Ja. Das haben unsere stundenlang gespielt.
Ja.
Also das hat richtig Spaß gemacht.
Genau solche Spiele brauchen wir auch.
Ja, die kann ich jetzt so langsam alle dann zu dir rüberschieben. Mhm. Wir brauchen die jetzt.
Am liebsten sind mir solche Spiele, wo die Kinder dann ganz alleine spielen. Ohne Mama und Papa.
Ja, das gibt's auch. Ja? Das nennt sich iPad.
Stimmt. Das kann ich bestätigen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Stefan. Freue ich mich sehr drüber, dass wir das jetzt zu Hause auch selber spielen können. Jawohl, dann haben wir schon für alle, die das erste Mal Channelcast hören, es gibt ja immer wieder welche, die hier noch dazustoßen, denen sei noch gesagt, dass sie jetzt zumindest irgendwie den Weg gefunden haben, diesen Podcast zu hören. Es gibt natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, man kann sich den auf das Smartphone rüberjuckeln, man kann ihn direkt auf der Webseite hören, man kann sich ihn auch runterladen und. Also da gibt's verschiedenste Möglichkeiten natürlich, aber für alle, wie gesagt, die das erste Mal dabei sind. Herzlich willkommen bei uns und lasst euch echt mal überraschen, über was wir alles so sprechen. So, wir haben es gerade schon gesagt, es ist viel Zeit vergangen bis dato und dementsprechend vollgepackt ist auch unsere Themenliste. Wir schaffen es heute natürlich sicherlich nicht wieder, alles abzuarbeiten. Alleine, wenn ich mir hier die Liste an Personalien anschaue, die ist schon ganz schön umfangreich. Ne? Man merkt, es war Quartalsende. Aber fangen wir vielleicht mal mit einer relativ aktuellen Meldung an. Die dreht sich um den Marcel Schneider, ehemaligen Fujitsu-Chef. Der hat seinen Hut genommen und ist dann ein paar Tage später schon auch wieder aufgetaucht, und zwar als Managing Director bei CA.
Bei CA.
Fand ich eigentlich so eine ganz interessante Personalie. Für sich genommen vielleicht gar nicht mal so, aber im Kontext gesehen schon.
Ja.
Ich frage mich, was ist bei Fujitsu los?
Mhm.
Wie wir uns erinnern, fing es damit an, dass, ich sage mal, Desaster in Anführungszeichen, dass der CEO
Rolf Schwirz,
doch recht überraschend für alle das Unternehmen auch ganz kurzfristig verlassen hatte.
Ein paar Tage
Jahres,
vom Forum.
Genau. Im November, glaube ich, oder so. Und dann ist er ja zu Kontron gegangen. Ist dort jetzt CEO. Und er war gar nicht so lange da. 2 Jahre ungefähr. Oder relativ genau. Dann kam die Ankündigung aus Japan. Uns geht's nicht so gut. Wir müssen restrukturieren. Wir müssen Personal abbauen. Ich glaube, von 6.000 Stellen war die Rede. Mhm. Gut, weltweit, aber trotzdem. Deutschland ist auch davon betroffen. Und dann halt der Deutschland-Geschäftsführer, jetzt der Kollege Schneider, der auch noch nicht so lange da ist, ist er von Microsoft gekommen, vom Schwirz damals, glaube ich, geholt, auch nicht so lange da war, geht jetzt auch wieder von Bord. Für mich sieht das nicht nach Zufall aus. Ja, also die Leute haben, oder die beiden Manager sind wieder in Amt und Würden, keine schlechten Ämter sicherlich, aber es zeigt, offensichtlich waren sie bereit zu wechseln. So toll kann es wohl bei Fujitsu nicht gewesen sein. Und im Kontext mit den anderen Nachrichten, glaube ich, ist da relativ die Kacke am Dampfen bei Fujitsu. Und meine These ist, jedenfalls was Deutschland betrifft, hat die Trennung von Siemens auch und vielleicht sogar vor allem die Trennung von Siemens aus dem Namen der Firma früher hieß sie Fujitsu Siemens,
ja,
dem Unternehmen nicht gut getan.
Ja.
Wir hatten gemeinsam ja schon festgestellt, Christian, dass Fujitsu Siemens, vorher noch Siemens Nixdorf, hatte immer einen riesen Standbein im Behördengeschäft.
Mhm.
Und Behörden kaufen gerne Deutsch.
Mhm.
Und Siemens ist der größte Elektrokonzern in Deutschland.
Mhm.
Und jetzt ist aber Siemens dort nicht mehr vertreten, sondern ich habe es gerade auf der Herfahrt hier noch gesehen, bin am Gebäude vorbeigefahren, da steht Fujitsu.
Ja. Ja,
Fujitsu, was ist das? Das ist ein japanisches Unternehmen, so wie Kawasaki, wie Honda, Suzuki.
Toshiba, ne? Irgendwie. Ja.
Und das bei einer deutschen Behörde.
Mhm.
Ja, das ist schon gut.
Also ich glaube, dass sich da viele schwer tun. Und das ist meine sehr, sehr starke Vermutung, dass die Trennung von Siemens dem Unternehmen nicht gut getan hat. Und vielleicht auch zum Teil es sind ja keine Verwerfungen, jedenfalls haben wir da keinen Einblick, aber doch die Unruhe und die Bewegung in der deutschen Organisation, ich denke, dass das auch mit eine Rolle spielt.
Muss ich jetzt vor allen Dingen halt die Auswirkungen zeigen. Ne?
Ja,
also lange genug hat man das
ja,
ich will jetzt nicht sagen totgeschwiegen, aber man hat das immer abgetan und war der Meinung, naja, das macht alles nichts und das spielt da keine Rolle und es geht hier um die persönlichen Kontakte und die Beziehungen, die man hat und so weiter und so fort. Ich halte das auch für echt eine Fehlentscheidung. Also ich hätte den Namen Siemens dort auch drin gelassen. Das ist schon ein starkes Pfund gewesen. Es hat einfach auch gezeigt, es geht hier um ein Unternehmen, das in Deutschland fest verwurzelt ist, das in Deutschland viele Arbeitsplätze bereitstellt, das in Deutschland produziert wird. Ja, also ich meine, es gibt das Werk in Augsburg. Dort hat sich ja auch viel getan. Dort ist auch viel aufgebaut worden. Das sind viele Produkte entwickelt worden in Deutschland. All das kommt in den Namen Fujitsu überhaupt nicht mehr zum Ausdruck. Ne? Das ist so ein, hat einfach kein Gesicht und keine Historie. Und zumindest nicht in Deutschland. Ne? Und ich sehe das, sehe ich ganz genauso.
Ich vermute mal, die Option hat nicht bestanden, nachdem
sie
die Anteile abgegeben hat.
Siemens wollte ja unbedingt raus.
Das ja, wir wollten ja raus. Und ich glaube, die Option, dass Fujitsu den Namen Siemens weiterhin benutzt, war nicht gegeben. Aber einerlei. Es hat dem Unternehmen, glaube ich, nicht gut getan.
Ja,
und wenn du jetzt wieder anfängst, meine Verträge laufen aus, die damals noch mit Fujitsu Siemens geschlossen, da gehst du in eine Akquise, gehst du ja schon rein, wir Siemens als Teil von Siemens, deutscher Traditionskonzern, seit tausenden von Jahren schon vor Adam und Eva gegründet und so weiter und so fort, kannst ja heute gar nicht mehr alles schreiben.
Nee.
Da kannst du ja nur noch schreiben, wie Japaner weltweit, ne?
Genau.
So eine große Nummer.
Ja.
Ne? Sei ja, Teil,
wie global und können alles und überhaupt und sowieso. Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Also das
und dann steht da auf den Rechnern, da steht nicht mehr Siemens auf den Rechnern, nee. Da steht nur noch das rote Fujitsu drauf. Ja. Schönes Logo, alles klar, wunderschön.
Ja.
Ja, aber ist halt eben japanisch.
Ja. Ja, naja, man unterschätzt es. Also man kann da keinen Vorwurf jetzt machen direkt, aber ja, mag gut sein, dass das mit einer der Auswirkungen ist. Ja.
Also und der Druck aus Japan scheint mir sehr groß zu sein.
Ja.
Das war damals schon, als der Schwirz gegangen ist.
Ja.
Da hatte der einfach keinen Bock mehr drauf. Und da kam halt eben hier der Krings, der Aufsichtsratsvorsitz von Contra und sagte, hier, wir suchen jemanden, Nachfolger für den jetzigen. Und hat gesagt, ja fein, dann gehe ich dahin.
Mhm.
Und jetzt mit Mem Schneider, ich denke, das wird ähnlich gewesen
sein. Ja. Also ich interpretiere das ganz genauso. Vor allen Dingen, nachdem der Wechsel ja so überraschend schnell vonstatten ging, von Fujitsu raus und dann zu CA, waren ja wie gesagt nur ein paar Tage dazwischen.
Ja.
Das heißt, war ja auch ein geplanter Wechsel. Es war ja nichts, was jetzt vom Herrn Schneider nicht irgendwie geplant gewesen wäre. Und ich sehe es ganz genauso. Also da sind Top-Manager in Top-Funktionen, die ansprechbar sind. Und die sagen, ja, dann gebe ich meinen Posten als Geschäftsführer auf und werde Managing Director bei CA. Und ehrlich gesagt, CA?
Lange nichts
also,
von gehört.
Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht ein Unternehmen, wo du sagst, oh Mann,
da CA, möchte ich
da
auch
will mal. Ich ja. Also da mal zu landen, ist ja das höchste der Gefühle.
Ja.
Auch nicht irgendwie, oder?
Nee.
Nein, CA ist, es ist sehr ruhig geworden um
ja,
CA,
schon,
finde
ne?
ich. Also das von CA hast du lange nichts gehört.
Wenn man mal überlegt, was das mal für eine Riesen-Company war und was die für eine Bedeutung hatte.
Ja.
Ne?
Aber wie gefürchtet sie war.
Wie gefürchtet sie auch war,
ja. Vor allen Dingen von denen, die
kleiner waren.
Die von CA übernommen worden sind.
Ja, richtig.
Das
ja.
war ja der Vampir der Branche.
Ja, und vor allem eine Zeit lang von den Kunden, weil das war auch der Vampir der Kunden. Das war ja eine Zeit lang wirklich ganz schlimm unter Charles Wang.
Mhm.
Gut, das ist jetzt schon ganz lange her, aber da hat es ja massivste Verwerfungen gegeben.
Mhm.
Also insofern
wissen wir eigentlich schon, wer der Nachfolger von Marcel Schneider bei Fujitsu wird?
Nee, da stand, glaube ich, nur drin, dass man noch darüber brütet sozusagen. Aber also, das ist da noch keine Entscheidung.
Ich wüsste aber jemanden, der das gut machen könnte.
Ja, ich auch.
Wen denn?
Ja, den.
Didi Vesuva?
Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Also ich könnte mir vorstellen, Didi Vesuva macht, dann würde da gut reinpassen.
Macht wieder Deutschland.
Bitte?
Kommt zurück, er hatte den Posten ja schon mal.
Ja, damals einer.
Kommt zurück nach Deutschland.
Warum nicht?
Dachtest du denn, Christian? Didi Vesuva ist ein guter, überhaupt keine Frage.
Auch an ihn.
Ja.
Ja. Auch an ihn. Ansonsten, ja, Jörg Brüning?
Nein.
Glaube ich auch nicht. Er ist zwar Mitglied der Geschäftsführung, aber glaube ich auch nicht. Nee. Naja, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Also,
wisst ihr denn, habt ihr mal verstanden, wo es bei Fujitsu hingehen soll? Ich sehe nicht so richtig die Richtung.
Die kommunizieren ja im Moment auch nichts. Also wir haben etliche Male angefragt und alles Non-Disclosure haben die unterschrieben, das komplette Management. Da darf derzeit keine Information nach außen. Außer Insider-Informationen, die man irgendwo herkriegt, habe ich aber auch nicht in dem Fall. Mhm. Aber ich denke, die sind im Moment schon ganz schön damit beschäftigt, ihren kompletten Laden da nochmal neu zu überdenken. Ne?
Also ich denke ja.
Ich denke auch.
Es ist ja auch so, dass zum Beispiel dieses Cloud-Portal, was die gemacht haben, und was ja wirklich eine schöne Idee ist, aber fliegen tut das nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Also es ist halt ein Portal, wo Angebote draufstehen, aber es müsste ja irgendwie auch ein Vertriebsdruck dahinter und das geht ja nicht von selbst.
Nein.
Und das ist schade. Weil die gute Lösung.
Sie waren eine der ersten, die das aufgegriffen haben, ja. Und gut, die Telekom bietet jetzt noch was Ähnliches, aber das ist auch nicht wirklich was.
Fujitsu hat in Deutschland viel in diese Cloud-Thematik gesteckt. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, die Umsätze sind da nicht gekommen. Mhm. Ich war jetzt letzte Woche noch auf einer Veranstaltung, wurde auch über das Thema gesprochen. Da steht Fujitsu nicht alleine. Also die Erwartungen an die Cloud-Umsätze waren insgesamt viel größer. Jetzt werden sie von der Wirklichkeit eingeholt. Die sind ja nur ein Bruchteil dessen, was sich gerade die Industrie oder führende Cloud-Promotoren versprochen haben. Die Umsätze sind viel zu gering. Und bei Fujitsu kommt auch noch da hinzu, ich habe auch nicht wirklich eine Idee, wo es da hingeht, weil als Schwierz anfing, da hat er noch sich vorne hingestellt und hat gesagt, wir lieben unsere Hardware. Mhm. Und heute ist dieses Bekenntnis zur Hardware, höre ich nicht mehr. Zumindest nicht mehr so.
Aber ich denke, das ist laut. Genau einer der Gründe der Differenzen, die es dort in dem Hause gab, weil der Schwirz gesagt hat, Hardware, ganz wichtiger Teil und voran. So, und der Konzern selber hat gesagt, Cloud.
Der Nachfolger ist ein
Services. Wir haben da so viel rein investiert, da muss was gehen. Ne?
Also der Nachfolger ist ein Services-Mann.
Ja.
Und die japanische Geschäftsleitung ist sehr stark auf Cloud. Mhm.
Mit Sicherheit, also was die da dann...
Auf Cloud und auf Services insgesamt.
Richtig.
Für viele Unternehmen, und wir haben ja auch noch Dell draufstehen, ist einfach IBM das große Vorbild. Mhm. IBM hat es ja hervorragend gedreht. Mhm. Es war aber 1990, in den 90er Jahren. Heute sind wir ein paar Jahre weiter.
Ja gut, IBM hat es ja in der Zwischenzeit nochmal sehr gut gedreht auf Software. Also wenn man sich anschaut, wo IBM im Moment mit Software umsetzen und Erträgen steht, das ist schon wirklich toll. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also deshalb will ja jeder so sein und so werden wie die IBM. Und das ist der große Fixstern sozusagen über Bethlehem. Aber das geht halt nicht von heute auf
morgen. Ne?
Wobei,
das dauert mal ein paar
Jahre.
Ich hab
das Gefühl, dass die Unternehmen im Moment von Analystenseite, von Anlegerseite, von Börsenseite aus zerreißt, weil es gibt da dieses große Vorbild IBM und dann gibt's das zweite große Vorbild Apple und dann sagen die Anleger so, ja, macht mal. Und eine Dell, die ja sehr stark auf dem IBM-Weg war, ist ja brutals abgestraft worden dafür, dass sie nicht den Apple-Weg gegangen sind oder auf dem Apple-Weg versagt haben. Und bei einer HP ist das ja auch so. Da heißt es dann, ja, ihr habt ja das mit den Tablets total verschlafen, ist ja alles ganz fürchterlich. Dafür sind wir ja Richtung Software und Richtung Unternehmenskunden gegangen. Und ich glaube, hier ist ein Gap aufgegangen, der auch nicht so zu überbrücken ist, weil bei IBM ist die Richtung ja ganz klar gewesen. Irgendwann wurden die Clients weggehauen und die Hardware spielt tendenziell weniger eine Rolle. Der Shift kam Richtung Software. Die Services hat man etwas eingebremst, auch die Outsourcing-Geschichten. Und
war schon extrem, weil
also IBM hat das sehr clever gemacht.
Entweder haben die Glück gehabt oder da war oder die haben wirklich Moment. Leute dran gehabt, die diese visionäre Kraft hatten zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das PC-Geschäft abzuschließen.
Und also, die Konsequenz.
Die hat ja damals jeder für verrückt gehalten. Da haben ja viele gesagt, sind die verrückt, die können
da
nicht.
Ja, als das PC-Geschäft. So aber vorher, das war ja quasi der letzte Akt.
Das war der letzte.
Vorher waren
ja, ja, ganz viele.
Und der wesentliche Unterschied auch zu den genannten, die du gerade genannt hast, Dell, HP, ist, IBM hat irgendwann mal entschieden, wir machen nur noch B2B-Business.
Ja.
Und wir machen kein B2C-Business. Ja. Und das war schon mal, das haben sie konsequent dann durchgezogen. Und da war dann das Abstoßen des PC, der PC-Division, die ja Milliarden Verluste gemacht hat pro Jahr, 1 Milliarde oder so, war dann nur konsequent.
Na klar. Ja,
das machen wir nicht mehr, weil Server und so haben sie ja alles behalten. Ist ja immer noch, die machen immer noch Hardware.
Ja, ja.
Wollen wir auch nicht vergessen.
Ja, ja.
Ne? Aber alles nur B2B. Und da kamen die natürlich auch mit solchen Unternehmen wie Apple überhaupt gar nicht in Konflikt.
Damals war Apple ja auch noch nicht erfolgreich.
Nein.
Also hätten die PCD abgestoßen zu einem Zeitpunkt, wo bei Apple die Device-Umsätze raufgehen und die Arbeitsplatzrechner und, dann hätte auch jeder gesagt, was treiben die Freunde?
Ich meine nur, Andreas,
der Zeitpunkt
bei IBM brauchte sich niemand mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, machen wir einen Tablet-PC, richtig. Machen wir einen Smartphone,
nein,
oder machen wir es recht. Nicht?
Absolut korrekt.
Brauchte man sich gar nicht mit
aufzuhören. Nein, der Zeitpunkt war gut, das war sehr stringent durchgezogen und im Timing waren die natürlich glücklich.
Natürlich.
Die haben das zu einem Zeitpunkt abgestoßen, als jeder gesagt hat, hey.
Und dann hatten die halt Lou Gerstner damals, also einer der besten Manager, den man konnte damals. Und also es war wahrscheinlich eine einmalige Situation.
Also das war schon
sehr günstig.
Und alle anderen sitzen im Moment in der Falle.
Ja, wenn du so willst.
Und ich find's gut, wir kommen ja noch zum Fall Dell. Ich finde das bitter, was gerade passiert.
Der Dell ist ja jetzt sogar...
Also
können wir ja sofort drüber gehen, oder?
Sollen wir sofort drüber gehen?
Das steht sowieso als nächstes mit drauf. Da gab es nämlich auch zwei Personalien.
Ah, Personalien, Dell, genau.
Schön, also der Klaus Rumsauer ist ja zu Dell gewechselt.
Richtig.
Von HP kommend und Karl-Heinz Warum ist der neue Channel-Chef bei Dell.
Mhm.
Sein Vorgänger, der Michael Bleker heißt er, ne? Michael? Wie heißt du Michael?
Ich glaube schon.
Nennen wir ihn einfach so.
Michael, der Bleker. der ist ja auf Europaebene sozusagen gewechselt und dort für das komplette Distributionsgeschäft zuständig auf Europaebene. Ich denke, da wird es demnächst auch mal ein paar Neuigkeiten geben. Die suchen ja immer noch einen, oder wollen ja immer noch bekannt geben, mit welchem Broadliner sie in Zukunft jetzt zusammenarbeiten werden. Da steht ja die Entscheidung noch aus. Aber ich denke, das ist jetzt einer der Jobs, die der Bleker zu erledigen hat. Ja, jedenfalls, also der Karl-Heinz Warum ist bei Dell gelandet. Der war ja vorher oder zuletzt Geschäftsführer von Weiss oder Managing Director, ich weiß nicht,
zumindest
der Deutschlandchef von Weiss, ist ja damit direkt rübergewandert und
sehr gute Wahl.
Sehr gute Wahl.
Ja.
Sehe ich auch so, richtig. Also das sind die zwei Personalien, die es noch zu Dell gibt.
Ne? Wollen wir den Dell jetzt sofort auch noch weiter?
Meinst du den Rückkauf? Oder von der Börse runter?
Ja, was jetzt gerade.
Wir hatten das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ja, aber zwischenzeitlich hat sich
Entwicklungen
einiges sind
getan. Ja dramatisch.
Inzwischen hat sich einiges getan, weil es doch irgendwie alles nicht so läuft, wie man sich vornimmt. Ne?
Wie Michael Dell sich das gewünscht hat. Inzwischen sind zwei Investoren als Konkurrenten aufgetaucht.
Genau.
Icahn ist ja gilt als sehr aggressiver Investor und wie heißt der andere?
Blackstone.
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 Auch kein unbeschriebenes Blatt.
Naja, auch kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Und die sind ja mit den angebotenen Kursen überhaupt nicht einverstanden und da geht's jetzt hin und her und auf jeden Fall läuft es alles nicht so reibungslos und so schnell, wie Michael Dell sich das gewünscht hat. Und die Zeit spielt ihm nicht in die Hände, das muss man sagen. Mhm. Also wenn das so eine Hängepartie wird, das
tut dem Unternehmen nicht wirklich gut.
Das ist für das Unternehmen nicht gut.
Ja, das sehe ich auch so, ja.
Das ist für das Unternehmen nicht
gut. Ich fand es ja schon interessant, dass Carl Icahn da mal wieder auf sich aufmerksam macht. Der ist ja da wirklich für solche Sachen auch ziemlich bekannt. Wird ja als
Corporate Raider nennt man ja, ja, ist ein Spitzname von ihm, also Unternehmensplünderer, übersetzt auf Deutsch, ne, der da auch immer ziemlich knallhart vorgeht. Ne? Und der hat ja da jetzt ein Geld auf den Tisch gelegt oder ein Angebot gemacht, was ja ein gutes Stück über, ich glaube, 1,50 Dollar über dem, was Dell und Konsortium bereit zu zahlen ist. Mhm. Blackstone liegt, glaube ich, ein Stück weit drunter, aber der Icon, der pokert ja da ziemlich hoch. Ne? Mhm. Und wenn der die Oberhand bekommen sollte bei Dell,
na, pfirti Gott.
Dann pfirti Gott.
Aber interessant, ist ja, kann ich, also interessant ist ja der Name, der dann als neuer CEO dann
ins Spiel gebracht hat.
Ins Spiel gebracht hat. Also Mark Hurt.
und Michael Capellas.
Dem Capellas auch.
Also ja. ich war ja völlig erschüttert.
Wobei Capellas, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber Mark Hurt, er selber hat zwar abgewunken, aber ist klar.
Das halte ich auch für lanciert und
natürlich. Also, aber das ist wieder so eine Sache für aus journalistischer Sicht natürlich hervorragend. Da kann man viel drüber reden, viel drüber schreiben und täglich wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, immer wieder kommt was Neues. Aber für das Unternehmen ist das nicht gut.
Also diese ganze Debatte ist doch fürs Unternehmen eine echte Katastrophe.
Ja, sicher.
Dell, es wird ja so getan, als wäre Dell ein absoluter Sanierungsfall. Mhm. Sind sie nicht. Das ist ein Unternehmen, was sehr valides Geschäft macht, was durchaus profitabel ist. Ich habe mir das jetzt kurz vorm Channelcast nochmal in den Bilanzen angeschaut. Die machen Gewinn und nicht so wenig. Mhm. Und letztendlich ist das doch ein Spiel mit Gier.
Also ja, natürlich.
Da geht es doch nur darum, das ist mein Spielzeug oder nicht meins und ich will da 5 Mark mehr. Und was mit dem Unternehmen ist und den Mitarbeitern und den Kunden ist, den Herren Investoren, gelinde gesagt, völlig scheißegal.
Ja. Meinst du auch, gilt das auch für Michael Dell, was du gesagt hast?
Nein, ich glaube nicht, dass Michael Dell es egal ist. Mhm. Also wir hatten doch letztes Mal schon drüber gesprochen, Christian, du hast ja gesagt, wir hatten doch letztes Mal schon drüber gesprochen mit dem Klaus Weinmann und ich teile durchaus die Weinmannsche Einstellung zu sagen, Dell denkt unternehmerisch und sagt, ich hole das wieder zurück. Ich kann dann gestalten und das ist das Vernünftigste, was dem Unternehmen passieren kann. Also das glaube ich schon. Ich glaube, der Plan, den Michael Dell hat, ist fürs Unternehmen wirklich gut und sinnvoll und stimmig. Ich glaube, sein Timing war schlecht. Er hätte die Finanzierung schon fertiger haben müssen und mit einem Konzept, was sehr viel fertiger ist, schon in die Ankündigung gehen.
Also ich denke, es hat schon große Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens, wer dort jetzt letztlich auch das Rennen macht. Ich denke, dass ein Michael Dell mit dem Unternehmen ganz anders umgehen wird, als es ein Carl Icahn tun wird.
Ja.
Ja, der Carl Icahn, der will Kapital daraus schlagen. Und wie der da in der Regel vorgeht, ist bekannt.
Optimieren,
da bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja, und der geht da, ja, man sagt immer so schön über Leichen, aber in der Tat ist es so.
Und da passt Mark Hurt genau zu. Genau so, das hat er nämlich
der deswegen Hurt hat er HP den ins Spiel gebracht. Ja.
Kostendrücker,
Saniere.
Ne? Investiert wird nichts mehr. Ja. Das Personal wird ausgesaugt. Ja. Übertrieben gesagt.
Nein, aber meine Einschätzung Richtung HP deckt sich durchaus. Ich glaube nicht, dass Mark Hurt HP gut getan hat.
Nein, hat
da
er auch
wurde, nicht. Da wurden viele gute Ansätze vernichtet.
Absolut.
Die Frau Fiorina hat HP schon nicht gut getan.
Ja.
Und mit dem Hurt haben sie nochmal richtig nett einen draufgesetzt.
Hat dem Aktienkurs mal eine Weile gut getan, weil die
Börse
hat ihn schon bejubelt.
Mhm. Ja, aber die Börse muss ja auch keine HP-Rechner kaufen.
Ne? On the long run nicht.
Nein, absolut nicht.
Und wenn dann ein Icahn dann den Mark Hurt auf so eine Position setzt.
Das ist sensationell, was da groß hingeht.
Gibt es denn da eigentlich einen fixen Termin jetzt für eine Entscheidung?
Ich glaube nicht.
Nee.
Ich glaube nicht. Kann sich doch nicht ewig hinziehen. Also irgendwann muss doch das Board mal sagen, welches Angebot sie sozusagen wahrnehmen, ja.
Nee, aber das weiß ich nicht.
Ja, das Board ist halt auch schwer geteilt.
Ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Also was soll das Board jetzt tun? Soll es den Weg gehen und sagen, wir nehmen das höchste Angebot, weil wir müssen unsere Aktionäre zufriedenstellen? Punktum. Oder sagen sie, ja, wir müssen auch an die Zukunft des Unternehmens denken und glauben aus diesen oder jenen Gründen, dass es bei dem und dem in besserer Hand.
Na,
auch keine leichte Entscheidung.
Es gibt
wenn Icahn nicht zum Zuge kommt, der ist so fies, der macht da nochmal richtig Rabatz, da kannst du davon ausgehen.
Naja,
das ist der sich nicht gefallen.
Man erhöht halt irgendwie schleichend seine Anteile um im Board mehr Stimmrechte zu haben, wie mein Hallo?
Ja, ja, natürlich.
Es ist eine, es ist ja ein,
ungut. Man kann nicht darüber nachdenken.
Ich meine, es ist ein Spiel mit Menschenleben. Also ich finde das,
unschönes Thema. Ja. Unschönes Thema eigentlich, ne? Es wäre besser gewesen, wenn es von knaller Fall, wir am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hätten, Michael Dell hat sein Unternehmen zurückgekauft, ne? Die hätten das alles im stillen Kämmerchen besprochen. Geld, Finanzierung wäre alles sichergestellt gewesen. Das wäre das Beste fürs Unternehmen.
Das wäre das Beste fürs Unternehmen. Und was ja ganz interessant ist, ist, wie von Seiten des lieben Mitbewerbs dann noch Öl ins Feuer gegossen wird, weil dann kommt eine Lenovo ums Eck, wie auch immer lanciert oder nicht lanciert, und sagt, hey, wir bieten mal mit. Und dann kommt eine HP ums Eck und sagt, ich glaube, wir bieten auch mit. Und was ja ganz interessant ist, Blackstone und HP haben ja auch eine Historie. Man wollte zusammen CSC kaufen. Und also da gibt's schon diverse Querverbindungen. Außerdem kennen die Herren Millionäre und Milliardäre sich ja auch untereinander.
Ja.
Also ich halte das, was hier passiert, nicht für gut. Und je länger es geht, desto schlechter ist es.
Das stimmt.
Und diese großen Geschichten. Jetzt kann man ja sagen, die Branche konsolidiert sich halt. Kann man ja auch sagen, Fujitsu ist irgendwie im Moment in einer komischen Situation. Dell ist in einer komischen Situation. Das hat ja alles Gründe, die sich dann unterscheiden. Und dann kannst du sagen, ja, bei Acer, das ist auch noch nicht so richtig wieder alles dahin, wo es hin soll und. Und dann kannst du sagen, ja, die Branche konsolidiert sich halt. Und dann ist die andere Frage, okay, die Branche konsolidiert sich. Ist das denn in irgendeiner Form gut für die Branche, für die Kunden, für die Menschen? Ja, keine Ahnung, bin mir nicht so sicher. Bin mir nicht so sicher. Ich denke,
es gibt nur einen, der im Moment meiner Meinung nach echt davon profitiert.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Lenovo.
Wusste ich, dass du sagen wirst.
Also da, die haben jetzt seit 15 Quartalen oder sind es 18 Quartale, nee, 13 oder 15 Quartale hintereinander super Zahlen hingelegt, enormes Wachstum hingelegt. Und ich glaube, die profitieren da im Moment wirklich davon, ja, von der ganzen Geschichte.
Sein. Lenovo profitiert, da gebe ich dir recht. Wobei, ich habe jetzt ein bisschen unsystematisch immer mal in Lenovo rumgestochert und mal nachgehört, was ist eigentlich mit Lenovo und wie schätzt ihr das ein und so. Und das, die einhellige Meinung der Leute, mit denen ich gesprochen habe, gut, das bezieht sich jetzt auf Deutschland, ist Geschäftspraxis Lenovo. Man kauft den Markt sehr aggressiv und pumpt alles, was an Lagerfläche vorhanden ist, voll mit Lenovo-Geräten.
Das verneinen die aber immer.
Das, ne? Weiß, ich, mit dass dem Management das weiß ich, dass sie es verneinen, aber man hört durchaus, man hört durchaus auch andere Stimmen.
Du fürchtest also ein zweites Acer.
Und ich habe,
Desaster.
Und ich hatte jetzt gerade eine Diskussion. Ich habe gesagt, ich habe wirklich Angst davor, dass bei Lenovo sowas Ähnliches passieren könnte wie bei Acer. Weil bei Lenovo viel mehr Schwungmasse drin ist. Das heißt, Lenovo ist insgesamt viel größer, kann dadurch noch erheblich aggressiver agieren als eine Acer. Und wenn es da zu einer Verwerfung kommen sollte, was ich nicht hoffe, hätte die für den Channel viel nachhaltigere Konsequenzen als das, was bei Acer passiert ist. Und das bei Acer war schon unangenehm für alle.
Was ich nur nicht so verstehe in dem Zusammenhang, Andreas, ist, du hast gesagt, Lenovo pumpt Lagerfläche voll, alles, was nur da ist. Das ist ja eine Metapher.
Nee, das ist keine Metapher.
Nein, pass auf. Wir reden immer von einem Verkäufer und einem Käufer. Das heißt, Lenovo muss jemandem etwas verkaufen und der kauft es. Das heißt, es sind immer zwei Parteien. Ne? Es muss dann ja jemanden geben, der sagt, oh ja, ich habe hier noch 10 Quadratmeter Lagerfläche frei, gib her, ne? Und ich habe zwar schon jede Menge Lenovo hier stehen, aber kommt auch nicht drauf an. Ja. Verstehst du? Es ist ja, man kann ja nicht sagen, Lenovo pumpt da alles voll, fragt niemanden, ob er damit einverstanden ist oder so, sondern es muss ja immer einen zweiten geben, der sagt, gib mehr, gib. Ne?
Nehmen wir auch noch, ja klar. Da gibt's ja Mechanismen, das zu machen. Also es gibt ja durchaus Mechanismen, das hat Acer ja eine Zeit lang meisterhaft gespielt. Das geht halt so lange, wie man im Durchverkaufen Wachstum hinkriegt. Da profitiert man von den anderen. Und sobald man an einen Punkt kommt, wo der Markt nicht mehr wirklich wächst oder wo der Markt für einen nicht mehr wächst, gibt das ja sofort den Rückstau.
Ja, sicher.
Ja, und, das war eine völlig unrealistische Planung.
Und der Rückstau ist halt die Gefahr. Und die interessante Frage ist, wie gut fließt das, was Lenovo in die Lager reinstellt, wirklich ab.
Ja, ja, sicher.
Und wenn ich mir im Moment den Notebook-Markt anschaue, der ja so ziemlich komplett kollabiert ist, habe ich da so drei Fragezeichen. Ob das, gut, im Moment sieht das von den Zahlen alles sehr, sehr gut aus. Ich hätte mir das bei Acer damals nie vorstellen können.
Er kollabiert, das ist richtig. Schwierig, Notebook-Geschäft. Man darf aber nicht vergessen, Lenovo ist
viel breiter im
Business-Notebook-Bereich sehr gut aufgestellt. Ja. Die haben ja auch wirklich gute Modelle. Ne? Also die, muss man ja, auch sagen.
Das, also das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Ich sehe, dass die Qualität produzieren. Ich sehe auch, dass die im Channel wirklich sehr strukturiert aufgestellt sind. Die haben ein gutes Partnerprogramm, die kümmern sich drum und die sind sehr aktiv. Die machen auch im Marketing recht viel, dass die Dinge losgehen. Die beschäftigen sich auch mit neuen Technologien und haben Tablets und Smartphones sollen ja irgendwann jetzt dann die Tage auch mal international kommen. Ich glaube schon, dass da viel in die richtige Richtung geht. Mhm. Bloß was die auf Vertriebsseite bauen, ich glaube, die produzieren eine Bubble.
Ja.
Also mein Verdacht und ich sehe bestimmte Anzeichen, dass das so ist. Ich kann das jetzt nicht beschwören. Ich bin nicht in Distributionslagern gewesen und von herunterfallen.
Fahren wir doch mal hin.
Lenovo Notebook erschlagen worden. Bloß die Situation macht mir Angst.
Ich glaube nur, dass es halt eben nicht dann nur eine Firma ist, nämlich Lenovo, sondern dass das halt eben schon.
Natürlich, ne, spielen da mehrere zusammen. Na klar.
Mitspielen müssen.
Es wird ja inzentiviert. Ja. Also so ist es ja nicht. Klar.
Vielleicht auch da spielt wieder das Wort, so was wir vorhin schon mal erwähnt hatten, Gier, eine Rolle.
Also definitiv ist das so.
Nicht nur auf Seiten Lenovos. So. Aber wir waren ja bei Dell eigentlich noch und richtig. Wir sind im Bereich Personalien. Und da ist mir ein Name noch durch den Kopf geschossen, über den hatten wir letztes Mal, glaube ich, sogar gesprochen. Und seitdem haben wir aber nichts mehr darüber gehört, der Name Doris Albitz. Hat jemand von euch
Doris Albitz
mittlerweile dort neuere Erkenntnisse gewonnen?
Nein, nichts.
Nee. Ich auch nicht.
Ist auch quasi auf Tauschstation. Also aus ein paar Facebook-Einträgen sieht man sonst und hört sonst weiter nichts von ihr. Wir haben mehrmals versucht, sie zu kontaktieren.
Wäre Doris Albitz was für Fujitsu?
Die Doris.
Deutschland
geschehen. Ob das passen würde?
Schwierig. Sie war jetzt lange beim Amerikaner, bei IBM. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass Fujitsu
also
Worldwide Manager sagt, wir möchten gerne uns an IBM orientieren, holen wir uns einen von IBM.
Davor war sie bei Garmin, ne?
Nee,
da war sie bei diesem
bei Polycom.
Bei Polycom.
Polycom. Und dann kommt sie ja aus der Distribution ursprünglich. Naja, auch gut.
Also was ich jetzt gerade versucht habe, mir vorzustellen, ich bin einmal in Japan gewesen bei Fujitsu, das war schon ein bisschen länger her. Wir hatten dann so Interviews mit dem Top-Management dort. Und da saßen immer Übersetzer und das waren dann relativ ältere japanische Herren, die, keine Ahnung, ob die Englisch gesprochen haben oder nicht, hatten jedenfalls Dolmetscher dabei. Und ich versuche mir in so einer Runde gerade die Doris Albitz vorzustellen.
Und?
Stelle ich mir lustig vor.
Aha.
Oder stelle ich mir interessant vor. Stelle ich mir durchaus interessant vor. Aber wo du gerade Doris Albitz sagst, was ich auf der CeBIT gehört habe, ist, dass zum Anfang des Jahres tatsächlich Mark Fischer bei IBM ausgeschieden ist, aber auch noch keinen neuen Job hat.
Tatsächlich?
Das habe ich auch nicht
mitbekommen. Mark Fischer?
Habe ich auf der CeBIT gehört.
Was hat der da zum letzten eigentlich noch gemacht?
Der hatte irgendeine Parkposition auf europäischer Ebene.
Wie es so üblich ist bei IBM. Nee, habe ich auch nichts davon gehört.
Also definitiv.
Nochmal kurz auf Albitz zurückzukommen. Es hat ja geheißen, dass sie ja schon einen neuen Job in Aussicht hat.
Ja.
Und das kann ja schlecht Fujitsu gewesen sein, weil ja nicht absehbar war, dass der Marcel Schneider vom Bord geht. Ne?
Nee, aber da war
auch klar war, dass die Position.
Aber war da schon absehbar, dass der Schwirz vom. Nee, auch nicht, gell.
Und wir haben ja einen bei der Öffnung der Cancom-Zentrale einen hochrangigen Manager aus der Distributionsszene um uns gehabt.
Ja.
Mit dem wir ja auch über das Thema gesprochen haben, der zumindest damals behauptet hat, er wisse bereits, wo Doris Albitz hingehe.
Ich weiß. Ich erinnere mich.
Stimmt, ich erinnere
und
mich.
Wollte es uns aber nicht sagen.
Richtig.
Und so weiter, ne? Und wir hatten ja vermutet, es sei entweder EMC oder Dell. Das waren ja die beiden Unternehmen, glaube ich, die wir so in die engere Wahl.
Hatten wir drüber gesprochen, ja.
Genommen hatten, ne? So, EMC halte ich für unwahrscheinlich nach wie vor.
Wieso?
Ich glaube, dass die Sabine Bendiek da mittlerweile ganz gut und fest im Sattel sitzt.
Stimmt, ja.
Also gibt's, würde ich jetzt keine Anzeichen dafür sehen, dass da irgendwie etwas nicht in dem Laden nicht in Ordnung wäre oder so. Hm. Gibt's keine Anzeichen dafür. Und von daher.
Da müssen wir wohl uns doch noch ein bisschen gedulden. So schwer es fällt.
Irgendjemand hat mir erzählt, ich weiß es allerdings nicht mehr, wer es war, das fand ich auch ganz interessant, der hat gesagt, nee, die Doris Alberts, die geht überhaupt nicht mehr zurück in die Industrie. Die strebt nach Höherem, der strebt so eine Karriere vor, wie die Regine Stachelhaus sie gemacht hat.
Ach ja?
Ja, also dann, die ist ja dann zu UNO, glaube ich, gegangen, ne?
Genau.
Nach ihrer HP-Zeit?
Nein,
UNICEF.
UNICEF, richtig?
Ja. Ja, genau.
UNO. Man sieht, ich habe militärische Ausbildung. Zu UNICEF gegangen und dann danach war sie ja Personalvorstand bei E.ON.
Aber heute nicht mehr.
Die ist heraus und pflegt jetzt ihren Mann. Und jemand hat mir erzählt, sowas würde sie wohl eher anstreben.
Ah ja.
Aber keine Ahnung.
Warum nicht?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also vielleicht hören wir da noch eine Überraschung und
also ich ist bin tatsächlich total, was, ich bin total gespannt, wo die wieder
was
also das außerhalb der ich Branche denke, ist. So Frauen wie die Doris Albitz, gerade jetzt auch so die Frauen vor der aktuellen Diskussion, die sind total gefragt.
Oh ja.
Die wird, kann sich doch den Jobs aussuchen.
Oh ja. Na? Kann gut sein. Naja, wir werden sehen.
Gespannt. Wir werden sehen.
So, dann haben wir noch zwei Personalien aus dem Bereich Distribution. Das eine können wir ganz kurz machen. Der Carsten Hartmann ist zurück bei Devil.
Ja, fand ich ja wirklich ein Ding. Fand ich wirklich ein Ding.
Wieso?
Weil Carsten Hartmann kommt immer zurück, wenn sie irgendeinen Investor auslösen. Die waren doch mal in so einer, bei so einer holländischen Investorenbude.
Tulip,
ja. Genau. Ja. Dieses völlig obskure, also es war eine ganz komische Geschichte. Und plötzlich war Carsten Hartmann wieder da, hatte etwas Geld in die Hand genommen und hat sie ausgelöst. Mhm. Und jetzt ist er wieder da und ich hatte gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber es war doch relativ zuverlässig, man habe bei Devil einen russischen Investor gehabt.
Da gab es doch mal so ganz komische Meldungen mit diesem russischen Investor. Das war ja ein ganz
windige Geschichte. Das war aber COS. Das war COS.
War das COS?
Nein, ja, das war COS bei Arxis rausgekauft
hat. In dem Artikel im Fokus war das auch drin gestanden mit diesen Russen.
Ja?
Ja.
Doch, da war
stimmt. Also vor ein paar Jahren war das echt ein Ding. Da kam so ein, das wollte... Da hieß es, ein russischer Investor würde sich dort beteiligen. Da ist nur nie Geld angekommen.
Da ist doch in der letzten Minute alles abgesagt
worden. Ja, ganz komisch. Das war
bei COS. War es nicht bei COS doch?
Ich bin mir
nicht sicher. Nach der Arcus-Geschichte. Arcus wollte die COS verkaufen und hat die verkauft an einen russischen Investor, der Deutschland verantwortlich ist.
Aber COS gehört doch heute zu Devil, oder nicht?
Ja, das hat die Devil aber von...
Also
die Devil haben dann die Reste gekauft. Der russische Investor hatte einen deutschen Bevollmächtigten, der war auch bei COS vor Ort und das war der ehemalige Vertriebsleiter von Toyota Deutschland oder sowas. Und das war schon über die Bühne gegangen. Man hatte den Michael Krings damals schon hinaus komplimentiert und dann plötzlich standen die alleine da, weil die Russen die Finger weggezogen haben. Und man hat den Krings wieder reingeholt und gesagt, wir haben hier keine Hilfe, Michael, mach das doch mal. Und der war da alles andere als glücklich mit der ganzen Situation, weil es da natürlich dann um diverse Haftungsfragen geht.
Mei, oh mei,
also das war eine schlimme Geschichte.
Und ich habe den Artikel gefunden, war 2009. Zahlungsengpässe führten zur Insolvenzanmeldung der COS-Distribution, Kenner der Distributionsunternehmens erheben nun schwere Vorwürfe gegen den Investor Greengold und die dahinterstehende russische KCK Association, die den Lindener Grossisten erst vor kurzem erwarben und so weiter und so fort. Ja.
Und also angeblich hat es bei Devil einen russischen Investor gegeben und jetzt ist Carsten Hartmann wieder da. Meine Theorie wäre, der russische Investor ist nicht mehr da, Carsten ist wieder da und macht das jetzt wieder.
Okay.
Aber was ich ganz interessant finde, ist die zweite Personalie, die da genau in dem Umfeld spielt. Bei Devil ist Carsten Hartmann zurück und bei Devil Tochter COS ist Werner Dau angekommen, der ja vorher, der von MSI, der lange MSI Deutschlandchef war, der schon ewig in der Branche ist und der einen kurzen Ausflug in die Solarbranche hatte.
Bei der BKOM, ne?
Und das ausgerechnet bei BKOM, was uns ja schon fast zur nächsten Geschichte bringt.
Naja, warte.
Zur nächsten großen. Also das ist ja auch eine recht interessante Neuigkeit gewesen.
Ja.
muss man wirklich sagen. Wir hangeln uns von Personalie zur Geschichte.
Ja, dann gibt's aber zumindest noch eine dritte. Ja, betrifft ja jetzt aber allerdings nicht die Distribution, aber jemanden, der früher in der Distribution gearbeitet hat, ist nämlich der Guido Wirz.
Genau.
Ehemaliger Actebis Manager. Und der ist ja dann damals bei der Übernahme der Also in ausgeschieden. Und der ist jetzt jedenfalls wieder aufgetaucht beim Unternehmen. Da habe ich erst dreimal hinschauen müssen, weil von dem habe ich noch nie was gehört. Also der ist jetzt Marketingchef bei Lebara. Hat von euch vorher schon mal jemand was von dem Unternehmen gehört? Auch noch nicht?
Ja, ich habe den Namen schon mal gelesen. Aber
ich noch nie. Lebara Mobile ist jedenfalls ein Telefonprovider, der ist darauf spezialisiert, möglichst günstige Tarife für Auslandstelefonate und Mobilfunk anzubieten. Wenn man da mal bei denen auf die Webseite schaut, also ich will jetzt da nichts über dieses Unternehmen sagen, aber das ist so ein Telefonprovider, der halt alles kann, billig, 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 immer günstig zu sein und so weiter, hat eine klare Klientel. Es sind vorwiegend ausländische Mitbürger hier in Deutschland, die eben nach Hause telefonieren müssen.
Wo sitzt die Firma?
Die Firma sitzt, das ist jetzt eine gute Frage, Damian. Wo die sitzen, muss ich nochmal.
Impressum.
Im Impressum schauen. Ja, ich habe gerade nur den Artikel selber offen.
Ach so.
Ja, da ist er jedenfalls jetzt Marketingchef. Und da fragt man sich natürlich, was ein gestandener Manager wie der Guido Wirz, der ja bei Actebis einiges auf die Beine gestellt hat. Also ich meine, der hat ja dort das ganze E-Commerce-Bereich aufgebaut. Der war dann sehr stark auch im Aufbau von Services mit beschäftigt. Er ist ein großer Analytiker,
ja.
Und kann da solche Themen auch gut vorantreiben. Was macht er jetzt bei so einem
Telefonprovider? Deshalb war meine Frage, wo ist die Firma?
In Düsseldorf. Habe ich mal nachgeschaut. Englische Zentrale, Niederlassung in Düsseldorf. Die interessante Antwort, die man drauf geben kann, ist, wer hat ihn dahin geholt? Und vermutlich Scott Rankin.
Ja.
Wir erinnern uns, Scott Rankin war Vertriebsleiter bei NT+.
Ja.
War vorher im Vertrieb bei Kyocera, Ex-Kollegen.
Ach, die Information ist neu für mich.
Und Scott Rankin ist im Impressum zumindest aufgeführt als ständiger Vertreter der Zweigniederlassung.
Da, schau an.
Und ist Direktor und Vorsitzender des Direktoriums bei Lebara.
Da, jetzt wird da natürlich ein Schuh draus.
Also das ist so eine interessante Connection.
Aber trotzdem ist die Frage natürlich berechtigt, warum geht man zu so einer Firma? Und ich denke, vielleicht ist auch so ein Grund, kann auch total banal sein. Man braucht jemanden einfach, der sein Gehalt bezahlt. Und wenn er jetzt nicht zu einem anderen Distributor, die sind jetzt in München oder jedenfalls nicht direkt vor der Haustür, vielleicht wollte er auch nicht unbedingt nach Braunschweig oder so, kann ja sein. Und du brauchst halt eben wenn du dich nicht selbstständig machen willst, du brauchst jemanden, der dein Gehalt bezahlt. Du musst deine Dinge bezahlen. Und
er hat ja jetzt auch lange gesucht, war ja schon eine längere Zeit dazwischen, ne? Ein paar etliche Monate.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Also ich meine, wir haben ihn auf dem Systemhauskongress, war er doch da.
Da war er noch unter Aktiv, aber du weißt ja nicht, wie lange er bei
Aktiv ist. Da war aber schon bekannt, dass er geht. Ne?
Ja, du weißt aber nicht, wie lange er beschäftigt und freigestellt war.
Ja.
Das weiß ich nicht.
Also das gut, ist,
gehen wir mal von maximal.
Und er war
halben
Jahr sieben aus. Jahre bei Actebis.
Naja gut, er wird er drei Monate gehabt haben. Aber noch kein halbes Jahr. Ein halbes Jahr Kündigungsfrist hast du, wenn du 10 Jahre dabei bist.
Weißt du nicht. Und es gibt allerdings noch einen interessanten Hintergrund, der exakt zu Lebara passt. Der Guido Wirz kommt ganz ursprünglich aus dem Energiesektor. Der war bei
RWE.
Und danach war er bei, jetzt bin ich geneigt, KV und Warehouse zu sagen. Wie heißt denn die Firma jetzt? The Phone House. Und danach war er bei The Phone House. Das heißt, er kommt aus dem Mobilfunksektor.
Ach, ja.
Und er kennt den Bereich natürlich sehr
interessant.
Gut. Er kennt den Vorsitzenden der Geschäftsleitung bei Lebara. Und ich denke, er würde nicht irgendwas machen.
Mhm.
Also das hat schon, also ich denke, das hat schon einen Hintergrund. Ich habe mir jetzt lange nicht gesprochen. Man müsste mal gucken, wie der Laden inzwischen aufgestellt ist und wo die hinwollen.
Ja. Ja, wo die hinwollen, das haben sie ja zumindest im Rahmen der Presseinformationen, die sie dann rausgeschickt haben, auch genannt. Also dieses Unternehmen verfolgt eine Doppelstrategie. Finde ich ja immer interessant. Eine Doppelstrategie. Ja, das klingt gut. Da weiß man immer, wo die Kraft hingeht.
Ja, ist das so, oder?
Das finde ich ja sensationell. Vor allen Dingen eine Doppelstrategie, die dort lautet günstig plus Premium.
Ja, das macht Sinn.
Also ich glaube, sich, also ich, manchmal frage ich mich ja schon, wie Leute auf sowas kommen.
Also
ja.
Ich glaube, günstig können, plus Premium. Ich glaube, die können total gut jemanden brauchen, der das Marketing in geordnete Bahnen
lenkt. Sehr schön formuliert.
Und das hat der Guido drauf.
Also Guido Wirtz, der Guido, der soll jetzt hier jedenfalls offensichtlich das Premium-Geschäft aufbauen. Macht aus günstig Premium. Naja, also ich denke, irgendwann werden wir ihn mal wieder sehen. Oder mal, wir telefonieren mal mit ihm und dann können wir
mobil
ihn mal fragen.
Natürlich.
Mobil natürlich. Mobil, wenn wir ihn fragen, wie es ihm geht. Ja. Ich denke, er hört Channelcast auch immer noch. Zumindest hat er früher
denke
mal
eifrig
gehört.
In dem Segment.
Melde dich mal.
In dem Segment hat es ja noch einen Wechsel gegeben. Allerdings ist bis jetzt nur raus, dass er gegangen ist oder dass er geht, Steffen Ebner, der bei NT Plus, beziehungsweise bei der Also Marke NT Plus, die Festnetzvermarktung geleitet hat. Hat gekündigt, wird irgendwo anders auftauchen, man weiß allerdings noch nicht wo.
Ja. Gut, dann haben wir HP noch zwei Personalien, nämlich einmal, dass der Kador, der PPS-Europachef,
Erik Kador, das fand ich den Knaller, fand ich das auch so den
in
Knaller?
In Ruhestand geht? Nee, eigentlich nicht so.
Der ist noch nicht so alt. Den habe ich mal erlebt. Damian, weißt du noch, als wir in Braunschweig waren, bei Frank und Walter, eingeladen, ich glaube, das war die erste Veranstaltung mit Übernachtung, wo wir gemeinsam waren.
Das kann sein.
In Braunschweig bei Frank und Walter.
HP, ich kann mich da sehr gut dran erinnern.
HP hatte mit Frank und Walter so ein Abkommen gemacht.
Ja.
Wir machen Consumer-PCs Pavilion.
Genau.
Die werden gebaut bei Morse. Das Morse war eine Tochter von der Frank und Walter. Damals Michael Bergmann, das war so ein großer Breiter, der jetzt bei der Bank arbeitet, glaube ich, in Braunschweig, sollte das Ding leiten. Die sollten Pavilion-PCs assemblieren und konfigurieren.
Genau.
So eine BTO-Geschichte. Ja. Ja. Frank und Walter sollte das verkaufen. Und damals am Tisch mit uns saßen von HP der
Kurt Siebold.
Kurt Siebold.
Aha.
Kurt Siebold, Erik Kador und René Alder. Erik Kador war damals der Vorsitzende des PC-Geschäfts.
Tatsächlich, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Und wir haben ein interessantes Gespräch gehabt, weiß ich noch.
Aha.
Und wir verschotteten einige Biere.
Verschottet.
Und das ganze Ding ist grandios in die Hose gegangen. Also jetzt nicht unsere Veranstaltung, aber die war super. aber die Zusammenarbeit zwischen Frank und Walter und HP war von ganz, ganz kurzer Dauer.
Das war
4 oder 6 Wochen ist das schon krachend an die Wand gefahren, weil überhaupt nichts funktioniert hat.
Da gab es doch diese PC-Verlosung. Ne?
Und da gab es die PC-Verlosung.
Das war wirklich der Hit. Es waren 5 Journalisten da. Und dann gab es am zweiten Tag gab es eine Verlosung von diesen Pavilion-PCs unter Journalisten. Es gab genau 5 PCs zu gewinnen.
Es gab 5 Preise und 5 Kandidaten.
Peinlich. Weißt du, die wollten halt, sagen wir mal so, die angereisten Journalisten für sich irgendwie gut gewinnen. Also, dass sie halt freundlich gestimmt waren, wollten aber jetzt nicht irgendwie diese blöde hier Bestechungsnummer machen, sondern machen sie eine Verlosung. Echt der Hammer. Ne?
Also die Veranstaltung damals
völlig durchsichtig.
Die Veranstaltung damals war wirklich schon, die hatte was. Also so eine Veranstaltung, ich war auf wenigen Veranstaltungen, die genau so
war. Was immer parallel zur CeBIT lief?
Das war ja die Party. Das war ja diese Giganto-Party in der Stadthalle.
Das war in Braunschweig.
Mit 5 Bands. Das war völlig außer der Reihe. Da war doch auch Besichtigung der Fertigung.
Ja. Kann sein.
Das war relativ ausführlich und die war sehr high-endig besetzt, die Veranstaltung.
Ja.
Also was da geboten war, die HP war wirklich mit erster Führungsriege aufgelaufen. Mhm. Und die Frank und Walter letztendlich auch.
Mhm.
Das war Das war schon wirklich interessant mit skurriler Note. Aber Eric Cador, diese Personalie hat mich wirklich gewundert. Eric Cador hielt ich für seit Jahren total gesetzt und völlig unangreifbar. Und ich habe den Verdacht, dass Eric Cador für verschiedenste Verwerfungen im Channel verantwortlich war. Weil ich dann nämlich, als das mit Eric Cador so durchgesickert ist, das war tatsächlich parallel auf der CeBIT, hatte ich dann gleich vor Ort einen ganzen Haufen Systemhäuser und Leute, mit denen ich gesprochen habe und wenig darauf angesprochen habe. Die alle gesagt, wie Eric Cador, kann gar nicht sein. Mhm. War so die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war, Gott sei Dank, das zeigt, jetzt kann wieder gearbeitet werden.
Aha, schon.
Es war wirklich interessant. Es ist doch so, dass es eine Partnerorganisation in den verschiedenen, also in Deutschland eine Partnerorganisation für die verschiedenen Divisions gibt. Und das ist aber weltweit einmalig. Weltweit hat die HP nur eine Partnerorganisation. Und in Europa hat man verschiedene, weil Cador irgendwann gesagt hat, ich lasse mir doch von solchen Heinis da zentral nicht vorschreiben, was in meiner, PPS hieß es damals ja noch nicht, aber was in meiner PSG läuft. Mhm. Und hat gesagt, da mache ich meine eigene. Mhm. Also das ist auch ein Cador.
Okay.
Ich glaube, er hat nicht immer ganz glücklich agiert und viele Leute haben gesagt, Mensch, Zeit, dass er geht. Das ist so das Ende dieser französischen Riege, die das Zepter in EMEA schwingt. Es war ja EMEA früher deutsch dominiert mit Bernd Bischof. Mhm. Unter Fiorina wurde das dann französisch. Mhm. Und jetzt schwenkt es so wieder zurück zu den Deutschen. Denn der Nachfolger Herbert
Köhler? Nee.
Ja, so ähnlich.
Irgendwas mit K, ne? Ja.
Kök.
Genau.
Ist, ich glaube, ein Österreicher. Und an seiner Seite ist Frank Obermeier, der ja aus der deutschen Organisation kommt, was ich auch eine interessante Personalie finde. Mhm. Der Obermeier hat meines Erachtens einen wirklich tollen Job in Deutschland gemacht.
Ja, sonst wäre er, glaube ich, nicht reinbefördert worden.
Das denke ich aber auch. Und man sieht es mit einem, da hat jemand aus HP neulich mal gesagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge sagt, hey, Wertschätzung für die Arbeit in Deutschland. Und man wird dann auf europäischer Ebene viel besser gesehen. Und das weinende Auge sagt halt, Mensch, Obermeier hat in Deutschland einen tollen Job gemacht und kaum hat er angefangen, den zu machen, ist er auch schon die Treppe hochgefallen.
Ja.
Aber das war schon eine wirklich sehr, sehr interessante Personalie, die es zur CeBIT gegeben hat von HP. Mhm.
Ja, weil wir gerade über Ruhestand gesprochen haben, da gibt's auch noch eine Personalie.
Ja.
Ein Mann, der jetzt die Sommerzeit dazu nutzen kann, auch bei eine Stunde längerem Tag weiterhin Schnee zu schippen. Nämlich der Günther Schnitzler von Konica Minolta. Auch der verabschiedet sich in den Ruhestand.
Wie lange ist er dabei gewesen?
33 Ewig. Jahre.
Ewig.
Also den Günther Schnitzler, das war einer der Manager, die habe ich ganz zu Anfang an meiner
Karriere, sag's ruhig.
Meiner Laufbahn hier in der Branche. Das war 89, 90 sowas. Da habe ich ihn kennengelernt. Da war er noch nicht in dieser Position, die er jetzt hatte. Da war er ja auch noch ein paar Jahre jünger, genau wie ich. Und
Hast du auch für so Büromöbel.
Du warst beim Infomark.
War das, ne?
In Düsseldorf, ja,
genau.
Du warst beim Infomark. Da haben wir ja über Kopierer, Branche und so rauf und runter geschrieben.
Ja.
Und da war er halt, war das jetzt Minolta? Oder was? Ja, Minolta. Konica war damals ja noch in Hamburg. Minolta war da in Langenhagen. Da war er, der war bei Minolta. Weiß ich jetzt. Auf jeden Fall war er schon immer so ein Vertreter, ich sag mal, der alten Schule. Ne? Also hat eine Menge Kompetenz drauf gehabt, gerade auch was den indirekten Vertrieb betrifft. War jetzt nicht so der Kumpeltyp, sondern schon auch immer distinguiert und etwas zurückhaltend. Und wahrscheinlich hat er auch aufgrund eben dieser, sagen wir, Persönlichkeitsmerkmale diese tolle Karriere gemacht. Ne? Das ist jetzt schon ein paar Jahre der Deutschlandchef von dem Laden. Mhm. Und er geht jetzt in den Ruhestand und ich würde sagen, in seinem Fall ist er in der Tat verdient. Er sieht ja immer so ein bisschen aus wie ein General. Wenn du ihm eine Uniform anziehen würdest, ne, dann würdest du sagen, irgendwie Fünf-Sterne-General.
Mit dem Haarschnitt und so.
Echt?
Und
ich hab den nie getroffen.
Ein toller Typ, finde ich. Mhm. Und sein Nachfolger, den kenne ich allerdings nicht. Ich habe gelesen, der ist aber auch schon 33 Jahre in der Branche. Der heißt Johannes Bischoff. Und ist jetzt auch ein paar Jahre schon bei Konica Minolta. Gut, da kann ich wenig drüber sagen. Kann jeder nachlesen, was er bislang gemacht hat. Mhm.
Zwei Personalien aus dem Hause Tech Data. Zum einen der Markus Hammann leitet, ich glaube ab sofort ist das auch die Samsung-Abteilung im Haus Tech Data. Die haben ja sind ja auch dazu übergegangen, das nochmal Business Units aufzustellen für spezielle Hersteller, unter anderem eben auch Samsung, und das wird der Markus Hamann machen.
Der war ja vorher, der kommt ja daher.
Kommt ja daher und hat ja vorher auch das Druckergeschäft gemacht bei der Tech Data. Und Tech Data hat den Reinhold Egenter an Bord geholt. Den kennen wir auch noch von Also.
Genau.
Und der wird dort den Geschäftsbereich Maverick
machen.
Machen, glaube ich. Auch ein Bereich, wo so, denke ich, einiges noch im Argen ist. Da hört man immer einmal im Jahr davon auf irgendeiner Pressekonferenz, und dann haben wir hier noch Maverick und dann hörst du das ganze Jahr eigentlich wieder nichts mehr davon.
Ja.
Aber ist halt Digital Signage, oder?
Das Digital Signage, so AV.
Können wir ja mal wieder, genau.
Digital Signage ist ein schönes Thema.
Ja.
Haben wir lange nicht mit drüber gesprochen.
Ja.
Auch Digital Signage am POS übrigens. Und ich sag's jetzt nicht.
Bei Konrad Elektronik, ich weiß.
Bitte?
Nein, nix.
Ich habe hier ein Stück.
Das war jetzt
so ein Piepen.
Ich habe hier so ein Piepen.
War jetzt ein Insider. Dann können wir noch kurz sagen, der Thomas Wenderoth ist neuer Vertriebschef Key Accounts bei der Lancom geworden. Und jetzt haben wir endlich rausgefunden, obwohl es wirklich schon eine Weile her ist, aber dieser Mann ist, diese Personale ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Wir hatten hier aber auch schon darüber gesprochen, als er Comparex verlassen hat, nämlich der Walter Denk.
Ja.
Und der ist jetzt aufgetaucht, das heißt aufgetaucht, bereits seit September bei der Avaya.
Wartet, wen ich auf der CeBIT getroffen habe, auf der Pressekonferenz von Elektronikpartner.
Keine Ahnung.
Walter Denk, was, weil nämlich die EP im Bereich Comteam eine Kooperation mit Avaya bekannt gegeben hat.
Ach, schon.
Eine Vertriebskooperation. Mhm. Man möchte Mitglieder schulen, man möchte Systemmeister auf Avaya schulen und möchte im Bereich gerade mittelständischer Channel von Avaya-Seite massiv durchstarten.
Ah, ja, schon.
War ganz interessant, auch die Ausführungen von dem Denk waren recht interessant.
Mhm. Also der ist dann jedenfalls wieder an Bord und auf die Frage hin, warum er denn zu Avaya gegangen ist und warum er den Comparex verlassen hätte. Meine Vermutung war immer, Comparex ist ja auch kein ganz einfaches Systemhaus gewesen. Da gab es ja auch immer wieder Querelen, Rauswürfe und Ärgernisse mit Gründern und Pipapo, wir erinnern uns.
PC-Ware, ne?
PC-Ware, ja. Richtig. Vorgängerunternehmen sozusagen. Dem ist nicht so. Walter Denk sagt, nein, er wollte ganz bewusst zurück in die Industrie. Also er wollte wieder in die Industrie, und da war eben diese Stelle frei und auf die hat er sich beworben und dann hat er den Job auch bekommen.
Echt so,
und
hat er das gesagt?
So ungefähr.
Hat er Samstags in der FAZ gelesen und dann, ach guck mal hier, das war ja, dann gehe ich mal sofort in mein Büro. Mit
Textmarker.
Sag mal,
Lebenslauf
ein.
Geht dann wieder runter. Ja.
Passfoto draufgeklebt hier. Ne?
Mal anschreiben und so muss man sich das.
Genau.
Schön.
Ach, schickt man das denn heute eigentlich noch per Einschreiben? Oder?
Genau.
Aber Avaya ist ja schon eine interessante Aufgabenstellung.
Ja, ja.
Sagen. Also Avaya ist ja.
Da waren aber nie Manager, die lange dort gewesen sind, ne? Also
Der Gallmann war doch da
eine Zeit lang.
Der Gallmann war aber auch nicht so lange, drei Jahre oder so.
Ah, der Gallmann war nicht so lange da.
Naja.
Dieser ganze Telefonanlagen- und UC-Sektor ist ja wild in Bewegung. Das ist ja, da geht ja echt einiges
an. Ja, ist jetzt, ja. Klar.
Habt ihr gewusst, dass in diesem Sektor Telefonanlagen, UC-Lösung, die Wechselwilligkeit der Kunden fast so hoch ist wie in kaum einem anderen Sektor der Industrie?
Nee.
weil anscheinend die Hersteller dazu tendieren, den Kunden wie gehabt Telefonanlagen zu verkaufen und die Kunden zunehmend das Vertrauen verlieren. Das hat neulich jemand so formuliert, der hat gesagt, na ja, wenn so ein Kunde mal mitgekriegt hat, was ein iPhone ist, dann will der natürlich keine klassische Telefonanlage mehr, sondern eine UC-Lösung, wo er das mit einbinden kann. Mhm. Und die Hersteller sind da geneigt, sehr traditionelle Lösungen zu verkaufen. Außer der Kunde sagt, ich will aber hier mal was Modernes haben. Mhm. Und die Kunden sind dann geneigt zu sagen, mein bisheriger Lieferant hat nur irgendwie altes Zeug, weil die kriegen das nicht angeboten. Und die wechseln dann nicht nur die Anlage, sondern gleich den Lieferanten. Mhm. Also eine äußerst interessante Dynamik in der Industrie.
Aha.
Und das hat auch sehr stark mit den Channel-Strukturen anscheinend zu tun, weil die Business-Partner der UC-Anbieter auch sehr old-fashioned sind und am liebsten Telefonanlagen rausräumen und neue dafür reinnageln,
ja. Mhm.
Statt moderne Netzwerktechnik mit UC und so. Naja, das nur als Randbemerkung.
Mhm.
Das begeistert euch jetzt gar nicht.
Doch, ich bin schwer beeindruckt.
Ja, verdammte Axt.
Ein Riesenthema.
Ich trinke noch einen Fritz-Cola, stößt einer mit mir an.
Ja, ich hab jetzt gerade geöffnet.
Oh, du hast die rote.
Magst du mal probieren? Apfelkirsch, Holunder geöffnet.
Ich probiere die jetzt
probier mal. Probier die mal.
Magst du einen Schluck von dem Ding?
Die kenne ich. Die habe ich schon getrunken. Also schmeckt schon sehr stark nach Kirsch.
Boah, die schmeckt wie diese Cocktailkirschen aus dem Glas.
Ja, genau. Oder wie diese kleinen roten Lutscher, ja, die es früher gab. Mit dem grünen Stiel.
Ach ja. Aber eine Maske könnte ich davon nicht trinken.
So, dann haben wir noch eine letzte Rentnermeldung sozusagen. Der ehemalige Sony-Chef und zuletzt war er Chairman im Board. Der Stringer, wie spricht man den eigentlich richtig aus?
Weiß ich würde Stringer sagen.
Stringer, wie bei Miss Marple.
Stringer.
Der Typ da hier.
Der
Mr. Stringer.
Der geht, ja, genau. Der geht auch in den Ruhestand. Alle gehen in den Ruhestand.
Der Stringer.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Bei uns geht's
bestimmt bei Sony echt alt geworden, kann ich mir vorstellen. Ja.
Bei uns geht's noch ein paar Jahre.
Wahnsinn. Übrigens bei Sony, ich verfolge das immer, die stehen bei mir so auf der Watchlist, was den Aktienkurs betrifft. Der hat sich erstaunlich in den letzten Wochen entwickelt. Also der ist richtig abgegangen nach oben. Ich hatte die mal gekauft für 10,11 €. Und dann ging die hoch über 12, dann ging die wieder runter. Dann habe ich die bei 10,60 € wieder verkauft. Ich depp. Ja, jetzt waren sie schon über 14. Ne? Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, die Firma, die ist jetzt 13,686 Milliarden Euro wert.
13,8
Börsenwert.
Das ist nichts.
Ist wenig.
Das ist nichts.
Extrem wenig.
Also das ist aber unter Wert, würde ich sagen, und zwar heftig.
Meinst du, ich soll nochmal einsteigen?
Ja, die haben die Nachfolger P ist.
Die kommt ja erst im Dezember.
Ja, das dauert aber.
Aber im Smartphone-Bereich sind sie, glaube ich.
Aber die haben doch den
Smartphone-Bereich.
Waren das nicht die den Controller gezeigt haben?
Ja.
Statt der ganzen Konsole nur den Controller.
Ja,
sensationell. Die Spieleindustrie ist super.
Ja.
Was man da alles machen kann, ist interessant. Ich zeige jetzt vom nächsten iPhone nur den Stecker.
Genau. Mal nur die Kabel. Das muss auch mal reichen.
Muss ja nicht immer alles verraten.
Ja. Nee. Es muss Fantasie da sein.
Also es ist das finde ich ja wirklich unglaublich.
Nee, wer Spaß dran hat, der kann sich ruhig mal die gut einstündige Keynote anschauen, die ist im Netz zur PS4.
Ja.
Hochinteressant.
Ja.
Hochinteressant.
Lustig, oder?
Lustig, ja. Also irgendwie echt lustig und wirklich unterhaltsam, ja.
Aha. Aber das wird auch noch interessant, weil auch Ende des Jahres bringt Microsoft seine die neue wie heißt
Xbox.
Die neue Xbox.
Echt?
Ja, auch. Also.
Wir sollten irgendwann mal, vielleicht im Sommer, wenn die Spielemesse ist, so ein Special machen, ein kleines zum Spielemarkt.
Ich habe keine Ahnung.
Da kriege mich überhaupt nicht
aus. Ich hab neulich mit einem Hörer diskutiert und der meinte dann zu mir, welcher Teil unserer Industrie hat sich in den letzten Jahren am massivsten verändert, in einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist?
Ja.
Der Spielesektor.
Ja, das ist, da hat
der Spielesektor. Riesenfirmen sind verschwunden, einfach sang- und klanglos. Es ist wahnsinnig viel im Umbruch.
Das stimmt.
Und neulich habe ich mit einem Kumpel gemailt, der bei einem Spielehersteller war und habe dann so gesagt, was macht eigentlich dieser und jener Spielehersteller? Und dann dieser Spielehersteller, naja, der zahlt immerhin seinen Mitarbeitern noch Gehalt, was überhaupt nicht selbstverständlich ist in der Industrie. Also das ist sehr, sehr stark in Bewegung, sehr stark im Umbruch. Mhm. Und da gibt's wirklich Hersteller, die fast über Nacht ein Millionenpublikum online erreichen und dann genauso schnell wieder abkippen und
die bringen dann Blockbuster und der muss zünden, ansonsten bist du quasi weg, also dazwischen gibt's kaum noch was.
Und dann klappert's ein bisschen nach und irgendwann bist du dann.
Und dann ist das ganze Zeug halt auf die Tablets und Smartphones auch viel gewandert, ne?
Also wirklich Wahnsinn. Also wir sollten uns das mal ein bisschen genauer anschauen, weil das ist schon wirklich.
Kann ich dir zumindest ein paar Experten vermitteln, die sich da auskennen in dem Markt. Ja. So, dann sind wir mit den Personalien ja auch schon durch.
Na, eine Personalie haben wir noch.
Wieso?
Das ist eine Personalie, die.
Ach ja. Genau. Jetzt habe ich gepennt.
Jetzt hast du gepennt.
Jetzt
vorhin war ich so völlig verschnarcht, aber jetzt.
Also die Cola, diese Fritz-Cola, die wirkt doch nicht so richtig. Und zwar betrifft es einen von uns dreien hübschen.
Genau.
Nee, Christian.
Genau.
Christian ist nicht mehr Chefredakteur von der Channel Partner.
Genau.
Sondern Christian, erzähl, was machst du jetzt? Du bleibst IDG erhalten.
Ich bleibe IDG erhalten und ich mache Channel Partner und mehr, um es mal so zu sagen.
Ach, die Moore-Strategie.
Die Moore-Strategie sozusagen, richtig. Ja, ich habe meinen Posten als Chefredakteur von Channel Partner, den ich damals vom Damian übrigens übernommen habe, abgegeben an meinen Nachfolger, der damalige, der zuletzt als Stellvertreter bei uns tätig war, der Ronald Wilczek. Und ich bin jetzt Redaktionsdirektor digital, wie man das, auf das haben wir uns geeinigt, oder Director Content, und kümmere mich um die digitalen Inhalte auf allen B2B-Websites des Verlages. Da gehört die Computerwoche dazu, die CEO, der Tech Channel, die Channel Partner und die CFO-Welt. Und da haben wir jetzt so arbeitsorganisatorisch sozusagen eine Digitalredaktion zusammengestellt. Die ist bestückt aus allen Redaktionen. Die sind wiederum festen Teams zugeordnet, die bestimmte Themen bearbeiten sollen, zum Beispiel Mobile Computing oder Data Center oder ähnliches. Und wir wollen eben so schauen, dass wir da insgesamt noch mehr Druck auf die Straße bringen und der Austausch unter den Redaktionen einfach auch noch ein Stück weit besser funktioniert. Das hat auf Projektbasis immer ganz gut geklappt. Ich denke beispielsweise an den Systemhauskongress. Da wurden ja immer regelmäßig die Leser der Computerwoche befragt. Und da gab es dann einen engen Austausch mit den Kollegen von der Computerwoche und dann ist es eigentlich wieder so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Aber tatsächlich interessiert die Leser der Computerwoche die Ergebnisse einer Systemhaus-Umfrage natürlich sehr wohl.
Ja, selbstverständlich.
Weil das natürlich die Unternehmen sind, bei denen sie ihre Ware einkaufen und ihre Lösungen einkaufen.
Beurteilung meiner Lieferanten.
Und da haben die natürlich ein hohes Interesse dran zu wissen, welche Systemhäuser machen einen guten Job.
Ja
und
natürlich.
An diesem Beispiel, glaube ich, kann man schon erkennen, dass es da ganz viele Themen gibt, die man eigentlich gemeinsam auch spielen kann. Und das ist mein Job.
Nur für den Online-Bereich?
Nur für den Online-Bereich.
Bedeutet das, dass der Online-Bereich bei IDG nochmal an, wie soll ich sagen, an Momentum oder so, an Bedeutung gewinnt im Vergleich zum Print-Bereich?
Ja, mit Sicherheit, ja. Ja, ist ganz deutlich.
Verdient ihr Geld damit?
Ja, na, wir verdienen Geld mit damit. Ja. Zweifelsohne. Gut. Also der ist schon profitabel, dieser Bereich.
Bist du verantwortlich nur für die Inhalte oder auch fürs Geschäft?
Nein, ich bin nur verantwortlich für die Inhalte und nicht fürs Geschäft, habe also keine wirtschaftliche Verantwortung. Ich habe auch noch jemanden an meiner Seite, der den ganzen technischen Part dann auch übernimmt. Mhm. Also es gibt natürlich jetzt bestimmte...
Das wäre auch wichtig.
Bestimmte Dinge, wo ich halt sage, da brauchen, hätte ich gerne dieses oder jenes Format oder ich will da noch mehr Videos machen oder sonst irgendwas, dann braucht man natürlich jemanden, der das technisch auch umsetzt.
Klar.
Und da habe ich jemanden an der Seite, der dann die ganzen Entwickler steuert und ähnliches. Und insofern machen wir das. Ja, das macht Spaß, also ist, denke ich, ein ganz interessanter Job.
Ja.
Bin ja eh ein alter Onliner, schon immer gewesen. Und denke, da kann man noch einiges reißen, werde aber natürlich dem Channel treu bleiben, macht den Channelcast natürlich auch weiter. Man weiß ja, wo man seine Wurzeln hat.
Eben.
Ja, das also nochmal jetzt auch ganz offiziell toi toi toi, Christian.
Danke. Ja, alles Gute und viel Erfolg im neuen Job.
Vielen, vielen Dank.
Und so ein Verlagsleiter, ich hatte sowas auch mal, so einen Job, das war schon gut. War eine gute Zeit. Ja. Kann man schon machen.
Ja.
Kannst du was
bewegen? Du meinst, ist schön. Man ist wichtig und muss nicht viel tun, oder?
Das ist was sensationell.
Bezahlt.
Man kann durch die Lande reisen, kann sich überall wichtig machen. Alle Leute nehmen einen ernst.
Im Moment hänge ich schon noch sehr viel am Schreibtisch und im Büro rum, weil es schon noch einen Haufen Zeug zu tun gibt. Kann man sich vorstellen, wenn da so eine Arbeitsorganisation gegründet wird, da gibt es ja noch überhaupt keine Schnittstellen.
Ja.
Keine Prozesse, die aufgesetzt sind. Also das muss man ja alles erstmal einfangen. Kannst
gestalten. Du hast ja fantastische
Gestalten. Da hast du wirklich Gestalten. Das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Nicht also schlecht. Dinge dann so ein bisschen in die Bahn zu lenken, die Leute an Bord zu holen, bestimmte Formate gemeinsam zu entwickeln. Das finde ich schon auch echt spannend und interessant. Vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht, dass es funktioniert und auch wirklich klappt. Und das Feedback kriegst du halt im Online-Bereich eigentlich auch sehr schnell und unmittelbar mit.
Was ich schon wirklich interessant finde, und ich habe das bei Ex-Uns, bei CMP Weka, wo ich lange war, ja auch gesehen, es ist unglaublich schwierig, eine auf wirklich aus dem Print kommende und auf Print fokussierte Organisation umzuschalten auf online. Ja. Es ist wirklich eine gewaltige Anstrengung nötig, um das hinzubekommen.
Ja. Also das Thema zum Großteil heißt einfach Change Management. Also man muss einfach das Mindset auch ein Stück weit umschalten, die Leute da wirklich abholen und mitnehmen, viel Verständnis wecken, viel schulen vor allen Dingen auch, die neuen Technologien beibringen. Also was dort im Internet draußen passiert tagtäglich, das ist ja absolut irre, was es da an neuen Formaten, an neuen Möglichkeiten auch gibt. Ganz tolle Dinge, wie ich finde, die ich auch sehr schnell immer adaptiere und ausprobiere. Ja. Aber viele haben halt dieses Beharrungsvermögen und halten halt lieber an dem fest, was sie halt auch die ganze Zeit lang gemacht haben. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe.
Also ich denke, wir stehen ja bei diesem Online-Publizieren relativ am Anfang.
Ja.
Wenn man sich dann mal anschaut, was sich im Moment an Formaten und aber auch an Designs und an Usability Features entwickelt, das ist schon wirklich
fantastisch. Wir haben heute, wie wir hier aufgebaut haben, drüber gesprochen, Andreas, über eine App, die heißt Flipboard, kennt vielleicht der eine oder andere auch, die gibt's auch für alle Plattformen und Smartphones und Tablets. Die macht nichts anderes, als RSS-Feeds einzusammeln, die du vorher definierst von Webseiten, die dich interessieren. Die packst du dort rein und dann macht er eine Zeitschrift drauf, wo du einfach hin und her blättern kannst.
Das ist schon wirklich sehr, sehr schön.
Das ist schon wirklich sensationell, super umgesetzt. Du kannst da die Artikel dann teilen und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles integriert. Jetzt haben die eine neue Version heute rausgebracht, im Moment jetzt nur für iOS. Da gibt es eine sogenannte Plus-Taste noch drin. Dann liest du deine Zeitung durch, die du dir selber zusammengestellt hast und sagst, ach, das sind ja mal interessante Artikel. Dann drückst du dieses Plus-Zeichen. Dann wird da ein E-Book draus gemacht.
Ja.
Also ein Magazin draus gemacht, was du dann bei denen reinstellen kannst oder du teilst es mit deinen Freunden und so weiter. Also der User wird in die Lage versetzt, sein eigener Chefredakteur zu werden, der eigene Kurator zu werden, Dinge zusammenzufügen. Ja. Das hat natürlich einen enormen Impact. Ja, das geht jetzt mal hier so im Kleinen los, aber wir erinnern uns, was der Weinmann gesagt hat, dieses Thema Teilen und welche Möglichkeiten du da jetzt hast. Also sind diese disruptiven Kräfte, die natürlich irgendwann mal auch Wirkung zeigen werden. Und da musst du dich heute eigentlich schon dafür wappnen, ist der falsche Ausdruck, aber du musst präpariert sein. Und ich bin immer jemand, der dann sagt, nicht lieber auf die Bank setzen und zuschauen, sondern selber halt überlegen, wie kann man das für sich jetzt auch nutzen. Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, wir sollten jetzt nochmal so ein Channelcast-Magazin noch rausbringen, ja.
Das wäre doch mal eine schöne Geschichte.
Kann man hier ganz locker machen. Du brauchst irgendwo im Internet, du hast dann in deinem Browser einen Knopf drin, da ist ein Pluszeichen, da klickst du drauf. Immer wenn du was Interessantes findest und wo du sagst, das ist für Channelcast-Hörer sicherlich interessant, und dann entsteht da automatisch von ganz alleine eine Zeitschrift draus.
Die du dir dann, das ist das, was eigentlich fehlt. Denn ich lese im Moment sehr viel und ich schiebe das dann über Twitter weiter, aber es läuft halt nirgendwo zusammen. Nee, es ist dann überall fragmentiert und klar sieht man, da hat er das und das hat er gelesen, aber das muss er ausprobieren.
Das ist schon interessant. Das sollte man wirklich mal ausprobieren. Ja. Gut, dann wollen wir noch ein bisschen über die CeBIT sprechen,
über die CeBIT. Die ist ja schon wieder ewig her.
Völlig überbewertet, meint ihr?
Ewig her.
Ja, im März ist die in der Regel. Anfang März.
Ja, gefühlt.
Gefühlt.
Ist sie schon wieder lange her.
Vielleicht mal ein Wort zum Thema Übernachten. Suche eines Domizils.
Ja.
War ja früher, wer es noch kennt, schon mitunter so ein kleines Glücksspiel. Wo lande ich? Bin ich diesmal im Kinderbettchen untergebracht?
Kinderbett in Hameln oder?
Oder schlafe ich unter dem Dach irgendwo oder im Keller auf der Liege? Man wusste es ja vorher immer nicht so genau.
Oder bin ich in Braunschweig oder bin ich in
Hildesheim? Kriege ich überhaupt ein Zimmer? Genau. Wie sind denn meine Messe-Mama und so? Ne? So, die Zeiten sind ja vorbei. Also das, glaube ich, kann man einfach mal so festhalten.
Man kriegt jederzeit ein Zimmer nah an der Messe
und wir haben
kleines Geld.
Genau, und wir haben jahrelang unsere Zimmer besorgt immer über den, ich glaube, irgendwie der Messe zugehörigen Zimmerservice, der heißt Quartier, glaube ich.
Ich glaube, den musste man früher auch verwenden.
Den musste man quasi als Vermieter verwenden. Richtig, da hattest du quasi keine andere Möglichkeit.
Da gab es irgendwie so ein Monopol.
Und die hatten so einen Webauftritt Marke 1.0 mit so briefmarkengroßen Fotos, wo eigentlich nur irgendwie so braune Matsche drauf zu sehen war, aber keine Details. Und irgendwie eine ganz kurze Beschreibung, und von daher war es wirklich ein Lotteriespiel und es war einfach arschteuer. War unglaublich. Und ich kann empfehlen,
es gab damals auch keine Hotelzimmer. Man konnte in Hannover kein Hotelzimmer bekommen, es sei denn, man hat es 4 Jahre im Voraus gebucht.
Ja, ja, und ich habe jetzt in diesem Jahr das erste Mal 2 Plattformen bemüht für meine Zimmersuche. Die eine Plattform nennt sich Airbnb, schreibt sich A-I-R, also wie Luft, bnb.de, und die andere heißt 9flats, wird geschrieben 9 und dann flats.com oder auch .de. Die machen auch nichts anderes als private Zimmervermittlung weltweit in allen Städten. Und die ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Du siehst deine Unterkünfte wirklich richtig gut. Leute können das auch bewerten. Es ist alles transparent. Du hast einen super Service dort. Und ich habe eine ganz tolle Wohnung jetzt gehabt, 65 Quadratmeter für die CeBIT-Zeit. Die war toll ausgestattet, war 7 Minuten von der Messe weg und ich habe 309 Euro bezahlt.
Und wie viel Übernachtung?
4.
Und das ist gut.
Und ich hab im vergangenen Jahr ähnliche Größe gehabt, da habe ich weit über 1.000 Euro bezahlt. Weit über 1.000 Euro. Über dieses Quartier.
Wahnsinn. Also wir wohnen von privat schon seit ewigen Zeiten immer bei denselben Leuten.
Ja, das muss ich auch.
Und und das geht so über Nachbarschaftshilfe, aber es ist prinzipiell überhaupt kein Problem. Wir haben auf der CeBIT einen ehemaligen Kollegen von CMP getroffen, also von CN USA, der gesagt hat, er wohnt in Hamburg. Also und zwar hat er eine Unterkunft in Hamburg, weil er gesagt hat, das letzte Mal war er vor 5 Jahren auf der CeBIT und er konnte sich noch daran erinnern, in Hannover gab es immer nichts. Er war damals in Hamburg, ist halt immer gefahren.
Tatsächlich.
Und dann sagt er, habe ich gleich Hamburg gebucht. Und jetzt komme ich hier nach Hannover und denke, mich trifft der Schlag. Überall gibt es Zimmer total günstig.
Richtig.
Ich hätte hier auch beliebiges Hotel kriegen können für kein Geld.
Ja, und man hat ja so den Eindruck auch, dass das auch noch so ein bisschen künstlich hochgepusht wurde. Am ersten Tag, als die Messe losging, habe ich in der Früh das Radio eingeschaltet und kam also Nachrichten. Dann kam man so, heute Messe beginnen und so weiter. Bitte planen Sie ausreichend Zeit bei Ihrer Fahrt zum Messegelände ein, weil irgendeiner hat wieder gestreikt. Ich weiß nicht, was. Irgendeiner hat jedenfalls gestreikt, keine Ahnung. Und Sie konnten aus diesem Grund diese berühmte Phase A nicht schalten. Aha. Phase A bedeutet, wer noch nie dort war, da werden auf dem Messeschnellweg Zufahrt zur Messe ist normalerweise 4 Spuren davon räumlich getrennt, also 2 in die eine Richtung, 2 in die andere Richtung, werden dann gleichgeschaltet und zwar alle zur Messe hin auf 4 Spuren.
Genau.
Und das konnten sie also nicht machen an dem Tag und deswegen musste man also ausreichend Zeit.
Ja, sie brauchten es nicht machen.
Ich bin um 8:30 auf die Messe gefahren, fahre auf den Messeschnellweg und da war nichts los. Da war nichts los. Du hast den Blinker gesetzt und bist auf diesen Messeschnellweg gefahren. Bist dann mit 100 km/h dahingerollt, bist die Ausfahrt Nord rausgefahren, bist kurz an der Ampel gestanden, fährst ins Parkhaus rein, 1. Etage, alles frei, stellst dein Auto ab und gehst auf diese Messe.
Jetzt in
diesem Jahr. Und da haben wir gedacht, ihr seid ja richtig lustig. Ja? Da macht ihr im Radio hier so eine Panik, dass ich da noch eine halbe Stunde früher aufstehe und dann nichts.
Ja.
Und so ging es die ganze Zeit.
Christian, mein Messeerlebnis am ersten Tag in der Früh war für mich fast traumatisch. Und zwar sind wir immer in Laatzen untergebracht, halt privat, immer bei denselben. Und das sind zu Fuß, ja, nicht ganz 10 Minuten zu dem Messebahnhof Laatzen und dann halt auf die Messe. Mhm. Wir kommen auf den Bahnhofsvorplatz Laatzen, ihr kennt den alle, von wo dann dieser Skywalk ist und wo man vom Bahnhof kommt. Der ganze Bahnhofsvorplatz war leer. Es waren 3 so Zeitschriftenverteiler und das war's. Dann gehen wir hoch auf den Skywalk. Dann waren da 5 andere Leute noch und auch sonst keiner. Und von den fünf anderen waren zwei Wärter, also so Aufpasser. Mhm. Und dann kommen wir unten in diesen Eingangsbereich, wo sonst immer Schlangen sind, wo man sich wirklich durchkämpfen muss und schauen muss, dass man reinkommt, waren vielleicht 30 Leute. Mhm. Na, vielleicht waren 40 da. Mhm. Keine Schlange. Ich wäre gerne in der Schlange gestanden. An diesem Tag habe ich gedacht, ich bin in der falschen Stadt. Was geht hier denn ab? Am nächsten Tag war es anders. Also am Mittwoch war deutlich mehr los. Da war es schon okay. Aber am Dienstag habe ich gedacht, ich bin in der falschen Stadt, auf falschen Veranstaltungen. Das geht alles gar nicht. Und ich hatte den Eindruck nochmal, nämlich am Freitag Nachmittag um 14:45 oder um 14:30 stand ich im Planet Reseller in dieser Catering-Zone vor, wo sich ja alles trifft, wo normal alle Tische belegt sind. Der war ja die Messe über alle Tische belegt. Es war also im Planet doch recht gut besucht. Das Ding war halb leer. Und da habe ich gedacht, Freitagnachmittag um 14:30, es kann überhaupt nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht.
Naja, ja, deshalb wird ja jetzt auch der Erfolg der Messe nicht mehr in Zahlen gemessen, sondern,
ja, also, gewogen.
Sondern in Kilogramm, hat ja jemand mal gesagt. Fand ich auch eine interessante Formulierung. Naja. Aber was mich mal interessiert, dieses Messemotto, kennt ihr das noch? Das Leitthema der
Share Economy.
Ja.
Wie findet ihr das? Was fandet ihr das gut?
Ich kann mit solchen denglischen Begriffen, und das ist ja jetzt, letztes Jahr war es ja Website, glaube ich, ne? Dieses Jahr ja. Share Economy, ja. Relativ wenig anfangen. Und ich komme auch gleich noch zu meiner Kritik in Sachen Cebit. Ich habe Share Economy nicht auf dieser Messe gesehen, sagen wir es mal so, ganz kurz.
Es war schon in ein paar Hallen versteckt.
Ja.
Share Economy, das ist ja...
In dieser E-Commerce.
Naja, Cloud ist ja das ganze, das ganze Thema Cloud ist Share Economy. Und, aber das ist halt eben, was du völlig richtig sagst, Christian. Das ist so ein Wischiwaschi-Begriff, ich habe mich jetzt in meiner letzten Kolumne bei Heise ein bisschen damit beschäftigt. Auf der einen Seite ist er total banal, weil es geht ums Teilen. Yeah. Und auch der Kollege Pörschmann von der Messe hat gesagt, der fängt auch immer mit dem Teilen an. Und das Teilen ist schon, du drückst bei Facebook auf den Teilen-Button. Und dann teilst du. Das ist banal. Mhm. Ja, und geteilt haben wir schon immer. Wir trinken Milch. Keiner von uns hat aber eine Kuh, sondern wir teilen uns die Kuh mit den anderen.
Die Aussteller teilen sich auch die Messehalle.
Wir fliegen mit dem Flugzeug. Ja, wir haben aber kein Flugzeug, sondern wir teilen uns die Flugzeuge. Also es ist irgendwie schon ein bisschen banal dann alles. Und das wird dann durch dieses, dass ich in der ganzen Messe dieses Thema dann aufdrücke, Share Economy, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, 99,5% der Bevölkerung weiß nicht, was soll denn das eigentlich sein. Und die restlichen 0,5%, da versteht jeder was anderes darunter. Und insofern fand ich das jetzt also nicht so wirklich gut, dieses Thema Share Economy. Also, naja, weiß ich nicht.
Ich habe es auch nicht gesehen, und das ist das, was meine Kritik sozusagen an der Messe. Also ja, Besucherzahlen ist das eine, aber das geht ein Stück weit auch mit her. Nur um das mal noch zu verdeutlichen, wir hatten gemeldet offiziell für dieses Jahr 280.000 Besucher. Ich habe mal nachgeschaut, wir hatten 2002 850.000 Besucher.
Oh mein Gott.
Ja.
Also so ist die Entwicklung der Zeit. Die Zeiten, wo das Messegelände rumsvoll war bis zum letzten Quadratzentimeter, ja. Wo man die Distributoren rausgeschmissen hat und die Agenturen.
So, und jetzt kann man natürlich sagen, gut, da ist natürlich viel weggefallen, da hat sich ja viel getan in der Industrie und diese ganze CE-Branche, die früher so ein bisschen da war, die sind jetzt alle in Berlin und so weiter. Kann man natürlich alles sagen, ist richtig. Mir persönlich geht es so, wenn es diesen Planet Reseller nicht gäbe, wo ich weiß, dass ich sozusagen meine Peer Group irgendwo treffe und mich da ein bisschen austauschen könnte, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich auf dieser Cebit noch soll. Selbst als Journalist wüsste ich es nicht mehr, weil ich sehe dort oben keine neuen Produkte mehr, keine neuen Technologien mehr, nicht wirkliche Neuigkeiten, die ich nicht vorher schon irgendwie im Internet gelesen hätte oder davon gehört hätte. Das heißt, der Neuigkeitswert ist wirklich gering. Ich kann Kontaktpflege noch dort oben machen, klar. Das ist aber eigentlich ein teurer Spaß so gesehen. Also von daher lohnt sich's nicht. Und ich finde die Messe einfach, sie ist nicht mehr sexy. Also der fehlt einfach irgendwie dieses Sex-Appeal zu sagen, jawohl, da muss ich unbedingt hin. Früher war ich so scharf auf diese Messe, ja.
Ich nicht.
Schon doch, alleine deswegen, weil es neue Produkte zu sehen gab. Doch, man wusste teilweise gar nicht, wo man überall noch hin soll. Man hat die Termine schon gar nicht mehr untergebracht, ja, weil das wollte man noch anschauen und das und das. Und warst du schon in der Halle? Das ist irgendwie alles vorbei. Also ich finde die Messe schon noch schön, ja. Im Planet Reseller fühlt man sich auch wohl und trifft die Leute. Aber da sind wir jetzt sicherlich auch irgendwie ein ganz spezieller Fall. Aber für den normalen Besucher.
Die Messe hat sich natürlich völlig gewandelt.
Welchen Glanz hat die noch? Welche Vision zeigt mir diese Messe?
Hatte sie mal einen Glanz? Ich weiß nicht. Für mich war die Messe viel immer eng und laut. Denkt mal an, ich glaube, die waren immer in Halle 8 oder so, Soundkartenhersteller. Mhm. Da kamst du rein und dir sind die Ohren weggeflogen, weil da immer so viel Krach war. Und sonst kamst du nicht durch die Hallen durch, ohne dass du permanent Bodychecks abbekommen.
Ja, aber das fanden Leute interessant, witzigerweise.
Das war ein Publikum. Ja, da war Aufbruchstimmung. Da war Aufbruchstimmung, da war Stimmung. Stimmung ist dann nicht mehr.
Ja, es ist eine B2B-Messe.
Es ist auch keine richtige B2B-Messe.
Doch, schon.
Ach, wo denn? Mit der Gaming-Halle.
Wo? In den Hallen.
Mit der Gaming-Halle und dem chinesischen Bazar in Halle, wo war der gleich noch? 18.
Aber interessant ist tatsächlich auch, was du gerade gesagt hattest, wenn der Planet Reseller nicht wäre, würdest du da nicht hingehen. Ich habe auch Aussteller getroffen, die im Planet Reseller da sind und die sich auch wieder gefragt haben, lohnt sich das für uns noch? Weil du triffst nämlich natürlich dort deine immer Zielgruppe, aber immer dieselben. Ja, du triffst keine neuen Kunden.
Richtig.
Und es ist schon noch immer noch ein Investment, auch wenn du in einen relativ günstigen Planet Reseller gehst, ist trotzdem ein Investment. Du musst da bleiben und deine Leute und so weiter und so fort. Und wenn du da kein zusätzliches Geschäft generierst, stellt sich die Sinnfrage. Ne?
Absolut. Also interessant ist das für Firmen, die neu sind sozusagen oder tatsächlich neue Produkte haben und dort noch auf bestimmte Zielgruppen treffen. Für die ist es interessant. Nehmen wir den Michael Krämer jetzt, Krämer IT aus dem Saarland hier.
Für den hat es sich bestimmt gelohnt.
Für den hat es sich gelohnt, da waren wir da sehr zufrieden.
Der stand auch in einer super Umgebung, muss man sagen. Der hat das gut gemacht.
Stand auch in einer super Umgebung und er ist halt jetzt in der Branche mit dem Produkt auch noch nicht so bekannt,
ja.
Als er nicht noch Aufmerksamkeit erzeugen könnte mit dem Produkt. Ja. Aber sagen wir mal, als Distributor oder ähnliches, was willst du denn da oben?
Ja, eben.
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ja. Zumindest als ein großer Portliner. Ne?
Ja.
Ja. Es kommt drauf an, wie man spielt. Also wer zum Beispiel mit der Messe hochzufrieden war, ist der API. Stand ist größer, Stand wird nächstes Jahr noch größer, Party ist größer, der hat 2.500 Liter Bier ausgeschenkt auf der Party und 2.700 Cocktails den Abend. Wahnsinn. Und der war total happy. Der hat gesagt, das Ding hat sich für mich gerechnet. Wir haben sehr viel Sichtbarkeit, die anderen sind alle weg. Wir sind so ziemlich der Einzige, der da verblieben ist. Wir können da richtig auf dicke Hose machen. Das lohnt sich. Der hat im Markt aber auch gerade einen sensationell guten Lauf.
Ja.
Muss man der Fairness halber auch dazu sagen. Und für den ist das gut. Aber ich möchte noch einen ganz anderen Punkt machen. Mhm. Und da knüpfe ich mal an das, was du gesagt hast. Wir sind doch, wenn wir uns die IT-Industrie mal anschauen, wir haben schon ein bisschen über Distribution gesprochen, über die Verwerfung bei den Herstellern, über neue Geräteklassen, über die Verschiebung weg von PCs und Notebooks hin zu neuen Geräten, zu neuen Bedienkonzepten. Das ist so das ganze Thema Frontend. Dann, wenn du anschaust in Infrastruktur, ich hab vorhin zu eurem Verdruss so ein bisschen was über UC erzählt, haben wir ein paar Lösungen mal angeschaut, was man für Möglichkeiten hat. Wir sind im Moment, meine Einschätzung, in einer Phase des Umbruchs, die sehr, sehr spannend ist. Es entstehen irre viel neue Konzepte, sehr neuartige Bedienkonzepte, sehr neuartig gerade aus dem Web getriebene Entwicklungen mit Apps, mit ganz anderen wirklich Bedien- und Konsumkonzepten von Informationen und, wie die Geräte auf Arbeit eingesetzt werden oder im Privaten, wie es gemerged wird. Da ist dann dieses ganze Teilen natürlich auch ein Aspekt. Jetzt würde ich mal sagen, unsere Branche ist im Moment in einer total interessanten Zeit. Ich fand unsere Branche selten spannender als im Moment. Branche angrenzend, also so insgesamt. Da tut sich so viel und das reflektiert sich auf der CeBIT null.
Das ist es.
Und genau. Es reflektiert
absolut
sich auf
richtig.
Der Cebit 0. Es gibt
absolut
so
richtig.
Viele Themen, die im Aufbruch sind ja. Und absolut im Umbruch richtig. Und es reflektiert sich 0. Die IT-Abteilung, die Rolle der IT-Abteilung wandelt sich im Moment total
Woran
stark.
Woran liegt das? Liegt es an der Messegesellschaft? Liegt es an den Herstellern?
Die Messegesellschaft, das ist eine total interessante Frage. Die Messegesellschaft geht her und sagt, na ja, Messen, das ist halt schwierig geworden. Es gibt das Internet, was gibt's Neues zu zeigen, bla bla bla. Möchte ich sagen, es gibt interessanterweise andere Messen, die sehr wohl funktionieren, die im selben Umfeld unterwegs sind. Beispiel Nummer 1, die IFA. Warum eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Warum? Warum gehen die Leute nicht mehr? Da habe ich auch eine These zu. Die IFA funktioniert. Mhm. Die CES in den USA. Mhm. Die COMDEX ist total kaputt gegangen. Die CES ist das, was die COMDEX früher war, sogar wieder mit denselben Ausstellern, demselben Volk, was dahin fährt. Es ist plötzlich alles in neuer Blüte wieder da. Beispiel 3 in Barcelona, der World Mobile Congress. Mhm. Inzwischen habe ich mir sagen lassen, war noch nicht dort, 7 Hallen, ja. 700 Euro Eintritt, ein Trip für eine Person nach Barcelona zu der Veranstaltung, kostet mal schlapp, haben mehrere Leute gesagt, 2000 Euro.
Ja.
So, für 2000 Euro fahren die Leute, die ja alles auch im Internet konsumieren können, die alle Neuigkeiten
Wie
ja schon kennen,
hatten die denn
fahren die nach 70 Barcelona.
70 oder 80.000.
In Barcelona,
ja.
Mhm.
Ja, gut. Und das ist ein winziger Ausschnitt dessen, was die Cebit früher mal gezeigt hat.
Ja, dann denkt
das
ist, Amsterdam. Und die
Kurve geht so nach oben. In Amsterdam, die Digital Signage Show
Messe,
hat sich sehr, sehr gut entwickelt.
Sagt auch jeder.
Okay, andere Messen gehen gut. Die Hannoveraner sagen, ja, also das Internet, also Messen ist ja was ganz Schwieriges. Okay. Dann sagen die Hannoveraner noch, und dann höre ich sofort auf, die Hannoveraner zu bashen, weil ich können ja auch nichts dafür, die sind ja so eine Messegesellschaft, haben andere Messen, die gut funktionieren und da sagen sie dann halt, Messen funktionieren gut. Die Hannoveraner stellen sich jetzt hin, und das ist auch eine Sache, die mich ärgert, stellen sich jetzt hin und sagen, ja, also die Besuchermassen sind es doch gar nicht. Wer hat dieses Argument in Vollendung formuliert über die Jahre, in Vollendung feingeschliffen über viele Jahre? Messe München Systems. Mhm. Messe München Systems sagt, ja, die Besucherzahlen sind rückläufig, aber ist da völlig egal. Die Qualität war irgendwann so
Qualität
gut,
statt Quantität.
Die Qualität war irgendwann so gut, dass nur noch die Branche da saß mit ein paar hochqualitativen Besuchern, ungefähr 500, und vor die Wand gefahren sind. Und das ist eine Sache, die mich ärgert. Mhm. So, okay, ich glaube, die Messegesellschaft ist nicht ganz unschuldig an der Situation, aber die sind eine Messegesellschaft. Die Hersteller sind an der Situation natürlich auch mitverantwortlich, weil zum Teil die Wertschätzung fehlt der Produkte, die wir herstellen. Ich mache Apple nicht so gern, wie Christian das macht, aber bei Apple muss man sagen, mit Apple hat die Wertschätzung für die Produkte, die man selber herstellt, wieder Einzug in unsere Industrie gehalten. Was waren denn PCs früher? Ja, graue Kisten. Eine wie die andere, und dann war eine mal ein bisschen schicker oder nicht, und in erster Linie wurde verramscht. Also die Aussteller tragen da auch schon eine Mitschuld.
Also eins möchte ich noch unterstreichen, und das möchte ich sogar noch ein bisschen ausführen und ergänzen, weil wir auch über das Thema Visionen und Neues und was passiert hat und Internet, keine Ahnung, wie wir damit umgehen, und lass uns doch lieber das mal so machen, wie wir es früher immer gemacht haben. Das hat ja einigermaßen funktioniert. So. Es gab dort oben eine Halle, in der Startups untergebracht waren. Diese Halle hatte Code N. So, da bin ich auch mal reingegangen und habe mir das mal angeschaut. Da waren ganz verschämt kleine deutsche Web-Startups drin, mhm, mit teilweise sensationellen, richtig guten Ideen,
ja,
die dann an kleinen Tapeziertischen fristen musste, für die nichts gemacht wurde.
Ja.
Die dort einfach reingestellt wurden, dass sie da sind, draußen irgendwie
schon. Und das ganze Ding war total dunkel und
hat das ganze Ding war total dunkel und total unattraktiv, ja. Und man musste da schon wirklich guten Mutes reingehen und sagen, so, ich schaue mir das jetzt mal an. Das gehört eigentlich gepusht dort oben. Diese ganze Startup-Szene, die wir in Deutschland haben, und da gibt es einiges im Internetbereich, die müsste man dort oben richtig groß rausbringen, um einfach auch mal diese Wirtschaftskraft und den Ingenieurgeist und das Erfinderreichtum auch im Web, auch im Internet, was wir haben, mal nach vorne zu kehren und mal herauszustellen, dann wird diese Messe wieder attraktiv, da kriegst du auch ganz neues Publikum her.
Und das finden dann die Hersteller auch wieder toll, dass dort oben wirklich was los ist und eine Aufbruchsstimmung da ist. Und dann kommen die auch alle wieder auf die Messe. Aber da scheint man überhaupt kein Interesse dran zu
haben. Nein, ich glaube,
und das da könnte man mal sagen, Deutschland 2030 oder irgendwie etwas an die Wand werfen und sagen, so stellen wir uns das vor. Und da waren im Übrigen genau diese Firmen, die dieses Thema Share Economy gerade im Internet erfinden oder sich Gedanken darüber machen, wie sowas funktionieren soll.
Es gibt mehrere Keimzellen auf der CeBIT für das, was entsteht.
Ja.
Aber das sind Keimzellen, man muss sie wirklich suchen.
Ja.
Und der Rest ist wirklich abgelatscht aus verschiedenen Gründen. Und was du auch sagen musst, wenn die Hersteller, gerade die großen Hersteller hergehen und sagen, okay, wen schicken wir denn auf die Messe? Naja, in erster Linie mal einen Vertrieb und dann noch einen Arsch voll Hostessen. Was willst du denn dann auch für Gespräche führen als Fachbesucher? Wen hast du denn dann da, der dir dann wirklich inhaltlich was sagt?
Ja. Niemand.
Und da geht's dann in unserer Industrie ums Verkloppen von irgendwelchem Zeug. Und wenn du auf der Messe nichts verkloppt hast, dann war die Messe nichts wert. Also da ist auch so eine Schieflage, was die Wertschätzung des Marketings in der Industrie generell angeht. Ja. Ist da auch, muss man auch sagen.
Aber Messechef, hat's ja gesagt, wer ein Volksfest sucht, ist hier falsch.
Und jetzt werde ich...
Das halte ich für eine völlig falsche Aussage.
Völlig falsch.
Also ich bin gerade der Meinung, wenn ich auf eine Messe fahre, dann möchte ich eigentlich Volksfest haben.
Ja. Ja, dann will ich, dass da die Post abgeht.
Richtig. Ich will Attraktionen sehen. Die finde ich auf dem Volksfest. Attraktionen. Dinge, die ich nicht alltäglich sehen kann, finde ich auf Volksfest. Gute Stimmung gehört bei mir auch zum Volksfest. Und er sagt hier, wer ein Volksfest sucht, ist hier falsch. Was ist denn das für eine Aussage? Also man muss sich ja mal drüber klar werden, was das eigentlich bedeutet. Also
die größte Messe der Welt, die übrigens in München stattfindet, die Bauma dieses Jahr wieder.
Ja, ich habe die Kräne heute schon
gesehen. Meine absolute Lieblingsmesse ist ein Volksfest und das ist gewünscht. Mhm. Die Aussteller wünschen das. Die Aussteller sagen, wir haben drei Zielgruppen. Die Kofferträger mit der Kohle, da würde unsere Industrie sagen, ja, die wollen wir auch. Die Maschinenführer mit ihren Familien. Da würde unsere Branche schon sagen, na, die ganzen Techies, da muss gar nicht sein, die Frauen und Kinder sollen es daheim lassen. Und das ganze Volk aus München und Umgebung, um Stimmung zu machen für Baumaschinen, dass die Kinder auf der Straße sagen, geil Bagger. Mhm. Ja, das ist das Ding.
Spezialmaschinen. Also ist alles
und,
zu sehen
dort. Und da musst du sagen,
Harvester.
Unsere Branche hat da komplett die Wertschätzung für verloren. Mhm. Gut, es ist auch eine sehr schnell konsolidierende Branche, die sehr hart ist.
Ich glaube, Baubranche ist auch nicht gerade lustig.
Aber Baubranche ist auch nicht unbedingt lustig. Und jetzt muss ich gerade mal meine These loswerden. Meine These ist nämlich folgende. Ich habe mir überlegt, warum ist die IFA so groß und erfolgreich und die CeBIT nicht? Und das hat eigentlich keinen Grund. Die IFA war bis vor ein paar Jahren eigentlich völlig abgeraucht und da ging es um große Fernseher und dann hatte man sich entschlossen, die weiße Ware dazu zu nehmen, was man wie auch immer sehen mag. Und plötzlich sind die ganzen IT-Firmen gekommen und haben gesagt, hey, wir müssen auch auf die IFA. Meines Erachtens ist daran schuld sehr viel Überdruss auf die CeBIT. Das heißt, man ist die Situation in Hannover auch leid. Und man hat auch keine Lust mehr drauf und bestraft die Hannoveraner und belohnt die Berliner. Und meine ganz persönliche Meinung ist, das Pendel schlägt jetzt in die eine Richtung. Jetzt lassen wir die IFA mal noch 5 Jahre boomen und die Berliner sich in dem Ruhm sonnen.
Dann
stehen die da, wo Hannover 2001 war. Und die Aussteller sagen sich alle, boah, nee, ey, die Berliner, da muss man doch nicht wirklich und Eva was Neues machen, da gab's doch noch welche in Hannover, das sieht klein aus und dann sind sie auch demütig und dann fängt das ganze Ding wieder von vorne an.
Also ich finde das wirklich, ich habe jetzt viel zugehört, ich finde das total interessant, was ihr da sagt.
Du hast eine total andere Meinung, oder?
Ich frage mich nur, ich meine, die CeBIT ist natürlich im Wesentlichen eine Businessmesse und die IFA und die anderen genannten Messen oder auch die IAA, das sind, oder auch die hier, was in München stattfindet, die Sportmesse, die ISPO, das sind Konsumermessen. Ja? Und dort, und ich sage mal, so ein Konsumerteil, das erweckt natürlich schon von sich aus ein Produkt, eine andere Leidenschaft als einen Server oder als ein CRM-Produkt oder irgendein eine Software, ein Stück Software oder ein Storage Rack irgendwie, der dann in irgendeinem gekühlten Raum steht. Und deshalb denke ich, ist es nicht ein bisschen viel erwartet, wenn man von so einer Businessmesse sagt, nee, es muss ein Volksfest sein.
Ja.
Oder ist es nicht so, dass ich als Konsument oder als Verbraucher, als Besucher, Abteilungsleiter einer Firma, ich habe in meiner Firma ein Problem zu lösen. Ich möchte wissen, wer kann mir mit welchen Produkten dabei helfen. Ich gehe auf die Messe, habe ein paar Termine gemacht, vielleicht im Vorfeld idealerweise, und gehe zurück, führe halt dementsprechend Gespräch, fahre zurück in meine Firma und sage, okay, diesen Weg lohnt es sich weiter zu verfolgen. Dann wäre doch für diesen Besucher die Messe ein Erfolg gewesen.
Ja, wenn er das vorfinden würde, von dem du gerade sprichst, aber ich glaube eben nicht, dass die CeBIT eine wirklich ausgeprägte B2B-Messe ist.
Aha.
Sie ist eigentlich im Moment, nicht. Sie ist im Moment nichts, weder Fisch noch Fleisch.
Profil verloren.
Sie hat völlig das Profil verloren. Also wenn du heute sagst, so, ich bin jetzt hier irgendwie ein Unternehmer und ich möchte mich mal schlau machen zum Bereich E-Commerce. Ja, kann ja mal ein Ansatz sein, ja. So, dann fahr mal auf die CeBIT und mach dich mal beim Thema E-Commerce schlau. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Das wird da nicht gespielt, das wird auch nicht gezeigt, dieses Thema. Also weißt du, du musst schon, wenn du sagst, du machst eine B2B-Messe, habe ich schon die Erwartung, dass du dann das dort auch erleben kannst, erfahren kannst, dich informieren kannst, Begleitenprogramm dazu passiert und, zumindest zu den großen Themen, von denen man weiß, das wollen die Leute gerade und das sind gerade im Moment die aktuellen Trends. Aber von alledem hört man nichts. Und sieht auch nichts und spürt auch irgendwie nichts. Ja, steht dann immer wieder einer auf und sagt, ja, aber doch, in der Halle 14 ganz hinten, da gibt's doch einen E-Commerce-Park. Ja. Und dann gehst du mal in diesen E-Commerce-Park und siehst dann da 4 Stände und denkst dann, oh, ein Park? Eher so ein kleiner Garten. Ne? Also, es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und das ist meine Kritik. Und im Übrigen noch ein, weil du sagst B2B-Messe, der Mobile World Congress in Barcelona ist eine reine B2B-Messe. Da ist kein Consumer-Publikum vertreten dort. Ne? Mhm. Sind nur die Provider und Handyanbieter und Umfeld sozusagen halt mit dabei.
Ja gut, da kann man sagen, 70.000 gehen dahin. Auf der Messe waren jetzt 280.000 oder so.
Da ist aber nur Mobilfunk, mehr nicht.
Mhm. Ja.
Nur Mobilfunk.
Und die Messe wächst ja. Also die Messe war ja, deutlich, die war ja ganz klein. Noch vor ein paar Jahren war die ja eine reine Mobilfunk-Branchen-Insider-Veranstaltung. Und ich würde mal da eins aufgreifen.
Die wäre ja beinahe mal nach München gekommen, die Messe.
Ja, das haben sie probiert.
Ja, ja.
Aber die wollten so viel Geld, also der Veranstalter der Messe wollte so viel Geld dafür haben, dass er nach München kommt, dass die München gesagt haben, das können wir uns momentan nicht leisten.
Also.
Ich möchte deins kurz aufgreifen, Damian, weil ich sehe das mit dieses Argument B2B, das sehe ich schon. Und ich würde es mal umdrehen. Ich würde sagen, die CeBIT war mal eine reine B2B-Messe. Dann hat man irgendwann aufgemacht und war eine Messe für IT, für alle und alles. Und dann sind auch alle und alles gekommen. Dann hatte man fast 1 Million
Besucher. Das waren die 850.000.
Genau. Ja, ja. Das war fast 1 Million Besucher.
Ja.
Und dann ist es zusammengebröselt und jetzt unter den Trümmern musste noch mal durchsortieren, wer jetzt noch kommt, weil ich glaube, die Gruppe der Messebesucher ist total heterogen. Ich kenne etliche Unternehmer, die früher auf die CeBIT gegangen sind und genau diese Gespräche geführt haben. Die waren dann mit irgendwelchen SAP-Altvorderen zusammengesessen und haben sich über Konditionen ausgetauscht. Die heute sagen, muss ich eigentlich noch auf die CeBIT gehen? Was sehe ich denn da? Und die eben nicht mehr hingehen. Und wir sind noch nicht wieder bei einem klaren Profil angekommen. Wenn du heute sagst, das ist nee, ist es nicht. Sie ist nicht das eine noch das andere und sie muss sich überhaupt erst mal finden. Und man müsste mal die Besucher durchsortieren und überhaupt mal schauen, wer wohin gehört und wie es zusammenhängt.
Ich sag ja nochmal, also gerade diese Internet-Startups und ähnliche, die suchen sich heute andere Messen, wo sie hingehen. Die gehen auf eine Republika, die gehen auf Bloggermessen und, um sich dort zu präsentieren, weil dort auch das Publikum ist, das sich für dieses ganze Thema Internet interessiert. Das gehört eigentlich auch nach Hannover auf die CeBIT. Ich halte das für wichtig, diese Zukunftstechnologien dort zu präsentieren und zu zeigen und auch, was damit möglich ist. Das ist auch Business, was in der Zukunft stattfindet.
Ja.
Aber gut, wir haben ja jetzt wieder fast ein Jahr Zeit
um uns zu erholen und dann wieder alle schön brav nach Hannover zu fahren. So, ja, lass uns doch mal ein bisschen in den Bereich Distribution reinschauen. Da gab es ja jetzt nur auch einiges und ich glaube, das Hauptthema, über das wir sprechen sollten, sind diverse Insolvenzen. Zum einen Jetcomputer hat einen Insolvenzantrag gestellt. Weiß jetzt nicht, ob es so überraschend gewesen ist für den einen oder anderen. Aber fast zeitgleich kam die zweite Meldung und die war dann schon, denke ich, deutlich bedeutender, nämlich die Becom muss Insolvenz anmelden. Becom ist ja einer der Distributoren, über die wir relativ ausführlich und häufig schon in vielen Channelcast-Folgen gesprochen haben, von denen wir auch große Stücke halten, gehalten haben, vielleicht auch immer noch halten. Will ich jetzt gar nicht irgendwie in eine Richtung werten, aber wir haben ja festgestellt, das sind zwei Manager angetreten, eigentlich drei. Der Thomas Hoffmann gehört dann noch dazu, aber der Patrick Köhler und der Thorsten Belvarato. Management Buyout haben versucht, die Becom weiterzuführen, große Pläne gehabt, sind sehr grundsolide aufgetreten, hatten eine nachvollziehbare, verständliche Strategie, haben da sukzessive das Geschäft ausgebaut, weitere Verträge mit Herstellern geschlossen, haben auch ganz guten Ruf gehabt in der Branche, gab es also auch viel Positives, was man dort gehört hat, und dann plötzlich...
So jedenfalls stellte es sich da.
Und dann plötzlich kommt die Meldung, Becom geht
insolvent
und muss zum Insolvenzrichter. Frage, was ist da passiert?
Interessant, gell?
Ja. Sagen Sie ja nicht.
Mich hat das durchaus überrascht. Auch wenn jetzt alle möglichen Leute sagen, nein, war überhaupt nicht überraschend und so.
Ja.
Mich hat das schon überrascht.
Mich hat es auch überrascht und interessant. Und das sollten wir vielleicht noch, bevor wir da ein bisschen drüber diskutieren, noch kurz dazu erwähnen. Als diese offizielle Pressemeldung dann auch rauskam, da stand im selben Atemzug auch noch drin. Aber vermutlich wird alles gut, weil es gibt nämlich schon einen Investor, der parat steht und wenn der Insolvenzverwalter hier abnickt, dann müsste eigentlich alles so seinen Weg gehen. Das, glaube ich, muss man noch ein Stück weiter zusagen, weil da natürlich versteckt die Botschaft darin ist, es scheint sich hier um einen Prozess zu handeln, der nicht von gestern auf heute passiert ist.
Mhm.
Ich glaube, das kann man ziemlich klar davon ableiten. Mhm. Die Frage ist also, was ist bei der Becom passiert? Wollen wir da mal ein bisschen drüber spekulieren?
Ja.
Weil genau das wissen wir ja alle nicht, ne?
Sagen sie ja nicht. Also meine Vermutung war, und das hatte ich auch geschrieben, dass der Becom-Vorstand sich einfach übernommen hatte. Dass die, wie man so sagt, die Augen größer als der Mund waren. Kennt das Sprache?
Ja, sicher.
Und dass dann irgendwo die Kapitalausstattung doch nicht so war, dass sie dieses Expansionstempo stemmen konnten. Ich denke, dass das der wesentliche Grund für diesen Schritt gewesen ist.
Mhm.
Meine Vermutung. Sie sagen es ja nicht.
Sie sagen es nicht, ja.
Nee, also wenn man mal anschaut, was bei Becom alles passiert ist über die Zeit und dann mal so zusammenrechnet, das finde ich immer ganz interessant.
Dann hätten wir es alle vorher wissen können, oder? Kommt es jetzt nicht hier?
Weiß ich nicht, aber es gibt sehr viele Indikatoren, die schon in eine Richtung deuten. Machen wir es so. Also, wenn man sich das mal anschaut. Die Becom war früher eingebettet in eine Holding mit verschiedensten Aktivitäten. Ich glaube, Baumaterialien,
Immobilien,
Chemie, Immobilien, alles Mögliche. Die Becom hat in eigenen Räumen gewohnt, weil die Gruppe hat dieses ganze Gewerbegebiet gebaut, wo die Becom auch untergebracht ist. Die Gruppe ist extrem finanzstark gewesen und es hilft immer, und da gebe ich Damian völlig recht, es ist immer sehr hilfreich, jemanden, der finanzstark ist, im Hintergrund zu haben. Ich habe damals gesprochen mit entweder COS oder Actebis, als die zu Arkis gekommen sind. Und dann war die Aussage total interessant. Bei der Arkis müssen wir uns um Kreditlinien überhaupt keine Gedanken mehr machen. Die sind so gut gerätet. Das ist wirklich fantastisch. Man kann einfach machen. War bei der Becom früher sicher auch der Fall. Ist bei einer Ingram der Fall. ist bei einer Techdata der Fall, große börsengelistete Firmen in den USA, ist bei einer Also der Fall, börsengelistet in der Schweiz mit einem sehr kapitalstarken Investor Dröge im Hintergrund und auf der anderen Seite Schindler im Hintergrund. Da kann man einen Laden doch vergleichsweise unbeschwert umbauen, weil man weiß, von den Kreditlinien kann da nichts schiefgehen. Es ist sehr viel Kapital im Hintergrund. Wenn ich mir überlege, wie, was weiß ich, massiv der Gustavo Möller-Herk bei der Actebis, bei der Also und dann bei der gemeinsamen in die Prozesse gegangen ist und ins Personal und. Da kann ja viel schiefgehen. Wenn man finanzstarken Investor im Hintergrund hat, kann da nicht mehr so viel schiefgehen. Wenn ich mir überlege bei einer Techdata, wie viel Geschäftsführerwechsel und im Laufe der Zeit. Aber durch die finanzstarke Gruppe kann da eigentlich nicht so viel verunglücken. Das ist sicher, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Bei einer Becom, die haben dann angefangen, den Laden sehr massiv umzubauen, sehr massiv Leute auszutauschen, ohne einen finanzstarken Investor im Hintergrund. So, und jetzt kann man
auch hergehen. Auch das kostet alles übrigens Geld, ne?
Und das kostet natürlich selbstverständlich Geld. Natürlich. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, Punkt 1, finanzstarker Investor nicht mehr im Hintergrund, sondern das machen die Jungs dann unterstützt von der Bank in Köln. Mhm. Dann Austausch der Leute. Es geht jedes Mal mit dem Unternehmen Know-how. Mhm. Es sind Leute gegangen, die sehr lang dabei gewesen sind, die schon nach außen für das Unternehmen gestanden haben, wo man gedacht hat, was weiß ich, aus dem Einkauf oder aus dem Vertrieb oder aus dem Produktmanagement, das ist das Gesicht von Becom gegenüber dem Hersteller, dem Kunden. Mhm. Natürlich macht sich sowas bemerkbar und natürlich wird das rumpelig. Wenn bei Techdata ein Geschäftsführer geht oder wenn bei Actebis die Führungsriege da halbwegs ausgetauscht wird, natürlich rumpelt das zuerst. Klar. Mhm. Hat das bei Becom gerumpelt? Mit Sicherheit auch. Okay, Faktor 2. Dann Faktor 3, das war sicher so nicht vorhersehbar, wenn man sich anschaut bei Becom das Produktportfolio, was vertrieben wird. Das ist sehr, sehr klassisch. Das sind PCs, Notebooks, Peripherie, bisschen Software. Das ist ein Portfolio, Netzwerkprodukte.
Genug, ja.
Das ist ein Portfolio, was in einer stabilen Wirtschaftssituation sehr gut funktioniert, was in der Zeit, in der der Markt sehr stark im Umbruch ist, aber nicht mehr so funktioniert. Beispiel Notebooks. Notebooks sind zum absoluten No-No-No, Do-Not-Touch geworden. Das heißt, Notebook-Geschäft ist massivst eingebrochen bei allen, quer durch die Bank. Trifft dann eine Becom, die sich in so einer Umbruchsphase befindet, womöglich noch schwerer. Zumal dann das PC-Geschäft auch wegbricht und das Peripheriegeschäft auch nicht richtig gut läuft. Und das war ja bei allen so. Und dann ist die Frage, kann man es kompensieren oder nicht? Was wird hauptsächlich gekauft? Naja, Tablets, viel Apple, viel Samsung, Smartphones, alles Produktbereiche, die Becom so nicht im Sortiment hat, die man zukaufen muss. Schwierig. Also Bereich 3 Portfolio in einem sehr schwierigen, schwankenden Markt. Hm. Faktor 4. Recht interessante Gespräche hatte ich auf der CeBIT mit Markus Ade unter anderem, also mit so verschiedenen Distributoren, die gesagt haben, Mensch, die kleinen Händler shiften massiv ins E-Tail. Wir merken das. Es tut uns nicht so weh, weil wir haben diverses andere Geschäft. Aber die kleinen Händler shiften massiv ins E-Tail. Und es muss auch ein extreme Insolvenzwelle gegeben haben. Wir hatten ja letztes Jahr schon diverse Male darüber gesprochen, wo so Händler pleite gegangen sind.
Ja.
Auch so kleinere und irgendwelche E-Shops und so. Und in diesem Klientel der kleinen Händler ist natürlich eine Becom mit einer großen Vertriebsmannschaft, mit sehr wenig E-Commerce-Anteil und hohem Telefonvertriebsanteil unterwegs gewesen. Und wenn eine Ingram merkt, dass sich hier was verschiebt, dann muss es eine Becom dreimal merken, weil die haben nur solche Kunden. Mhm. Dann ist davon auszugehen, da hat sich was verschoben. Mhm. Nächster Faktor. Und dann gibt es einen weiteren wesentlichen Faktor, meine Einschätzung. Die Becom wollte expandieren, aber zuerst hat man mal angefangen, das Geschäft, ich sage jetzt mal geregelt, zurückzufahren. Trennung vom HP-Vertrag,
ja.
Trennung von Synaxon. Gut, man hat sich dann irgendwann wieder arrangiert und wieder vertragen, aber erstmal Trennung von Synaxon. Trennung vom Retail-Geschäft mit, ich glaube, mit Rewe war das.
Rewe, ja. Mhm.
wo dann immer die Aussage war, ja, das war so und so viel Geschäft und das war nicht profitabel genug und wir müssen ja kein unprofitables Geschäft machen. Und dann muss man in der Distribution auch sagen, okay, das stimmt, aber man braucht eine gewisse Runrate, dass man Cash generiert. Und wenn man die Geschäfte dann alle ad acta legt, muss man ja irgendwo wieder neues Geschäft akquirieren und zukaufen. Und das ist so nicht geschehen. Die API hat sehr aggressiv weitere Hersteller reingenommen. Die haben heute, ich glaube, über 200 Herstellerverträge. Die BCom hat das eher zurückgefahren und dann sehr selektiv wieder aufgebaut. Und ich glaube, dann wieder auf die Schwungmasse zu kommen, die erstmal weg ist.
Da glaube ich im Übrigen auch nicht, dass alles gut gegangen ist.
Erheblich schwierig.
Bei den Neuverträgen und Herstellern, die man noch an Bord geholt hat, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer die richtigen waren.
Also kann ich, da weiß ich zu wenig zu, das kann ich so nicht sagen. Ich weiß aber zum Beispiel, diese Geschichte mit HP hat bestimmt beiden Seiten nicht geholfen. Also ich glaube, das war für beide Seiten wirklich ein Desaster. Und man kann zu dem HP-Umsatz stehen, wie man will. Wenn man das HP-Spiel richtig treibt, dann kann das sehr gut funktionieren. Man sieht es bei den großen Distributoren. Aber man muss sehr viel Aufwand treiben. Okay. Das heißt, man verzichtet auf gewisse Geschäfte und fährt aber den Rest nicht wieder strukturiert hoch oder kommt da nicht schnell genug auf die Schlagzahl. Und dann ist auch noch so, dann gibt's noch so Nebeneffekte. Die BCom hat vermutlich völlig zu Recht die Logistik bei DHL aufgelöst. Und ist zu Großartec gezogen, ins neue Großartec-Lager. Der hat wohl sehr viel Kapazitäten und hat das sehr schön organisiert. Aber auch das war nicht ohne Rumpeln. Das geht nie ohne Rumpeln. Und ich glaube, in dieser Gemengelage irgendwo sind sie dann an dieser kritischen Schwelle hängen geblieben, wo man dann gesagt hat, jetzt kriegen wir die Ware nicht mehr weg, die wir schon eingekauft haben. Und jetzt sind aber die Rechnungen fällig bei den Lieferanten und wir stehen da und vielleicht haben wir vorher schon mit Wortmann gesprochen und das konnten wir aber nicht schnell genug closen. Und ich glaube, genau aus diesem Ding ist es gekommen. Und jetzt ist es ja so, dann sagst du, okay, BCom ist, sie haben ja gesagt, der Mittelstandsdistributor, aber so aussagekräftig und griffig ist das dann auch nicht. Das kann man schon mal sagen, aber wofür steht es denn dann wirklich?
Kann man aber dann trotzdem eigentlich festhalten, was Damian, du gesagt hast, am Ende sind es dann doch Managementfehler, die gemacht
werden. Ja, natürlich. Ja, klar. Natürlich.
Weil ich sag mal, Management ist ja dazu da, oder eine der vorwiegenden Aufgaben des Managements ist ja, solche Dinge zu erkennen, abzustellen oder halt zu managen, wie man so schön sagt. Ja, also irgendwie damit umzugehen und eine Lösung zu finden. Ja,
also
das ist wohl nicht in allen Bereichen immer wieder gelungen. Ne?
Also scheint so zu sein. Nee, aber mir hat jemand gesagt, wenn man sich BCom anschaut und schaut, wie das Management agiert hat, dann muss man sagen, die haben sich die falschen Fragen gestellt. Die haben versäumt, die richtige Frage zu beantworten, nämlich wie geht's richtig in die Zukunft, so dass wir wieder vernünftig auf diese Wachstumsschiene kommen und dann als Distributor überleben können. Also, und ich finde das eine traurige Geschichte.
Ja, ja, also lustig ist es natürlich nicht.
Und du siehst an der Geschichte, wie hart der Markt ist und wie viele Faktoren da zusammenkommen. Und das sind ja viele Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Ja. Ich habe keinen Apple-Vertrag. Was zum Teufel tue ich denn, wenn alle Welt plötzlich Apple kaufen will oder Samsung?
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich mir gedacht habe, der mir dann relativ schnell eingefallen ist. Ich habe gedacht, dieses Distributionsgeschäft, das ist schon etwas, also das muss man echt auch mögen. Und du musst es vor allen Dingen auch echt beherrschen. Diese Klaviatur, die dort gespielt wird, beherrschen, sonst hast du ganz, ganz schnell verloren. Da machst du einen Fehler, zwei Fehler und dann ist auch vorbei. Wenn du in einer Branche tätig bist, sagen wir mal, wo du ordentliche Margen hast, ja, da kannst du ja viel anders agieren, aber du bist ja in so einem Distributionsunternehmen eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Stellschraube für Stellschraube durchzugehen, wo du wieder ein Zehntel % irgendwo raussparen kannst.
Weißt du, was die wichtigste Aufgabe ist? Liquidität zu sichern. Und ich glaube, Andreas, da ist ich weiß, was soll ich sagen, viel Wahres dran. Und das stimmt, was du gesagt hast, so sehe ich es, glaube ich, auch.
Ja.
Nirgendwo anders als in der Distribution oder im Handel gilt, glaube ich, so der Grundsatz, Liquidität geht vor Rentabilität. Ne?
Ja.
Und was diese HP-Geschichte betrifft, vielleicht war sie tatsächlich nicht so rentabel, aber sie hat Liquidität ins Haus gebracht.
Produziert halt Cash.
Ne? Und das ist natürlich ein Faktor, der spielt. Ja.
Muss ich gerade mal eine Geschichte loswerden, die fand ich so erschütternd und die kennzeichnen unsere Branche so. Ihr kennt doch den Stefan Klingelmeier, der Geschäftsführer Volumen bei der Also ist.
Also,
ja. Der war vorher bei einem Spielzeughersteller.
Richtig, hat er uns erzählt, die Geschichte.
Und dann hat er erzählt, bei dem Spielzeug, der war im Controlling, der ist ja gelernter Controller, weil bei dem Spielzeughersteller im Controlling mit Nachkommastellen haben wir gar nie gerechnet.
Also wir haben immer so. Wir haben gesagt, mach's irgendwie gerade, genau, das ist einfach zu rechnen.
Passt schon. Und dann hat er gesagt, dann komme ich zur Also und schau mir das an und dann spielt sich das ganze Leben mit Nachkommastellen ab.
Genau.
Ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Das ist deine erste Frage sei so gewesen, ob da nicht ein Kommafehler drin sei. Weil irgendwie die Zahlen hinter dem Komma da,
ja,
kenne er gar nicht, ne?
Ja,
also er hat erzählt, die haben Carrera hat, das ist das Unternehmen, was Carrera übernommen hatte, wohl offensichtlich, und da hat er eben davon erzählt.
Wahnsinn.
Und da sagt er halt, das sind halt Margen 60%, 70%, 80%. Das ist ja völlig normal, ne? Und da ist scheißegal, ob du jetzt mal mit 65% oder mit 68% Marge rechnest, ist gerade egal, ne?
Und das,
da habe ich ihn, so da haben wir ihn doch auch gefragt, weil ich mal von ihm wissen wollte, gibt es eine vergleichbare Branche, andere Branche außerhalb der IT, die auch so einen extremen Kostendruck hat. Und die auch so verrückt ist. Dann sagt er, also es fällt ihm nur noch eine einzige ein, aber ansonsten sei es wirklich außergewöhnlich und die Branche sei Frischgemüse. Frischgemüse, der Handel mit Frischgemüse sei noch extremer, aber ansonsten hätte es noch keine Branche fertiggebracht, sich so selber so hinzurichten.
Das ist schon, es ist echt schon verrückt. Es ist echt schon verrückt.
So, jetzt geht die Geschichte bei Becom ja ein Stück weiter. Mhm. Gestern Abend, also wir zeichnen heute am Mittwoch auf, gestern am Dienstagabend kam die Nachricht. Ich habe sie dann in Facebook gesehen, weil der Andreas es gepostet hatte. Wortmann aus Hüllhorst wird die insolvente Becom übernehmen. Und ja, die Becom soll weitergeführt werden. Der Plan ist offensichtlich, eine Becom GmbH zu gründen, unter dem diese Geschäfte weiterlaufen. Es sind natürlich umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen. Ich glaube, ein Drittel der Mitarbeiter bei der Becom wird auf der Straße stehen. Und da ist jetzt auch die Frage, Wortmann, steigt er jetzt ein? Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen, richtiges Zeichen, passen die zusammen?
Ja, ich glaube schon, dass die zusammenpassen.
War auch meine erste Reaktion.
Also Wortmann steigt wohl ein, einer der Gründe ist, weil er anscheinend mit unheimlich viel Warenwert in der Insolvenz gehangen hat. Mhm. Das heißt, der hatte Becom wirklich sehr stark beliefert.
Der sagt, da lege ich noch ein paar Euro drauf, dann gehören sie mir ganz.
Kürz mir, behalte, lass im Lager stehen.
Und ich habe meine Ware wieder.
Lass im Lager stehen und schraub mein Schild an. Der Siegbert Wortmann ist ja jemand. Der Siegbert Wortmann ist ein guter Mensch. Ich mache den wirklich gern. Ich halte ihn für einen guten Geschäftsmann und auch einen guten Mensch, der auch Leuten hilft. Der hat damals dem ISAM geholfen, als dem ISAM sehr schlecht gegangen ist. Da ist er bei ihm eingestiegen. Der hat dem Carsten Hartmann, der ein Ex-Mitarbeiter bei Wortmann, glaube ich, gewesen ist, ermöglicht, in Braunschweig Devil aufzumachen. Da ist er mit eingestiegen, ohne groß reinzureden. Mhm. Und gut, da steigt er auch ein. Der Wortmann ist extrem bodenständig und fährt natürlich in Hüllhorst eine ganz andere Kostenstruktur als eine Becom in Köln. Also insofern werden da die Dinge auch ganz anders bewertet, denke ich mal. Also wenn es da um die Gebäude geht oder um die Lage oder um die Löhne und Gehälter, das ist schon eine andere Geschichte.
Also was auf alle Fälle, denke ich, hilfreich ist in der ganzen Situation, da begegnen sich zwei mittelständische Unternehmen.
Ja.
Die, denke ich, auch
die relativ auf Augenhöhe,
agieren, auch dieselbe Sprache sprechen, alle relativ bodenständig sind, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass da die totalen Highflyer mit dabei sind, was insgesamt die ganzen Gespräche und was da alles damit zusammenhängt, ein Stück weit vereinfachen müsste.
Ja.
Und
Na, der Siegbert guckt sich das jetzt so ein bisschen an.
Ich glaube nicht, dass er sich das nur anguckt.
Und dann
glaube ich auch nicht, dass
das glaube ich nicht, Andreas, dass er sich nur anguckt.
Das glaube ich auch
nicht. Ich glaube, also Becom kann ja nicht weitermachen wie bisher.
Nee.
Das ist, glaube ich, klar. Das heißt, der erfahrene Grand Seigneur sozusagen, Siegbert Wortmann, der jetzt hier nochmal wieder Geld in die Hand genommen hat, um das Unternehmen, ja, oder um auch seine eigenen natürlich Interessen zu verfolgen, der wird jetzt, er lässt ja die beiden Vorstände als Geschäftsführer im Unternehmen, aber ich denke, da ist Gesprächsbedarf. Und da wird er ihnen schon...
Der sagt denen schon, wie er glaubt, dass das besser geht.
Genau.
Ja, das glaube ich auch.
Es kann im Übrigen auch nur eine Übergangsphase sein. Das heißt jetzt nicht, dass Patrick Köhler und Thorsten Belvorat dauerhaft die Geschäftsführer bleiben.
Nein, natürlich nicht.
Nee, ich glaube, da sind die Optionen sehr, sehr
offen. Da ist alles sehr, offen. Das sehr, sehr offen, muss man, denke ich, schon
das klar, sehr, sehr klar sehen. Ne?
Ist ja sicher, wenn Sie da jetzt jemanden haben, der Ihnen halt sagt, hör mal zu, so machen wir das nicht, sondern wir machen das so, wir gehen nicht nach links, sondern wir gehen nach rechts. Und die denken, nee, wir wollen aber lieber nach links.
Ja, dann haben sie schlechte Karten.
Und wieso eigentlich zwei Geschäftsführer?
Ja.
Oder drei?
Oder
der
drei?
Eine schaltet ja, der Hoffmann ist.
Der Thomas Hoffmann
ist raus. Zum 1. April geht er, also jetzt nächste Woche.
Der Thomas Hoffmann war der Finanzer.
Der ist der Kontrolleur. Finanzer
und Backoffice.
Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Der kommt clever aus dem Bankenbereich.
Schwierige Geschichte.
Also ich muss sagen, in dem Zusammenhang die Öffentlichkeitsarbeit, die Becom gemacht hat, fand ich klasse.
Die haben sich sehr reingehängt.
Die haben auch den Kunden mitgeteilt, hört mal zu, so und so, das ist bei uns passiert, aber wir arbeiten hart daran. Die Pressearbeit war auch sehr gut. Also das muss ich sagen, habe ich so in dieser Form noch nicht häufig erlebt.
Und das, obwohl die Katharina im Urlaub ist, in Thailand gerade. Ja.
Ach so,
ist die gar nicht Katharina schon, die war gar nicht hier.
Ah, okay.
Glaube ich auch übrigens einer der Gründe, warum Pressemitteilungen und andere Informationen teilweise von einer anderen Agentur kamen. Mhm. Da hängt aber wohl auch wieder der Insolvenzverwalter dahinter, der wohl viele Fälle da schon abgewickelt hat, vermutlich auch eine Agentur hat, die da viel schon
fingen. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja,
das fand ich imponierend. Ja,
ja, muss man schauen. Ja, ist richtig. Ja, jetzt darf man mal gespannt sein. Irgendwann werden die beiden Herren Köhler und Belvorato sicherlich auch wieder sprechen dürfen, um es mal so zu sagen. Im Moment haben sie quasi Maulkorb natürlich verpasst bekommen. Das ist auch klar und nachvollziehbar. Aber die Zeit wird natürlich kommen, wo man sich mit ihnen auch nochmal unterhalten kann und mal schauen, was dann da.
Also ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Die Synergieeffekte dürfte es eigentlich reichlich geben zwischen der Becom und der Wortmann, weil die Wortmann ja tatsächlich sehr, sehr stark wie ein Hersteller agiert und nur noch untergeordnet wie ein Distributor und da könnte man jetzt da schon die ein oder andere Aktivität verstärken.
Ja. Das denke ich doch auch.
Wobei der Siegbert Wortmann mit seinen Investments meistens gut gefahren ist, nicht jedoch immer.
Mhm.
Nicht jedoch immer. Da gab es mal
so Beispiele.
Es gab mal ein Monitor-Investment. Nee, Moment. Oh, ich muss es nachschauen. Das war entweder im Bereich Monitor oder im Bereich Mobilfunk.
Faktencheck.
Wo ihn jemand wirklich, das ist auf jemanden reingefallen, der ihn beschissen hat, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das ist aber schon lange her. Ich meine, es war im Bereich. Ich muss es nachschauen.
Faktencheck.
Im Bereich Mobilfunk.
Notieren. Okay, dann hätte ich gesagt, werfen wir noch einen Blick auf TechData. Das sollten wir zumindest mal kurz drüber sprechen. Ja. Bei TechData ist was passiert, Andreas?
Jetzt kommst du wieder auf mich. Ist okay, ich erzähle jetzt die Geschichte. Ich habe diese Geschichte übrigens in erster Linie deswegen gepostet, weil ich gedacht habe, die geht eigentlich unter in diesem ganzen... Ich habe es gesehen, Christian. Mhm. In dieser ganzen Becom-Diskussion, die ja im Moment alle Leute in Deutschland sehr stark bewegt. Und zwar hat die TechData in den USA bekannt gegeben, in einer Mitteilung zur Börsenaufsicht und dann auch in der Pressemitteilung, dass man die Ergebnisse der letzten drei Geschäftsjahre revidieren muss.
Mhm.
Und zwar wegen Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung der Herstellergelder in einer Niederlassung in UK.
Mhm.
Man ist jetzt auf der Suche danach, was schiefgelaufen ist.
Mhm.
Man schaut, wie viel man korrigieren muss. Und das Interessante ist, die Beträge sind sehr hoch. Kumuliert über ich habe es, glaube ich, irgendwo noch offen. Kumuliert über das operative Ergebnis, also den operativen Gewinn, geht es um bis zu 40 Milliarden, zwischen, ich glaube, 30 und 40 Milliarden Dollar. Und bei der Korrektur des Nettoergebnisses geht es immer noch um, ich glaube, 33 bis 25 Millionen Dollar. Und das ist bei einem Jahresergebnis von um die 300 Millionen doch schon ganz schön massiv. Also wenn es über 3 Jahre geht, dann geht es jedes Jahr um 10 Millionen, die das Ergebnis so hoch ausgewiesen ist.
Mhm.
Und das ist schon wirklich sehr massiv.
Mhm.
Jetzt denkt man so, na ja, das ist ja in England passiert. Und interessant ist die ganze Geschichte deswegen. Und ich habe ein bisschen in die Richtung mal recherchiert. Mhm. Allerdings noch ohne abschließendes Ergebnis, aber so Zwischenergebnis. Die Leute, mit denen ich spreche, sagen, es kann nicht nur um die Techdata in England gehen, die in England übrigens noch C2000 heißt. Es kann nicht nur um die englische Niederlassung gehen. Dazu wäre die Zahl viel zu hoch. Der Verdacht liegt nahe, dass es gibt in England noch andere Operationen von Techdata, zum Beispiel, ich glaube, Supply Chain heißt das, Logistikoperationen, diverse ASLAN-Organisationen, die mit Cisco ganz viel zu tun haben. Und der Verdacht ist, dass da Herstellergelder im großen Stil für ganz Europa falsch abgerechnet worden sind und dass dieses Ergebnisrelevante durchaus irgendwie von irgendwelchen Leuten im Hintergrund so gewollt gewesen ist. Also dass man mit Hersteller, eigentlich mit Hersteller-Marketinggeldern das Ergebnis geschönt hat. Hm. Und dass die Controlling-Systeme da im ganz großen Stil versagt haben und das gar nicht nur zufällig. Aber das ist im Moment noch Spekulation. Ich denke, egal wie die ganze Geschichte ausgeht, und wir werden das wahrscheinlich über das nächste halbe Jahr verfolgen können, eine Ergebniskorrektur in so großem Stil wird massiv Auswirkungen auf die gesamte Techdata-Europa-Organisation haben.
Was könntest du dir da vorstellen?
Naja, ich denke, auf der einen Seite ist natürlich so, dass die Controlling-Systeme angepasst werden müssen, egal was da passiert ist, ob mit Absicht oder durch einen Unfall. Mhm. Es kann nicht sein, dass so hohe Summen über 3 Jahre niemandem auffallen. Und auf der anderen Seite ist dann die gute Frage, wenn man dann sagt, okay, das Ergebnis ist plötzlich 10 Millionen niedriger ausgefallen, was ja durchaus signifikant ist, auch aufs ganze signifikante Anteil auch des ganzen Konzernergebnisses, dann muss man halt sagen, okay, und was tun wir jetzt, damit wir das Ergebnis so wieder hinkriegen, wie das eigentlich soll? Denn normal geben sich die Aktionäre ja nicht damit ab, dass man sagt, ja okay, haben wir uns blöderweise verrechnet, ist halt doof und jetzt haben wir zukünftig weniger Ergebnis. Mhm. Eigentlich ist man bei Techdata immer stolz drauf gewesen, dass die Ergebnisse so hoch sind, dass man, was die Profitabilität gerade in Europa angeht, von allen Distributoren wirklich mit Abstand führend ist. Mhm. Und plötzlich ist man das nicht mehr. Das heißt, ich glaube, da wird man massiv in die Kosten gehen. Mhm. Da wird die Organisation massiv gestreamlined. Mir hatte jemand gesagt, und nach Nachdenken ist das auch sehr plausibel, Techdata hat von allen großen Distributoren, von den 3 großen Distributoren, die es gibt, die mit Abstand größte und teuerste Europaorganisation. Mhm. Bei der Ingram sind weite Teile der europäischen Organisation ja in Deutschland eingegliedert. Eingegliedert worden. Bei einer ALSO gibt es eine europäische Organisation auch, aber die ist nicht so wirklich groß. Mhm. Das sind ganz wenige Leute.
Wo sitzen Leute. Die? In der Schweiz dann, oder?
Ein Teil sitzt in Soest und ich glaube ein Teil in der Schweiz. Okay. Das heißt, man leistet sich einen großen europäischen Overhead und ich glaube, da wird man massiv in die Organisation gehen und das
umstrukturieren.
Vielleicht mehr Macht in die Länder. Mhm. Vielleicht mehr Macht in die Länder, ich weiß es nicht. Mhm. Es muss bei schwer zu sagen, aber weiß ich nicht, kannst du nicht sagen. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Die These, die ich da gehabt hätte. Aber ich glaube, der Einschnitt wird sehr massiv werden. Mhm. Du musst ja aus der Organisation aus Europa fehlen 10 Millionen Ergebnis. Das ist nicht trivial in der Distribution.
Nee. 10 Millionen ist schon was, ja. Ich würde jetzt so gerne diese Chips aufmachen, aber dann kriegen wir wieder Ärger mit den Lasern.
Das geht fein nicht.
Das waschelt nicht, ne? Da kriegen wir wieder Huawei.
Mai. Auf jeden Fall, und deswegen habe ich dieses Techdata aufs Tapet gebracht, weil ich glaube, es hat extreme Auswirkungen und es wird im Moment noch gar nicht richtig gesehen. Ist halt so eine Meldung.
Ja, denke ich, ist auch ein Stück weit der Umstand geschuldet mit Bcom und Ähnlichem.
Natürlich.
Was das jetzt natürlich alles natürlich. Ein Stück weit
überlagert. Aber was man sieht, ist, die Distribution ist auch in Bewegung wie lange nicht mehr. Mhm. Und diese Bewegung hält schon relativ lange an und es sind auch die ganz Großen nicht vor Überraschungen und schwierigen Situationen gefeit.
Ja.
Also es ist Kapitalstärke und hin oder her.
Ja.
Aber auch da kann es wirklich, und da steckt ja der Teufel auch in den Details. Herstellergeldabrechnung.
Mhm. Ja, Natürlich.
Ich meine, wenn sowas nicht funktioniert, meine Herren.
Gut, dann schließen wir die Rubrik Distribution und kommen auf das Thema E-Commerce und Retail. Da ist jetzt die Frage an euch, wollt ihr noch über Amazon sprechen? Ist jetzt auch schon eine Weile her?
Nö.
Hast du Aktien gekauft von Amazon?
Entschuldigung.
Ja, wieso?
Nee, wieso?
Ich glaub, nein, alles gut.
Ich glaube,
das war jetzt nur geflaxt.
Ausreichend diskutiert worden.
Ja, ne? Das ist ja schon lange her. Ich bin gespannt, ob es da eine Umsatzdelle gegeben hat oder nicht.
Ja, das wollen wir dann sehen.
Ja. Bin sehr gespannt.
Ich würde ja viel lieber über MSH noch ein bisschen
sprechen. Über MSH sollte man tatsächlich noch ein bisschen sprechen, das ist richtig. Ja, was tut sich da so alles? vieles würde ich sagen. Ne? Also wenn man da so die Überschriften jetzt dazu liest, also Märkte schließen oder firmieren um, Saturn in Spanien ist gescheitert, Media Saturn-Eigner vereiteln weitere Online-Übernahme, Horst Norberg sagt, Media Saturn-Chef beschwert sich über den Streit der Eigentümer, der MSH-Gründer Kellerhals plant eventuell eine Übernahme von Get Goods. Was ist da eigentlich dran? Dann gibt es schon wieder etliche interne Scharmützel bei MSH. Es geht ein Stück weit darum, bestehende Geschäftsführer sozusagen zu degradieren, um den Einfluss von Kellerhals hier ein bisschen kürzer zu halten. Schaffst du irgendwie eine Zusammenfassung?
Ich glaube, eine Zusammenfassung ist schwierig. Aber ja, es gibt einen Bereich, der mich sozusagen am meisten bewegt. Mhm. Ich meine, die Schwierigkeiten von MSH, die kennen wir eigentlich alle. Auch diesen Streit zwischen Kellerhals und Muttergesellschaft Metro. Das ist alles nichts Neues, wie schwer sich MSH tut in dem Bereich online. Das wissen wir, haben wir auch schon öfter darüber diskutiert. Aber diese Kellerhals-Geschichte, die Vivo in der aktuellen Ausgabe, in der Printausgabe berichtet und die vorab auch am Samstag schon online gestellt hat, das fand ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn das wahr ist, ist es ein echter Skandal und wirft ein super schlechtes Licht auf Kellerhals. Was hat die Vivo nämlich berichtet? Die Vivo hat berichtet, dass der Kellerhals über seine Beteiligungsgesellschaft sich an der Firma Get Goods beteiligt hat, in einer nennenswerten Summe.
Ich glaube, von 28% Anteil spricht man
mittlerweile, ne?
Meine ich irgendwo gelesen zu haben.
Kann sein. War das nicht 30 Millionen Euro oder sowas um den Dreh? Also richtig viel Kohle. Mhm. Und wie wir ja jetzt alle wissen, ist der Get Goods, der Online-Versender, ein direkter Wettbewerber von der MSH.
Natürlich.
Ja, und wenn sich jetzt ein Kapitaleigner der einen Firma beim direkten Wettbewerber
einkauft
und beteiligt, dann finde ich das so unanständig. Falls das stimmt, das wissen wir ja so noch nicht, dann ist das einfach unanständig und wirft noch ein schlechteres Licht auf den Herrn Kellerhals, als wir jetzt schon. Indem er jetzt schon steht. Ne? Ja. Also das ist
schon ein
Da brauchen wir unbedingt, da muss eine Aufklärung her, ob das stimmt oder nicht. Also er hat sich ja meines Wissens noch gar nicht öffentlich dazu geäußert.
Nee, hat er noch nicht.
Das ist doch irgendwie komisch.
Das ist komisch. Er könnte sich ja jetzt ganz klar hinstellen und sagen, ich dementiere.
Ja.
Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Reine Spekulation.
Ja.
Ja, dann kann man es immer noch glauben oder nicht. Aber er bezieht wenigstens Stellung dazu. So hat es einen ganz komischen... Ne? Ganz komisches Geschmäckle, wie man so schön sagt, ja.
Ich meine, das ist Samstag veröffentlicht worden. Jetzt ist Mittwoch. Das heißt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das sind 5 Tage. Und wir haben von Herrn Kellerhals noch nichts dazu gehört.
Übrigens 22% soll er angeblich halten, laut
Der Übung. Kellerhals ist normalerweise gar nicht so zurückhaltend, was Äußerungen in der Öffentlichkeit
angeht. Also ist schon Exzentriker auf der einen Seite und ich glaube auch ein extrem sturer Kerl, der dann auch gerne mal wie so ein kleines, böses Kind reagiert.
Aber dies hat ja mit Sturheit nichts zu tun.
Doch, der Kellerhals schimpft ja drauf, dass die MSH-Leute, vor allen Dingen die Metro, allen voran, sich dafür scheut, weitere Online-Übernahmen zu machen. Das ist ja, was er eigentlich gefordert hat.
Ja.
Er sagt ja immer, übernehmt weitere Online-Versender, tut endlich was.
Ja.
So, die Metro sagt, nein, machen wir nicht.
Ja gut, so. Dann muss er sagen, dann macht euer Zeug alleine, ich mache es jetzt selber. Was genau, er jetzt richtig, macht, ist, er ist richtig. Verheiratet und hat ein schmutziges Verhältnis mit jemandem. Das meine ich mit unanständig. Ja. Weil dann muss er erst klare Fronten schaffen, indem er sagt, nein, dann mache ich euren Weg nicht mehr mit, ich steige aus und dann kann er sich ja bei wem auch immer beteiligen. Das ist ja, ist ja völlig
deswegen legitim. Sage ich ja, trotziges Kind, unüberlegt, ja, so aus der Trotzphase heraus, dann mache ich das eben so.
Das gut, ich, wenn du das so formulieren willst, ja, meinetwegen. Es ist jedenfalls unanständig.
Skandalös.
Unanständig.
Warum sagt er denn nichts?
Das musst du ihn selber fragen. Das sagt er ja auch nicht, warum er nichts sagt.
Das macht er doch mit Berechnung. Das ist doch Berechnung. Das
vermute ich ja.
Fragt sich bloß, was für eine?
Ja, der weiß genau, dass ich jetzt die Ingolstädter beziehungsweise die Metro jetzt im Moment alle grün und blau ärgern, ja? Ist doch klar.
Ja.
Das genießt er jetzt erstmal.
Meinst du?
Ja. Was soll es sonst für Gründe geben, dass er nichts dazu sagt? Verschwiegenheitspflicht?
Anna. Der hat keinen Bock.
Aber
der will sie zappeln lassen.
Aber ihr könnt doch davon ausgehen, dass die Metro dass Metro-Chef Koch mit Kellerhals darüber gesprochen hat.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Was?
Ach sicher.
Der hat den doch bestimmt
ich kann mir nicht anders, gesagt, Herr Kellerhals.
Da am Samstag angerufen.
Der Kellerhals hat.
Erich, was ist
denn
los?
Ich glaube nicht, dass sie per Du sind.
Da glaube ich, ist der Kellerhals nicht selber ans Telefon gegangen.
Schau jetzt wetten das, ich habe keine Zeit.
Genau. Ruf mich nächstes Jahr wieder an.
Also MSH,
wir sehen uns auf der Aktionärsversammlung.
Diese ganze MSH-Geschichte, die ist so seltsam.
Ja,
und immer
alles löst sich ja nur auf, wenn diese Sache Kellerhals mal geklärt ist.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst löst sich dieses ganze Ding ja nicht auf. Die kommen ja dann wirklich nicht weiter. Nee. Nee. Wie auch immer sie weiterverfahren wollen. Nee. Ja.
Ja.
Trotz alledem, wenn man sich mal die Umsatzentwicklung anschaut, der Elektronikversender hat ja die MSH auch mit der Übernahme von Red Kuhn, die muss man natürlich irgendwo mit dazu zählen, ja, schon einen ordentlichen Sprung gemacht. Ne? Also ich habe mir das hier mal auf einem meiner Lieblingsblogs, Exciting E-Commerce, angeschaut. Mhm. Exciting Commerce, Entschuldigung. Mhm. So, und da liegen die ja mittlerweile bei 755 Millionen Euro Umsatz. Und dann kommt lange nichts. Und dann kommt eine Wave mit 559. Dann kommt Cyberport 538. Dann kommt Notebooks billiger, haben wir noch gar keine aktuellen Zahlen, aber die waren bei 466 im 2011. Also so schlecht stehen die ja gar nicht da, ne? Get Goods, was machen die? 402.
Ja.
So, und dann haben wir ganz unten noch notebook.de.
Wobei bei Get Goods und auch bei Cyberport ist ja nicht alles Online-Umsatz, ne? Das muss man schon sagen.
Get Goods. Ja, gut, machen. Aber Cyberport, meinst du, dass der Anteil stationär so hoch ist?
Ja, Umsatz? Schon. Die haben schon.
7 Läden? Sagst 7?
Ja, die haben, was hat er denn gesagt? Die haben in Deutschland haben sie 12 und in Österreich haben sie auch noch, ich weiß nicht, 40 oder sowas? Hatte doch der.
Der hat es gesagt, letztlich was.
Ja, der hat es gesagt.
Ja.
Es steht jetzt hier auch nicht, was da wirklich mit reingerechnet wurde, ob das wirklich nur reine Online-Umsätze sind. Aber ich vermute mal, weder eine Cyberport wird das ausweisen, noch eine.
Get Goods
oder sowas. Die werden das alles nicht ausweisen, ne, was sie da stationär und online machen. Insofern hat man da alles ein bisschen miteinander gemischt. Naja, also. Das hält uns hier schon am Laufenden, das Thema.
Ja.
So, jetzt sind wir wieder da, oder?
Jetzt sind wir wieder da.
Mal. Klassisch auf den falschen Knopf gedrückt.
Oh.
Kann passieren. Nicht so schlimm. Kann man dann schon irgendwie wieder hinschneiden. Wir haben uns schon öfter über ein Thema unterhalten. Da ging's ums Thema Same-Day-Delivery, erinnert ihr euch?
Ja.
Wo man sagt, das sei es aber was ganz Wichtiges und jeder arbeitet dran und Amazon testet es und Google testet es. Fand ich auch ganz interessant. Jetzt gibt es eine Studie erschienen, die man in Amerika durchgeführt hat und hat dort, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute befragt zum Thema, wie wichtig ist euch Lieferung am selben Tag?
Mhm.
Und hat das ausgerechnet mal die Amerikaner befragt, die ja schon sehr online-affin sind und ja extrem viel Online-Shopping machen. Ja, und das Interessante an der Studie ist, das interessiert eigentlich niemanden so.
Ach richtig. Ja?
Ja, also hat eigentlich keiner ein großes Interesse daran und sagt, ja, das ist zwar jetzt ganz nett, aber kann ein Tag später sein, das ist nicht so wichtig. Da stehen andere Services und andere Parameter viel weiter im Vordergrund.
Nämlich?
Auswahl beispielsweise, die Einfachheit des Bestellvorgangs, Portfolio, was die vorhalten und wirklich solche klassischen Dinge sind dort viel, viel wichtiger als eine Lieferung am selben Tag.
Hm. Fand ich schon mal ganz interessant. Was recht interessant ist im Channel übrigens, wir haben ja früher über Jahre abgefragt, was ist den Händlern wichtig, gerade bei Logistik. Mhm. Und da muss man sagen, schnelle Lieferung war längst nicht so wichtig wie zuverlässige Lieferung. Das heißt, ich bin durchaus bereit, 2 Tage auf meine Ware zu warten. Mhm. Ich möchte dann aber, dass sie wirklich am 2. Tag wie versprochen da ist.
Mhm.
Es muss nicht sofort kommen.
Einhaltung von versprochenen
Lieferzeiten. Genau, weil dann ja auch sehr stark projektbezogen bestellt wird und dann zum Kunden direkt vor Ort geliefert wird. Die Ware sollte da sein, wenn der Techniker da ist. Also dieses Schnelle ist irgendwann sehr, sehr in den Hintergrund getreten. Das war früher mal wichtig. Und irgendwann ist man dann dazu übergegangen zu sagen, lieber wollen wir es wirklich pünktlich da haben als schnell.
Ja.
Es gab noch eine ebenfalls ganz interessante Studie, die wir dann auch noch verlinken. Die wurde durchgeführt von Roland Berger in Zusammenarbeit mit ECE. Sagt euch ECE was?
ECE.
Kannte die vorher auch nicht so richtig. Das ist ein Betreiber von Shopping-Centern. Also von diesen großen, riesigen Shopping-Centern, Shopping-Malls.
Mhm, richtig.
ECE ist da so der wie sagt man, der Platzhirsch, also einer der ganz großen, da, wenn man bei dem mal auf die Webseite schaut, das sind schon, denke ich, so um die 100 große Shopping-Malls über ganz Deutschland, Österreich, Schweiz verteilt, die betreiben. Und die haben eine Studie durchgeführt, da ging es um das Thema Zukunft Handel, online oder stationär.
Mhm.
Was wollen die Leute eigentlich? Ich denke, die haben das nicht ganz uneigennützig gemacht.
Ja, das glaube ich auch.
Hatten dann natürlich denke ich, schon ein klares Ziel auch vor Augen und wollten sich das mal ein Stück weit bestätigen lassen. Die haben jedenfalls zusammen mit Roland Berger 42.000 Menschen befragt zu ihrem Einkaufsverhalten und etwa 2.000 Einkaufstagebücher ausgewertet, wo Leute offensichtlich mal über Tage oder Wochen, Monate hinweg Tagebuch geführt haben, wo sie eigentlich einkaufen.
Mhm.
Von diesen ganzen Konsumenten, 42.000 Menschen, die haben insgesamt 2 Millionen Euro ausgegeben in dem Zeitraum. Und denen haben sie also viele Fragen gestellt, warum sie wo kaufen und wie und so weiter und so fort. Und diese Studie ist jetzt jedenfalls erschienen. Sie trägt den tollen Titel "Der Kampf zwischen Online und Stationär ist noch lange nicht entschieden". Finde ich eine total bescheuerte Überschrift, ehrlich gesagt, weil es geht hier überhaupt nicht um einen Kampf zwischen Online und Stationär. Also finde ich vom Gedanken her schon falsch. Es geht natürlich um eine Verschiebung, aber der Handel selber, der wird es ja auch weiterhin geben. Das ist irgendwie Quatsch. Geht ja nur um eine Verschiebung. Aber jedenfalls kam raus, 64% der Bundesbürger sind laut Studie zum Shoppen gerne unterwegs in der realen Welt.
Mhm.
Neben den serviceorientierten Rentnern ist in den Geschäften auch die nachfolgende Generation der Digital Natives, Durchschnittsalter 28, anzutreffen. Zwar surfen sie viel im Internet, doch der Online-Kauf ist eher noch die Ausnahme, heißt es in der Studie.
Bitte?
Ihnen sei der Spaß in den Geschäften, auch mit Freunden, wichtig. Der Spontankauf findet eher stationär statt, heißt es in der Studie. Internetkäufe sind geplant. Es gibt auch niemanden, der ausschließlich online einkauft. So, und in diesem Tenor geht das dort weg. Also das kann man sich mal ein bisschen reinziehen, die Ergebnisse dort. Ich finde es teilweise echt erstaunlich. Und es ist eine der Studien, wo ich mich dann frage, wie seriös ist die? Also ich denke, da kann man wirklich anhand der Fragestellung und ähnliches,
da muss man sich den Fragebogen
anschauen, schon einiges drehen. Ja, und wenn es dann immer in Zusammenarbeit ist mit einem Betreiber einer Shopping Mall. Dann
hätten wir also auch so schreiben können. Ne,
dann hätte man, glaube ich, sich das auch alles ein Stück weit sparen können.
Ich glaube aber trotzdem, dass das wenige, was ich jetzt erfahren habe von dir, dass das stimmt.
Ja, Christian, also nicht viel.
Ne, ja, irgendwie stimmt das schon.
Ich gehe auch gerne so in die Shopping Malls hier in München, gerade wenn das Wetter schlecht ist, und das war jetzt in den letzten Wochen und Monaten häufig schlecht.
Welche gehst du am liebsten?
Tatsächlich in letzter Zeit in die Pasinger Arkaden.
Aber da war ich noch nicht.
Die sind ja relativ neu, ne? Die sind relativ neu, die haben jetzt auch nochmal angebaut, also ist jetzt noch größer von der Fläche, und du merkst natürlich, dass es neu ist, wenn du das mal vergleichst mit dem Olympia-Einkaufszentrum, was schon älter ist, wo ich auch häufiger drin war. Das ist natürlich jetzt schon ein älteres Gebäude, auch von den ganzen Infrastrukturen. Das Pasinger Arkaden ist alles ganz neu, das ist super gemacht, die haben auch wirklich klasse Läden drin, für groß und klein, also da ist der erste, hatte ich letzte Mal gesagt, Playmobil, oder der zweite, Playmobil-Store. Ja. Drin, also viel zu klein für die vielen Kinder, die da reinströmen. Und die Erwachsenen natürlich dann auch noch, zum Teil noch mit Kinderwagen, und da, also Remi Demi ohne Ende. MSH ist da auch der früher gab es den, wusste ich gar nicht, der Kollege Reuter hatte das mal geschrieben. Es gab den kleinsten Mediamarkt Deutschlands, der war auf der Landsberger Straße hier in München. Den gibt es nicht mehr. Das war der Kleine, der war völlig hässlich. Der war auf zwei Etagen, furchtbare Parkplatzsituation und so weiter und so fort. Der hat dicht gemacht, der hat jetzt wieder in den Pasinger Arkaden aufgemacht. Sehr, sehr großzügig. Also wow, muss man sagen. Klasse.
Das ist ein tolles Pendant, weißt du warum?
Nee.
Ich gehe ja öfter in die Riemarkaden, weil ich ja in München im Osten wohne. Ja. Die gehören ja zusammen, die Pasinger und die Riemer. Das ist
wahrscheinlich auch
dasselbe Betreiber.
ECE.
Wahrscheinlich. Ja. In den Riemann-Karten gibt es einen Lego-Store.
Ah ja.
Kein Playmobil-Store.
Ja. Den gibt es aber auch in Dings.
Ach, gibt's auch.
Ja.
Und in den Riemann-Karten gibt es den Saturn.
Aha, interessant. Und
nicht den Mediamarkt.
Ah, ja.
Insofern ist das ergänzend.
Aha.
Ja, aber das sind die zwei neueren Shopping-Malls in München. Dann gibt es noch das PEP, auch schon ein bisschen in die Jahre jetzt gekommen.
Ja, auch schon älter.
Und
OEZ, ne? Genau. Und dann gibt es noch so ein kleines da im Hasenbergl. Ein kleineres.
Kenne ich gar nicht.
Ja.
Hasenbergl traue ich mich nicht.
Du kannst ohne Gefahr für Leib und Seelen hin. Also ich würde jetzt nicht mehr im Auto hinfahren. Nein, Scherz. Natürlich. Also. Nee, und da sehe ich, was ich nur sagen wollte, ist, da gehen viele an. Der Laden ist einfach voll.
Ja.
Ne, gerade am Wochenende, wenn das Wetter schlecht ist oder so, dann ist es einfach voll, aber auch unter Tage. Und ich finde, es ist eine angenehme Atmosphäre dort, es ist großzügig. Du hast alles unter einem Dach. Du brauchst nicht im dicken Mantel da rumzulaufen. Du kannst dich hinsetzen, einen Kaffee trinken und findest alles, was du brauchst. Mhm. Ich finde es total angenehm. Und du lässt auch, da ist ein Hugendubel, da gehst du rein und guckst, ja, und dann nimmst du auch was mit. Mhm. Ne? Hast eigentlich nicht geplant, aber du nimmst was mit. Spontankäufe.
Ja.
Nur so. Und wir kaufen auch viel online, aber wir kaufen eben auch viel offline. Ne? Und ich glaube, wir sind da total typisch. Für die Bevölkerung.
Denke ich auch, ja. Denke ich auch.
Und meine erwachsenen Kinder, ich habe ja zwei Kinder, die sind in den 20ern, bei denen ist es genauso. Ne? Die gehen auch viel shoppen. Einfach mal los und holen sich dann irgendwie was. Mhm. Auch nicht unbedingt geplant. Oder holen auch nichts, aber halten sich trotzdem dann da auf.
Zumindest gehen sie was essen und was trinken irgendwo vielleicht noch. Ne?
Genau.
Jetzt suche ich schon die ganze Zeit, während ihr redet, rum. Ich habe um Weihnachten rum einen sehr interessanten Artikel aus USA gelesen über eine Analyse über Shopping Malls und Shopping Mall Betreiber.
Ja.
Der war geschrieben von einer Investmentfirma. Mhm. Das war eine Analyse über Shopping Malls in USA. Es gibt, da war dann der Link drin, eine Seite, die heißt deadmalls.com. Das ist eine Webseite, auf der tote und sterbende Shopping Malls in USA abgelichtet werden und dann die Geschichte erzählt wird, warum die, wie die entstanden sind, warum die tot sind.
Aha, das ist interessant.
Und ich krieg den Trend nicht mehr ganz auf die Reihe und ich muss mal schauen, ob ich den Artikel wieder finde. Der war hochspannend und verlinkte dann noch auf eine Tiefenanalyse von so einer Immobilienzeitung, glaube ich, die dieses Immobilienthema Shopping Malls aufgegriffen haben. Und interessant ist, in USA gibt es ein Shopping Mall Sterben.
Ja.
Tatsächlich?
Ja.
Ja, tatsächlich.
Aha.
Und es gibt auch einen anderen Trend, der hingeht zu gigantischen Shopping Malls. Und die haben gesagt, es gibt entweder diese gigantischen, oder es gibt welche, bei denen, die in die Abwärtsspirale reingehen.
Mhm.
Und die Abwärtsspirale fängt damit an, dass einzelne Geschäfte leer stehen und dann sogenannte Ankerläden aus den Shopping-Malls rausgehen. Also in USA ist das ein Gap oder sowas. Mhm. Das ist so ein Ankerladen oder bei uns wahrscheinlich ein Saturn oder ein Mediamarkt.
Mhm.
Und dann verfallen diese Shopping-Malls in einem irren Tempo.
Mhm.
Und jetzt habe ich mir diesen Artikel durchgelesen, der dann auch analysiert die Börsenkursentwicklung der Mall-Betreiber. Und dann habe ich mir gedacht, meine Herren, was erleben wir gerade in Deutschland? Es wird eine Mall nach der anderen aus dem Boden gestampft. Das PEP gibt schon ganz lang, das OEZ auch. Dann gibt es die Riem-Arkaden, relativ neu, die Pasinger-Arkaden. Es wird an vielen anderen Standorten drüber nachgedacht, irgendwelche Shopping-Malls zu bauen. Zum Beispiel hier bei mir um die Ecke, wo das Grünwalder Stadion im Moment noch steht. Das 60er Stadion soll irgendwie so eine Shopping-Mall sehen. Und in USA ist das Thema Shopping Mall schon sehr, sehr differenziert zu betrachten und in großen Teilen rückläufig.
Ja, ist fast durch das Thema, ja.
Und da ist doch die Studie jetzt, das ist doch so ein Aufbäumen gegen den Trend, so, das ist doch so ein bisschen wie Pfeifen im Wald oder sowas.
Natürlich, aber du musst überlegen, was da jetzt zunächst erstmal noch Geld zu machen ist in dem Bereich.
Denkt das, man, glaubt man.
Das wird erstmal abgeschöpft.
Ich wage zu bezweifeln, dass das.
Doch, das funktioniert
dass
schon.
Dass das tatsächlich noch lange
München funktioniert. Soll ja jetzt noch den vierten IKEA bekommen. In Feldkirchen soll auch noch mal einer gebaut werden.
Ich kenne nur zwei.
Ich wusste gar nicht, dass es da drei das ist. Drei
hier. Na, es gibt den in Brunnthal.
Ja.
Mhm. Es gibt den in Eching.
Ja.
Es gibt, der dritte ist es dann, ne?
Nee, der dritte wird es.
Zwei gibt es. Zwei gibt es schon, dann kommt der dritte. Und ich meine, wieso komme ich jetzt auf vier? Muss ich nochmal nachschauen. Aber jedenfalls... Wo du auch sagen könntest, ne?
Zusätzlicher also IKEA.
Jetzt nochmal ein IKEA.
Mhm.
IKEA rennen sie noch die Bude ein.
Mhm.
Und die interessante Frage ist, wie lange werden die Innovation aufrechterhalten können und die Leute bei der Stange halten können? Ich glaube nicht, dass das beliebig geht.
Mhm. Ich wollte noch mal kurz einen Beitrag zitieren oder Auszüge zitieren von einem Beitrag von Exciting Commerce. Ich glaube, der ist auch von dem Jochen Krisch, glaube ich, verfasst worden. Und zwar geht's da mal darum, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wo wird der Handel stehen in 5 Jahren?
Mhm.
Und da haben sie zunächst mal einen Blick zurückgeworfen. Also was ist die ganzen letzten 5 Jahre passiert? Darauf gehe ich jetzt mal nicht näher ein. Also das wissen wir. Da gab es etliche, die den Bach runtergegangen sind. Aber ganz interessant mal der Blick in die Zukunft. Und dann schreibt er, wenn schon führende Buchhändler davon ausgehen, dass die Hälfte der Buchläden überflüssig sind, macht er auch einen Link auf die Quelle, dann dürfte das ein Mindestwert sein. Die Frage ist hier eigentlich nur noch, wer zuerst die Segel streicht, Thalia oder Weltbild/Hugendubel, beziehungsweise wann beide zusammengehen. Zur Erinnerung, Deutschland hatte auch einmal einen florierenden Musikfachhandel. Ist richtig.
Ja.
Oh ja. Können wir uns alle gut daran erinnern. Punkt 2. Bei Media Saturn, gerade noch ein Stückchen enger zusammengerückt, dürfte in den 5 Jahren nur noch eine der beiden Offline-Marken übrig bleiben. Die andere wird gegebenenfalls mit oder statt Redcoon als reines Online-Konzept fortgeführt. Das Filialnetz wird wie das des gesamten Elektronikhandels entsprechend ausgedünnt.
Mhm.
Für mich mal eine ganz interessante These,
ja,
dass man sagt, es wird nur eine der beiden Marken stationär weitergeführt. Die andere wird dann eine reine Online-Marke statt Redcoon. Das ist mal ein interessanter Gedankengang, ja,
also,
den wir so noch gar nie betrachtet haben.
Absolut.
Die übrigen Warenhäuser, nächster Punkt, die übrigen Warenhäuser von Kaufhof und Karstadt kämpfen schon seit längerem um ihre Existenzberechtigung und werden, wenn nicht gegen den Online-Handel, dann spätestens gegen die innerstädtischen Shopping-Center verlieren.
Mhm.
Das spricht eigentlich genau dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Andreas und Damian. Punkt 4, für die Ü60-Versender der Otto-Gruppe bahnt sich der Showdown für 2014 an, wenn nach den Quelle auch die Neckermann-Effekte endgültig verpuffen.
Mhm.
Und nächster Punkt, jenseits der direkten Pleitekandidaten klagen heute schon viele weitere Handelshäuser über rückläufige Umsätze. Entsprechend werden sich über alle Branchen hinweg die traditionellen Handelsfilialen weiter ausdünnen. Und letzter Punkt, hinzu kommt, dass der Direktvertrieb für Marken und Hersteller keinen Tabubruch mehr darstellen und traditionelle Handelsmodelle so zudem überflüssig werden.
Ja, meine Rede.
Also das ist schon mal eine ganz, ganz interessante Zusammenfassung, finde ich. Und ich glaube, vieles davon muss man jetzt kein Prophet sein, um zu sagen,
sehen wir auch so.
Kann man direkt
Das sagt doch schon der gesunde Menschenverstand. Mhm. Also wenn man mit offenen Augen die Entwicklung betrachtet, kann man ja eigentlich zu gar keinen anderen Schlussfolgerung kommen. Ne?
Sag mal,
ich denke auch gerade, was diesen Punkt mit dem Herstellervertrieb betrifft. Nicht nur den Punkt mit dem Herstellervertrieb, sondern auch mit der Herstellerpräsenz. Weißt du, es ist tatsächlich ja so, dass viele Kunden vor dem Bestellen oder vor dem Kauf eines Produktes das Produkt sehen und auch anfassen wollen. Mhm. Ja? Wenn jetzt der Handel, wenn sie dies aber beim Handel nicht mehr tun können, einfach weil es den stationären Handel nicht mehr gibt, dann muss der Hersteller selber diese Showrooms. Ich hatte es doch beim letzten Mal, glaube ich, schon mal erwähnt.
Ja, oder? Haben wir darüber gesprochen.
Haben wir schon
darüber gesprochen. Über Showrooms, über das Konzept hatten wir mal ein bisschen gesprochen. Da hattest du allerdings davon gesprochen, dass die Hersteller noch in den bestehenden Handel sozusagen hineingehen und sich dort mehr präsentieren müssen.
Ja, ja, oder sie machen halt, guck mal, wir haben jetzt diese Showrooms von Adidas, von Nike, von Puma, von Globetrotter, you name it und so weiter und so fort, haben wir überall. Ich bin ziemlich sicher, oder ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft auch ein Showroom von Samsung sehen werden. Mhm. Ja, ein Showroom von HP. Ja, von Apple haben wir schon ganz viele, nicht nur Showrooms, du kannst auch kaufen, das wird man da sicherlich dann auch machen können. Diese Showrooms, die mussten ja nicht unbedingt vom Hersteller selbst betrieben werden, können auch von einem Dienstleister betrieben werden. Vielleicht von einem ehemaligen Vertriebspartner. Möglicherweise, also. Aber ich denke, da wird noch eine ganze, ganze Menge passieren.
Ja, und das andere Konzept ist halt bestellen und zurückschicken. Was eigentlich ein Horror ist, wenn man an den Logistikaufwand etc. pp. Denkt.
Ja, und nicht jeder hat immer Bock, ja, ich habe mir jetzt was schicken lassen, oh, jetzt muss ich es wieder einpacken, weil es mir nicht gefällt, weil es nicht passt, muss ich wieder zur Post bringen. Will nicht jeder. Mhm. Ne? Mhm. Also.
Ja, stimmt.
Wenn man es dann vorher, aber auch da ist bei vielen Online-Händlern noch ein ganz, ganz eine riesige Baustelle. Die Produktbeschreibung.
Weißt du, Content.
Viele, grauenhaft. Viele klagen über die großen Retouren. Sie haben es aber selber oft verbockt, weil die Produktbeschreibungen einfach total miserabel sind. Die Produktbeschreibungen sind so, dem Kunden, das Maul wässrig zu machen, dass er bestellt. Der Kunde bestellt. Weil die Fotos auch, sie sind optimal fotografiert, die Produkte und so, ne?
Ja, dann
kriegst
und du denkst, so ein Zeug dann.
Du kriegst es nach Hause und denkst, was ist das denn? Mhm. Das habe ich bestellt.
Hab ich bestellt.
Oder, wenn es um Klamotten geht, ist er viel zu groß, viel zu klein, passt vorne nicht, passt hinten nicht. Und das müssen sich die Anbieter selber zuschreiben lassen. Wenn sie eine vernünftige Produktbeschreibung und vernünftige Fotos machen würden, wenn sie schon allein reinschreiben würden, dieses Kleid fällt kleiner aus. Bestellen Sie es bitte eine Nummer größer. Ja, ja. Da kann man sich schon wieder
nur. Es gibt ein paar wenige, die es machen.
Ja, das sind die Guten.
Ja, ein paar wenige,
die es machen. Das sind die Guten.
Ja. Aber das stimmt. Zalando macht es zum Beispiel.
Ja?
Ja, die machen es zum Beispiel. Oder Jaco, Kinderzeug gibt, da steht auch immer dabei. Ja? Jacke fällt typischerweise kleiner aus. Manufaktum macht es beispielsweise. Aber du hast völlig recht. Das ist sicherlich ein großes Problem noch. Was im Übrigen aber gelöst werden wird, also die insbesondere die Modebranche ist sehr stark dahinter, Läden aufzumachen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, oder Anlaufstellen zu bieten, wo du hingehen kannst und dich einmal komplett vermessen lassen kannst per Scanner. Dass du einfach einmal ein Profil erstellst, von der Schuhgröße angefangen über Beinlänge, Armlänge, Schulterbreite, keine Ahnung. Und du dann quasi so ein Pass hast, den du halt dann hinterlegst online und dann automatisch immer das richtige Zeug bekommst. Also da ist sicherlich auch noch viel drin in dem Bereich, das denke ich schon auch. Mhm. Interessant ist ja schon, dass, sagen wir mal jetzt, Leute, die da immer das ganz große Rad drehen, wie die Samwer-Brüder, die ja ständig Ideen klauen
und dann nach Europa bringen und dort selber dann nochmal hochziehen, sich ja zurzeit absolut eingeschossen haben auf das Thema Möbel. Die sagen ja alle, das nächste große Ding im Internet wird der Möbelverkauf.
Echt?
Und ich kann mir das heute noch nie richtig vorstellen. Ich würde doch nie einen Kleiderschrank im Internet kaufen oder ein Bett oder ein Regal oder ein Sofa.
Wieso nicht?
Online bestellen.
Ja, warum nicht?
Ich weiß nicht.
Naja, sag mal so.
Ich weiß nicht, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und zwar eigentlich nur aus dem Grund, weil es sich nicht mit meinem bisherigen Einkaufsverhalten im Möbelbereich deckt, weil ich es natürlich gewohnt bin, in ein Möbelhaus zu gehen und dort mir 20, 30 Sofas mal anzuschauen und zu sagen, so, die Farbe gefällt mir oder die Form oder passt von der Größe her. Da kriegst du immer so eine gewisse Vorstellung davon. Ja. Insofern, ich kann es mir schwierig vorstellen. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich weiß es
nicht. Das Problem ist da ja, wenn du dir so ein Teil Möbel bestellst, du willst es ja zu Hause nicht aufbauen.
Ja.
Also ich jedenfalls nicht. Ja. Weil dann kann ich auch sofort Seifenkisten, also irgendwie hier.
Jaffa-Möbel.
Wie heißt es, die orangen Kisten nehmen. Ja. Passt sowieso, ich kriege das immer nie hin. Deshalb lasse ich das einfach sein. Hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Sendung schon mal drüber gesprochen, ne? Mit dem Klaus Weinmann. Möbel zusammenbauen und so weiter und so fort. Also sowas kann gut funktionieren, glaube ich schon. Aber immer dann auch mit einem optionalen Aufbauservice.
Service,
ja, auf jeden Fall.
Ja, hast du heute bei
Christian.
Aber ich,
ah, nee, nimmst du wieder mit.
Ja, du, das ist mir schon mal passiert. Da habe ich tatsächlich eine Kommode. Und meine Frau, die Mascha und ich, wir haben dann Sonntagnachmittag, saßen wir und haben die Kommode aufgebaut. Und wir waren fast fertig, haben dann festgestellt, da passt doch irgendwas nicht. Ne? Wir haben es nicht hingekriegt. Da habe ich wieder bei IKEA angerufen und habe gesagt, hol's ab. Und dann konnte ich das wieder auseinandernehmen.
Kann ich mir schon vorstellen.
Ah,
so gemeinsames Möbel aufbauen, das sorgt immer für gute Stimmung.
Das ist beziehungsfördernd.
Das ist richtig, richtig förderlich. Da hat man sich so richtig lieb dann. Ne?
Ja, genau.
Ja. Gut, dass ich da nicht alleine bin. So, dann verlassen wir mal den Bereich E-Commerce und Retail. Blick nach Japan lohnt kaum, ehrlich gesagt. Wir haben eigentlich nur einen Punkt drin stehen, der wirklich relevant ist, naja, fast zwei. Sharp verkauft einen Teil seines Displays-Geschäfts an Samsung. Ich denke, das ist mal wieder ganz interessant.
Bei Sharp ist doch das Joint Venture mit Foxconn geplatzt, oder?
Ist geplatzt.
Ja, die jetzt heute war wieder zu lesen, sie reden aber doch noch wieder miteinander.
Mhm. Dann ist ja, glaube ich, Löwe auch bei Sharp mit drin, ne?
Ja, das ist eine Beteiligung, genau.
Beteiligung. Und der zweite, was ihn aufgeschrieben hat, Sony macht weniger Verluste. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Zeichen dafür ist, ob es mit der japanischen Wirtschaft und den Konzernen dort wieder aufwärts geht. Aber
Sony macht weniger Verluste?
Aber sie machen zumindest mal wieder weniger Verluste, ja.
Wo, so, im Geschäftsjahr oder was? Im Geschäftsjahr?
Lass mich schon im schauen.
Wahrscheinlich haben
sie, egal, ich
wahrscheinlich haben sie irgendeinen tollen Film rausgebracht.
Ich schaue es einfach nochmal.
Drittes Quartal.
Drittes, ja, das ist ja schon lange her.
Drittes Quartal, geendet am 31.
Ja, ja.
Drittes Quartal, gut. So.
Mhm.
Smartphone- und Tabletmarkt, da haben wir eigentlich auch einen Punkt, über den ich ganz interessant finde. Und zwar, HP hat WebOS verkauft.
Mhm.
Das hatten sie ja damals von Palm gekauft. Und hatten mit diesem Betriebssystem ja Riesenpläne. Dieses Betriebssystem sollte ja nicht nur ihre Smartphones antreiben. Lea Boateka hat ja damals gesagt, nein, dieses WebOS ist so toll, das kommt natürlich selbstverständlich auch auf alle unsere Drucker drauf. Und das wird auch auf allen Desktop-PCs und Notebooks, die wir ausliefern, ebenfalls neben Windows vorinstalliert sein. Wie ich das damals gehört habe, haben wir gedacht, richtig, richtig, richtig gute Idee, da so eine Infrastruktur zu schaffen mit dem WebOS. Sehr ausgereiftes Betriebssystem, hat sich wirklich auch bewährt. Daraus geworden ist nichts. Man hat alle Pläne auf Eis gelegt und gestoppt. Lange Zeit wusste man nicht, was passiert jetzt mit diesem WebOS. Dann war die Sprache davon, es Open Source werden zu lassen. So, jetzt hat HP WebOS verkauft, und zwar an jemand, den ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte als Käufer, nämlich LG.
Hm.
Und dann denkt man natürlich im zweiten Schritt, aha, LG, interessant, jetzt kommen wohl die LG-Telefone alle mit WebOS. Die haben wohl keinen Bock mehr auf Android und Windows. Nein, dem ist nicht so. LG hat überhaupt nicht vor, das auf die Smartphones oder Tablets drauf zu packen, sondern sie wollen es verwenden für den Fernseherbereich. So, und das finde ich schon ganz interessant. Und
welchen Sinn könnte das machen im Fernseher?
Das hat einen durchaus großen Sinn. Ich weiß nicht, wie neu oder wie alt dein Fernseher ist. Den ich mir zuletzt gekauft habe, der ist jetzt ein gutes Jahr alt, ein Samsung-Fernseher, der ja auch über diese berühmt-berüchtigte Internet-Tauglichkeit verfügt, wo du entsprechende Menüs hast, wo du also angeblich Facebook, YouTube, sonstige Kanäle bedienen kannst. Das machst du genau einmal, schaust dort rein in das Menü und dann schließt es und machst es auch nie wieder auf, weil die Erfahrung, die du da drin machst, so unter aller Kanone, so unterirdisch ist, dass du es eigentlich nie wieder machen willst. Also A, alles viel zu langsam, viel zu umständlich beim Eingeben und es funktioniert alles nicht. Und dieses Thema Internetfähigkeit war ja lange Zeit schon eins der Argumente auch in der TV-Branche, um neue Modelle zu verkaufen. Und man dann gesagt hat, du sitzt dann vor deinem großen Fernseher, kannst da alles mitmachen und so. Und das hat ja auch alles nicht funktioniert und ich glaube, gerade im Fernsehbereich, der ein sehr schwieriger Markt geworden ist, wie wir wissen, es durchaus wichtig ist, Merkmale setzen zu können oder Produkte zu bringen, die eine gewisse Einmaligkeit haben, die irgendwie etwas Besonderes können, um in der großen Masse ein bisschen hervorzugehen. Ja, und absolut. Da kann ich mir gut vorstellen, dass LG plant, mit dem WebOS ein bisschen was anzustellen. Möglicherweise auch erstmal Fernseher und nachgelagert dann doch Tablets und Smartphones, weil da hast du natürlich zwei Betriebssysteme, die sich verstehen. So, und wir reden ja immer über das Thema, wie kriege ich einen Fernseher interaktiver, wie kann ich da mehr machen? Da ist natürlich ein Smartphone oder ein zugehöriges Tablet, eventuell die moderne Fernbedienung in Anführungszeichen. Eine
Fernsteuerung und Second
Screen. Eine Fernsteuerung und möglicherweise läuft es auf dieses Thema hinaus. Ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Spekulation, aber jedenfalls wissen wir jetzt, wo WebOS gelandet ist. Systemhausbereich, da haben wir uns aufgeschrieben, ja.
Lauter Jubelmeldungen.
Lauter Jubelmeldungen. Kencom hat ein Rekordjahr hingelegt. Ich glaube, der Herr Weinmann hat es im letzten Channelcast ja auch schon ein bisschen angedeutet.
Hat er gesagt, ja,
die Bechtle hätte wohl mehr im Umsatz zugelegt, aber sie dafür mehr in den Erträgen oder irgendwie so hatte er sich geäußert, wenn ich mich erinnere. Ne? Die Bechtle AG hat die 2-Milliarden-Euro-Grenze geknackt. Oh, ganz schön, meine Herren. Die wachsen ja auch echt unglaublich. Computercenter laufende Geschäfte soweit auch ganz gut. Servicegeschäft drückt ein bisschen auf den Gewinn, aber ich glaube, so richtig schlecht geht es denn auch nicht. Dann haben wir die ITK Group, die ist in die Insolvenz gegangen. Fritz und Matziol aus Ulm haben die höchste IBM-Auszeichnung erhalten. Das ist natürlich auch toll. Das ist ja auch ein richtig guter IBM-Partner. Ne? Sie machen ja schon ewige drei Tage. Dann nochmal Cancom, die haben jetzt die SAP PCOE-Zertifizierung. Was heißt, sie können das gesamte indirekt vertriebene Produktportfolio der SAP weiterverkaufen. Ist natürlich auch eine klasse Zertifizierung, die sie da bekommen haben. Konica Minolta, hat man vorhin schon drüber gesprochen. Die hatten ja gekauft Raber und Merker, da hatten wir drüber gesprochen. Und die übernimmt jetzt wiederum die auch in die Insolvenz gegangene Head Technologies, glaube ich, ein auf Sicherheitsthemen spezialisiertes Systemhaus. Ja, und Bechtle hat auch nochmal zugekauft, nämlich die Viritim Systemhaus GmbH. Die sagte mir allerdings nichts.
Hat sich das jemand mal angeschaut?
Relativ kleines Haus. Sind die nicht irgendwie UCC-Umfeld? Oder? Ich weiß jetzt nicht.
Ich kenne sie nicht wirklich.
Ist jetzt wieder Spekulation. Aber irgendeiner hat doch da im UCC-Bereich zugekauft. Ich glaube, es war die Cancom, ne? Vor ein paar Tagen.
Ja.
Fuck, check. Schattenredaktion. Wo ist denn die Schattenredaktion eigentlich? Ja, mein Chat läuft nicht. So, gut. Dann, was haben wir noch auf der Agenda stehen, über das wir noch reden sollten? Ein ganz interessanter Punkt, was ich immer kritisiert habe in der Vergangenheit, auch als wir mit diesem Podcast gestartet sind, war,
Du prangertest an.
Ich habe immer angeprangert, habe gesagt, diese ganzen PC-Hersteller, die tun doch nur eins, die nehmen das, was bei den großen OEM-Herstellern vom Fließband fällt und eigentlich ist es doch eh alles dasselbe und deswegen tun sie sich auch so schwer, weil alles auch so austauschbar geworden ist.
Weil sie nicht differenzieren.
Weil sie überhaupt nicht differenzieren. Mit Freude, mit großer Freude habe ich gelesen, dass das Unternehmen Acer die Ausgaben für Research and Development verdoppelt. Ich finde das einen guten Ansatz. Ja,
absolut.
Weiter so, liebe PC-Industrie, gebt mehr Geld aus in Forschung und Entwicklung. Ich glaube, dass ihr gute Produkte hervorbringen könnt und dass da ganz spannende Sachen herauskommen und das eine oder andere auch gut im Markt läuft. Also Differenzierung tut Not, weil ansonsten die Produkte sind absolut austauschbar geworden. Tut mir leid, muss man wirklich mal so sagen.
Ja.
So.
Ja. Ja, absolut. So. Wobei die Verdopplung bei Acer würde mich mal auch in absoluten Zahlen interessieren.
Ob das kann man, von 100 auf 200.000 Euro. Was dem Umstand geschuldet ist, dass ein zweiter Mann eingestellt wird.
Ja, genau.
Damit dann Vertreter. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachschauen. Andreas, schaust du schon, Andreas?
Ich schau.
Da ist die Meldung drin, du musst nur auf den Link klicken. Und zwar haben sie die machen das am Umsatz fest und zwar haben die derzeit einen Anteil von 0,6 bis 0,8% und das wird jetzt gesteigert auf 1,5%.
0,6%.
0,6% ist wenig, aber 1,5% oder 1,6%, das ist schon.
Naja.
Na gut, kannst du nicht vergleichen.
Muss jetzt mal raus, die haben einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden. Man kann es ja ungefähr ausrechnen, wie viel das ist. Also damit das R&D-Budget soll damit um 130 Millionen Dollar aufgestockt werden.
Ja, besser als nichts.
Besser als nichts. Also, schön. Weiter so. So, was haben wir denn noch? HP?
Wir müssen eigentlich noch über HP sprechen. Es war nämlich die HP-Partnerkonferenz. Die ist bloß schon so lange her, weil der letzte Channelcast schon so lange her ist. Dass einem
die war ja noch vor der CeBIT.
Das einem ewig vorkommt. Die war vor der CeBIT, genau.
Und kurz IBM auch. Beides in Las Vegas.
Wie war Las Vegas?
Beides in Las Vegas.
Da ist der Klaus Weinmann ja dann anschließend hingedüst,
genau.
Ne?
Genau.
Oder war der da und wir waren schon bei ihm?
Nee.
Der ist anschließend, ich glaube, die Woche drauf oder so.
Mhm. Ja.
Wer von uns war da? Keiner.
Nee. Keiner. Ich wollte unbedingt hinfahren, aber es ist nicht ausgegangen. Ich war sehr traurig.
Ich war auch nicht dort.
Aber du warst nicht sehr traurig.
Nee, ich war nicht sehr traurig, weil...
Ist denn dort irgendetwas Wegweisendes passiert?
Ja.
Aha, dann erzähl doch kurz. Mal. Aber kurz.
Lohnt sich's noch ein Fläschchen aufzumachen für mich?
Auf gar keinen Fall.
Jetzt hier noch so
was HP tatsächlich getan hat, ist,
Apfelsaft.
Dass das Partnerprogramm oder das Partnergeschäft massiv zu überarbeiten. Die Konditionen, hier ist der Öffner.
Danke dir.
Die Konditionen massiv zu überarbeiten, das Partnerprogramm deutlich zu vereinfachen. Mhm. Tatsächlich hat Mac Whitman in ihrer Keynote fast alle wichtigen Themen adressiert, die Partner haben. Regeln fürs Direktgeschäft, Partnerprogramm zu kompliziert, zu viele Anlaufpunkte innerhalb der Organisation, Stichwort OneHP, also OneHP. Das waren schon die wesentlichen Punkte. Ja. Zuverlässigkeit in den Konditionen war, glaube ich, die ganz wichtige Veränderung. Es wird einfacher, man bekommt Bonus auf Umsatz ab dem ersten Dollar Umsatz. Mhm. Das war früher an sehr komplizierte Zielvereinbarungen gebunden. Die Zielvereinbarungen wiederum waren nicht eine Zielvereinbarung, die man mit HP hatte, sondern die Zielvereinbarungen hingen sehr kompliziert vom Partnerlevel und von den verschiedenen Zertifizierungen in verschiedensten Produkt- und Spezialisierungsbereichen ab. Da gab es, glaube ich, 27. Das heißt, wenn einer mit HP alles gemacht hat, hat der mitunter also einen ganzen Arsch voll verschiedener Zielvereinbarungen, die man alle ausbalancieren musste. Die waren alle nicht unbedingt transparent. Dann gab es für die Zielvereinbarungen einen Deckel bei, ich glaube, 120 oder 130%. Diesen Deckel gibt es nicht mehr. Mhm. Das heißt, es ist durchgängig. Das Handling der SBOs, also der Projektpreise, ist verändert worden. Früher war es so, man hat die Projektpreise mit HP verhandelt und hat dann die Ware über einen Distributor eingekauft und die Distributoren haben sich dann immer noch eine Schlacht um die Projekte geliefert, auf Kosten von HP natürlich, weil was die Distributoren dann im Preis runtergehen, muss HP hinten dran irgendwann wieder ausgleichen. Zielsetzung war Vereinfachung des Geschäfts und Erhöhung der Profitabilität im Channel. Dieses Thema Profitabilität im Channel ist ein ganz massives Thema, aber von HP auch damit adressiert. Das heißt, es wird der Channel erheblich mehr Geld verdienen. Die SBOs werden dann heute mit HP verhandelt, aber über einen Distributor durchgereicht, der vorher zu benennen ist. Das heißt, es gibt dann hinten dran keine Schlacht mehr um die Projekte und damit dürfte erheblich mehr Ruhe ins Geschäft kommen.
Mhm.
Genau. Und ein sehr interessantes Signal war, auf der Partnerkonferenz gab es einen Channel Roundtable für die deutschen Partner, zu dem das Top-Management angetreten war. Und total interessant, es war Tom Bayer dabei, das ist der Vertriebsleiter, der größte Verfechter fürs Direktgeschäft gewesen ist in der Vergangenheit. Und die Ansage von Mac Whitman in der Keynote war,
wer dem indirekten Vertrieb Geschäft wegnimmt,
fliegt raus,
wird gefeuert.
Fliegt raus. Und die Ansage von Tom Bayer bei den Partnern, die wirklich völlig mit offenem Mund da saßen, war, wer von meinen Leuten euch Geschäft wegnimmt, sagt mir Bescheid, das dürfen nicht, schmeiß ich raus. Der Auftritt von Tom Bayer muss eins der ganz, ganz starken Signale gewesen sein. Leute, mit denen ich auf der CeBIT gesprochen habe, die dabei waren, haben gesagt, also dass der da war, das war also wirklich sehr überraschend, hätten wir niemals mitgerechnet, sehr starkes Commitment. Und dann andere haben gesagt, aber das ist doch der größte Direktmann. Und haben gesagt, wenn der da sitzt, das bedeutet aber schon was. Er wurde auch darauf angesprochen, du hast doch immer sehr stark direkt vertreten, was ist denn jetzt plötzlich passiert? Und die Antwort war denkbar einfach. Die Antwort war, mein Gott, wenn ich für Direktgeschäft bezahlt werde, dann gehe ich halt direkt und wenn ich für indirekt bezahlt werde, gehe ich indirekt. Total einfach. Die Marschrichtung ist indirekt, ich gehe indirekt.
Ja, das sind ja gute Nachrichten. Weißt du, was mich da nur so verblüfft? Dass diese Diskussion immer noch geführt wird. Denn wenn wir mal die Historie betrachten, wie lange dieses Thema Direktgeschäft, indirekt, Vermeidung von Kanalkonflikten, wie können beide Parteien miteinander, also koexistieren. Da ist schon so viel drüber gesprochen worden. Richtig. Da ist schon so viel erklärt worden. Jetzt haben wir es. Jetzt wissen wir, wie es geht und jetzt setzen wir es um. Da dürfte eigentlich heute nicht mehr drüber gesprochen werden. Und das zeigt aber doch, wie schwierig dieses Thema ist, wenn du eine Organisation hast, die beide,
Absolut richtig. Die
sowohl direkt als auch indirekt geht.
Absolut
dieses
richtig.
Thema Vermeidung von Kanalkonflikten, das ist eines der schwierigsten Themen in so einer Organisation.
Absolut.
Und deshalb bin ich jetzt mal wirklich gespannt.
Wie es umgesetzt wird.
Ganz genau.
Ich auch.
Wie es umgesetzt wird.
Das Verblüffende an dieser ganzen Direkt-Indirekt-Debatte und dann im Zusammenhang mit HP ist für mich, ich bin vor vielen Jahren auf einer Konferenz gewesen, Channel Focus von Rod Bebti.
Ja.
Ja.
Und
kennen wir alle noch.
Da ging es dann um direkt, indirekt und da hatte ich so ein Panel zu leiten und da war der Referent, damals der Vertriebsleiter von Novell Deutschland, Herr Smeed.
Ach ja, schon.
Herr Smeed hat sich hingesetzt und gesagt, okay, wie haben wir das
der
Thema,
der jetzige
HP Deutschland, Vorsitzender der Geschäftsleitung, wie haben wir das Thema bei Novell adressiert? Und der hat eine sehr gute Präsentation gehabt. Mhm. Der hat gesagt, es ist eine fürchterliche Detailarbeit. Du musst alle Kunden durchgehen. Du musst sagen, wenn wir Siemens direkt betreuen, wer gehört dann alles dazu? Man muss Listen machen, man muss es benamen und man muss es dann hinten dran stringent durchsetzen. Und ich habe das, das war Offenbarung für mich. Ich hab da gesagt, der Mann hat Frost. Und dann hörst du bei HB geht's kreuz und quer durcheinander. Und dann muss man auch sagen, okay, hat wohl nicht bei HP ans Miet gelegen, hat bei HP anscheinend auch nicht an Tom Bayer gelegen, sondern die Politik war von ganz oben eingekippt, komplett unstringent.
Ja, und dann die Provisionen natürlich.
Ja. Die Provisionsmodelle.
Das ist ja jetzt angeglichen
worden, man verzichtet ja rechts und links nicht auf Geschäft. Und es war unstringent. Es hat auch interessanterweise, es wurde ja immer gesagt, es gibt Regeln fürs Direktgeschäft. Und jetzt, komischerweise, hat mir neulich jemand gesagt, jetzt gibt's das erste Mal wirklich Regeln fürs Direktgeschäft.
Ach.
Und es hat's vorher nicht gegeben. Und da muss man auch sagen, einer der Hintergründe, und wir überlegen uns kurz zurück, Anfang unserer Diskussion über Dell. Warum ist bei HP das Direktgeschäft überhaupt so stark betrieben worden? Weil es vor Jahren geheißen hat, schaut euch doch mal die Dell an. Die sind mit ihrem Direktgeschäft so total erfolgreich. So macht man es richtig. Liebe HP, das müsst ihr auch machen. HP an der Börse, jawohl, Direktgeschäft machen, alles klar. In der Zwischenzeit hat HP alles durcheinander gebracht mit dem nicht gelungenen Wechsel ins Direktgeschäft, was man jetzt wieder zurückgefahren hat. Und Dell ist inzwischen massiv indirekt gegangen, weil die Wachstum im Direktgeschäft begrenzt ist und wird jetzt von den Investoren dafür bestraft, dass man sich nicht aufgestellt hat wie Apple. Und in 5 Jahren, wenn es bei Apple nicht mehr so läuft, wäre man froh, wenn Dell damals die Enterprise-Strategie hätte verfolgen dürfen und müsste nicht wieder alles zurückdrehen.
Das Leben ist kein Ponyhof.
Die Branche ist kein Ponyhof. Nee, nicht wirklich. Muss man wirklich sagen. Ist das nicht wirklich absurd?
Ja. Allerdings.
Ist das nicht wirklich
absurd? Ich meine, auch die Sache mit der Provisionierung vom Direktvertrieb und das sind alles keine neuen Themen.
Nein.
Wir haben schon so oft gehört, jetzt ist völlig wurscht, unser Direktvertriebler, er kriegt immer das gleiche Geld, ob er das Geschäft direkt macht oder ob es Channel macht. Wir haben die Provisionen jetzt gelöst und offensichtlich ist es nicht gelöst.
Nein, und das ist ja immer das Ding. Was sie uns dann erzählen oder was sie den Partnern nach außen erzählen, genau. Und wie es innen drin zugeht,
ganz genau.
Stecken wir drin? Nein.
Ja.
Sehen wir es? Ja, manchmal sehen wir es schon. Wenn es dann zu Konflikten geht, wenn es gar nicht mehr geht, dann kriegen wir es natürlich mit. Aber ansonsten, meine Fresse. Nicht lustig.
Naja, jetzt wird alles gut.
Aber kurzes Zusammenfassung, Fazit, die Weichen sind richtig gestellt, wir sind gespannt auf die Umsetzung.
Genau.
Ja. Wir sind gespannt auf die Umsetzung.
Mhm.
Und meines Erachtens ist die Personalie Köck und die Personalie Obermeier und Erik Kador sind meines Erachtens auch vor diesem Hintergrund zu sehen, dass man wirklich ernst macht mit der Channel-Ausrichtung.
Mhm.
So.
So.
Jetzt haben wir das auch. Haben wir es auch bequatscht.
Ich würde ganz gerne mal noch ein Unternehmen kurz hier einstreuen, über das wir ganz selten sprechen. Da fand ich es aber auch mal ganz interessant, weil ich die Geschäftszahlen jetzt mal gesehen habe. Und zwar ist das Unternehmen Salesforce. Salesforce ist ein interessantes Unternehmen, über das ja schon relativ viel zu lesen ist. Gilt ja als eines der Vorzeigeunternehmen im Bereich alles, was mit dem Thema Cloud zu tun hat. Macht ja auch nichts anderes, bieten CRM-Lösungen an, direkt aus der Cloud heraus. Kann man sich ganz einfach bei denen klicken, in allen Größen, haben auch sehr große Kunden wie Ford beispielsweise oder Coca-Cola, machen alle mit Salesforce. Reine Direktvertriebe im Prinzip, keine Partner dazwischen und nichts. Und die haben jetzt mal, was heißt mal, ich habe jetzt hier gelesen, ihre Quartalszahlen vom letzten Quartal, da haben sie gemacht 835 Millionen, sind also ziemlich abgegangen, weitaus mehr als die Analysten und sonstige erwartet haben. Und dann habe ich mal ein bisschen weitergelesen, so, ja, wie schaut es denn eigentlich so mit dem Gewinn aus?
Ja.
Und da denkt man jetzt, ja, jetzt so eine typische Cloud-Company, die müssen ja dann eine Marge fahren hier,
10%.
Traumhaft, wie sie immer erzählt
wird. Muss ja nichts produzieren.
Rennen ja alle rum und sagen, kannst du so viel Geld verdienen mit diesem Cloud? Ja, was haben sie ausgewiesen? 21 Millionen Miese.
Was?
21 Millionen Miese.
Ach, komm her.
The company reported a net loss in the fourth quarter of 20,8 million
Dollars. Interessant, oder?
Ja. Da müsste man natürlich jetzt ein bisschen.
Ist nicht mal profitabel, die Firma.
Das ist aber jetzt Net Loss, ne? Also Net Loss, und ja. Aus dem operativen Geschäft kannst du das da
aussehen? Nee,
das
steht vielleicht
hier. Vielleicht waren da irgendwie Sondereinflüsse.
Steht jetzt hier also, nicht drin.
Ich schau gerade nach.
Das ist in der Tat.
10K, der Jahresbericht. Schauen wir doch mal.
Ja. Also müssen wir mal ab und zu, was ich damit sagen wollte, ab und zu müssen wir Say Companies auch mal unter die Lupe nehmen. Die
Kirche im Dorf lassen.
Gut, wir als Channel-Cast und Channel-Sendung
müssen dringend mal über die Feinde des Channels lästern.
Richtig.
Okay, so kann das aussehen. Ja, genau. Ja. Man muss den Feind kennen, ne?
Genau.
Also.
Da gibt's ja eben noch passend dazu eine Meldung, weil du gerade sagst hier, die Feinde des Channels, die VMware Manager, die haben ja auf einer Veranstaltung ihrer großen Partnerkonferenz drüben, sind da die Manager hochgegangen und haben ja brutal abgelästert gegen Amazon.
Echt?
Aber so richtig vom Leder gezogen, richtig, richtig heftig.
Ach, komm
richtig,
her.
Richtig gute Zitate mit dabei.
Ah ja.
Weil die halt sagen, Händler, wenn du irgendwie auf diese Amazon Web Services zugreifst und dort dein Zeug in die Cloud lagerst, ja, dann verkaufst du deine Seele.
Echt? Sehr gut.
Echt? Die haben da richtig, weil gesagt, baut euch das Zeug selber auf oder geht dorthin, wo ihr wisst, dass das vernünftig gemacht wird, aber geht bloß nicht zu Amazon. Also,
das fand ich mal ganz interessant. Das ist ja echt interessant.
Dass sie da richtig Stimmung dagegen gemacht haben. Ja.
So, jetzt lasst mich kurz einwerfen.
Ja, wirf mal.
Wirf mal. Salesforce-Umsatz. Salesforce-Umsatz, Geschäftsjahr 2009, ungefähr eine Milliarde.
Ah, 2009.
Bei 43 Millionen Gewinn.
Das ist schon ewig zurück. 2012.
2012, 2,26
Milliarden Dollar
Umsatz und 11 Millionen Verlust.
Aha, fürs ganze Jahr.
2013 3 Milliarden zu 270 Millionen Verlust.
Hui, uiuiui.
Ja, mal interessant, ne?
Ist mal interessant. Sie waren 2011 allerdings profitabel, 1,6 Milliarden zu 64 Millionen Gewinn. Im 2010 hat sie 80 Millionen gewinnt. Ja, trotzdem,
ja.
Man muss ja irgendwie anfangen. Und jetzt ist ganz.
Die sind schon ein bisschen länger am
Markt. Und jetzt ist
ja. Ja, ich meine, wenn du dir das mal überlegst, ist ja im Prinzip eine Softwarebude.
Ja.
Also jetzt, so, und wenn du dir jetzt mal eine Softwarebude anschaust, wie Microsoft oder ähnlich oder Adobe, was die Margen haben nach wie vor, dann musst du sagen, also toll ist das auch nicht.
Nee. Im Gegenteil.
Sie haben allerdings die Ausgaben für Sales und Marketing erheblich hochgefahren. Die Research and Development ebenfalls. Also die Kosten sind extrem nach oben gegangen.
Mhm. Und super interessant, der Hinweis, Christian. Super auf Salesforce, da muss ich mich echt nochmal.
Da kommst du mal,
also dem kannst du mal was genauer unter die Lupe nehmen. Das ist wirklich
da kannst spannend. Du mal was draus machen.
Ja, das mache ich auch.
Also immer so rumgereicht, ne? So, das ist
Salesforce ist wirklich spannend.
Ja.
Ist wirklich spannend.
Also, vor allen Dingen in ihrer Rolle ist,
genau.
Als Aushängeschild der
Cloud-Industrie
sozusagen.
Richtig, da werden doch die immer genannt. Salesforce, ne? Die machen alles richtig und.
Weil die Kosten des Umsatzes, pass auf. Die haben gemacht. 3 Milliarden Umsatz in 2013. Cost of Revenue 680 Millionen. Da müsste man, ich bin so schlecht im Kopf rechnen, muss das mal in Ruhe ausrechnen und das sollten wir uns nächste Runde mal genauer anschauen. Cost of Revenue 680 Millionen und das heißt Gross Profit von 2,36 Milliarden. Das ist schon ordentlich. Und dann gehen aber 7 Milliarden weg an Kosten. Research and Development 429, Marketing und Sales 1,6, General und Administration 433. Dann bleibt schon gar nicht mehr so viel übrig. Mhm. Und den Rest fressen Steuern und Zinsen.
Ja, hat ja jeder.
Hat jeder. Und dann bleibt halt übrig ein Verlust von 270. Und da würde mich doch mal interessieren, was Sie dazu sagen.
Also die,
dazu ist der Geschäftsbericht zu lang, das sollten wir fürs nächste Mal mal anschauen. Mal
ein bisschen vorknöpfen, ja. Das ist schon mal ganz interessant, denke ich auch. So, Jetzt gehen wir langsam dem Ende zu, würde ich sagen, oder?
Ja, komm mal. Ja, mein Parkticket läuft auch bald ab.
Siehst du? Hätte ja noch mal ein paar das schöne Themen, über die wir dringend mal sprechen sollten.
Nämlich?
Eins fand ich ganz mal interessant. Nespresso, hat jemand so eine Maschine von euch? Oder seid ihr noch Kaffeemaschinen aufbrühe oder Handbrühe?
Handfilter. Im Büro gab es immer so eine.
Handfilter.
Also diese Nespresso, das ist ja auch so eine Erfolgsgeschichte für sich, ne?
Ja.
Dieses Ökosystem, Wahnsinn, was die da geschaffen Absolut. Haben und den Hype drumherum, sodass du dafür seine Kapsel 37 oder 39 Cent bezahlst. Ja. Und ich glaube, das 8- oder 10-fache dessen für Kaffee ausgibst, wenn du das auf dem klassischen Weg machen ja. würdest. Und interessant finde ich, dasselbe wollen die jetzt mit Tee machen.
Ja, habe ich gehört.
habe ich neulich gehört, ja. Habe ich auch gedacht, wie Tee. Ja, die machen jetzt das Ganze, machen jetzt eine extra spezielle Maschine für die Teezubereitung und dann auch dieses ganze Kapselgedöns da wieder, ne? Ja.
Hab mir aber sagen lassen, dass die Teemaschinen, die am Markt verfügbar sind, bis jetzt absolut ungeeignet sind, um irgendwas Trinkbares
ja.
zu produzieren.
Keine Ahnung.
Ich weiß.
Wobei der Kaffee ist schon mitunter sehr lecker, der da rauskommt.
Ja.
Der ist sehr gut, ja.
Muss man wirklich sagen.
Ja.
Obwohl das ein Umweltdesaster erster Güte ist und.
Ja. Das ist richtig. Und über was ich mit euch, aber das können wir irgendwann anders mal machen, mal sprechen wollte, ist das Thema Google Glass.
Die Brille.
Google Glass ist die Brille.
Ich glaube, da gibt es schon ein paar ganz interessante, Gesichtspunkte dabei, um da mal ein bisschen drüber zu sprechen. So, ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir zu den Picks über. Damian.
Ich würde ganz gerne eine Homepage vorstellen mit dem entsprechenden Dienst dahinter von einem Unternehmen aus meiner alten Heimat, aus dem westlichen Münsterland. Das handelt sich um die Firma Develop. Aus Gescher ist eigentlich eine Firma, die machen, was machen die, CRM oder ECM für...
Develop, kenne ich.
Develop, für Firmen, stinklangweilige Produkte im Prinzip. Und die haben jetzt aber auf der CeBIT ein neues Produkt vorgestellt, das hat mich schlichterdings mehr oder weniger doch fasziniert. Und das heißt FoxDocs. Mhm. Unter foxdocs.de dann auch zu besuchen. Das ist sozusagen die deutsche Dropbox-Alternative. Dropbox kennt ihr ja alle, sozusagen ein Online-Speicher-Service. Das kannst du bei FoxDocs auch machen, aber der Witz bei FoxDocs ist eigentlich dieser Teile-Gedanken. Da wären wir bei der Share Economy, dass du halt die Produkte, du kannst halt eben Menschen zulassen, mit denen du das teilst. Das kann im privaten Bereich sein. Für Develop die interessante Geschichte ist es aber im Bereich B2C. Das heißt, wir haben meinetwegen einen Steuerberater, der mit seinen Klienten seine Dokumente nur noch über FoxDocs austauscht. Ja? Oder ein, was haben Sie
aber mir? Das kannst du doch mit der Dropbox auch machen.
Kannst du
erteilen.
Kannst du wahrscheinlich, ich fand das jetzt aber FoxDocs so einfach.
Ach so.
Und so
bei der Dropbox auch ganz einfach.
Ist das sicher?
Ja, es ist eine,
Dropbox hat doch immer diese Sicherheitsbedenken.
Nein, ist überhaupt kein Problem. Du gehst in die Dropbox, klickst rechte Maustaste, sagst freigeben und dann gibst du die E-Mail-Adresse.
Nee, ich weiß, dass es einfach ist.
Das ist ganz, ganz simpel.
Ich benutze mal WeTransfer. Das finde ich.
WeTransfer kannst du nutzen, wenn du große Dateien
total super
verschicken willst.
Also das finde ich sehr, sehr
was einfach. Mir halt bei FoxDocs sehr gut gefallen hat, im Gegensatz zu Dropbox, ich fand sozusagen das Look and Feel total angenehm und sympathisch. Ich hatte vorher Dropbox im Einsatz, ich mache jetzt alles nur noch mit FoxDocs.
Sind die auch kostenlos oder?
Ja. Also für uns jedenfalls, für uns Privatbenutzer.
Wie viel Gigabyte kriegt man da bei denen, weißt du das?
Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber das übersteigt auf jeden Fall bei Weitem meinen Bedarf.
Ja, du kennst meinen nicht, mach mal reinschauen.
Ja, das mag sein.
Nutze es.
Ich glaube, ich picke heute eine große externe Festplatte.
Free. Oh, 1 Gigabyte nur? So wenig.
Zu wenig.
Vielleicht ist das ein Tippfehler und Sie meinen 1 Terabyte.
Ja, hoffe ich doch. 1 Gigabyte ist sehr wenig. Also Dropbox findest du, glaube ich, mit 5 an. Kannst du dann, wenn du ein paar Freunde einlädst, bist du da gleich auf 10 oder sowas.
Naja.
Das würde da schon würde da schon 4,95 beziehungsweise 9,95 kaufen. Ich glaube, interessant an, ich habe mir das mit denen kurz angeschaut, ist ja auch, dass Daten in Deutschland liegen.
Ja, richtig.
Ist ja auch so ein ganz typisches Merkmal. Ja. Mhm. In dem Zusammenhang darf ich noch einen Mitbewerber nennen.
Ja, sicher.
Ein Unternehmen, das ich kennengelernt habe, heißt Center Device.
Mhm.
Schreibt sich wie Center Device. Auch ein deutsches Unternehmen aus Bonn.
Mhm.
Die haben auch eine Dropbox-Alternative geschaffen. Und da ist die Besonderheit, dass du die Texte oder Dokumente, Bilder, was auch immer du hast, nicht strukturiert ablegst. Also du machst keine Ordner da drin,
ja,
sondern schmeißt alles rein. Und dieses System indexiert im Hintergrund. Und du findest deine Dokumente, PDFs oder ähnliches, einfach indem du irgendetwas eingibst und dann zeigt er dir, in welchen PDFs,
Word-Dokumenten,
was weiß ich, diese Inhalte drin sind, zeigt sie dir an und dann klickst du drauf und hast es dann sofort.
Mhm.
Du musst also nicht mehr die Arbeit machen, Dateien strukturiert abzulegen und dann zu überlegen, in welchen Ordnern habe ich das jetzt eigentlich drin. Und du findest ja auf der Dropbox, also du weißt, wie die Datei heißt, findest du sie ansonsten nicht mehr. Der indexiert selber.
Ah, ja.
Das finde ich auch eine ganz clevere Idee, dass du einfach das Zeug reinschmeißt und dann die anschließend raussuchen kannst.
Gut.
Andreas, hast du auch einen Pick heute?
Also ich habe eine Website, die ich empfehlen kann.
WeTransfer.
Nein, tatsächlich nicht was ganz anderes. Ich gucke ja in den USA immer nach interessanten Publishing-Konzepten und nach gutem Journalismus.
Mhm.
Bin fündig geworden, das heißt Quartz. Also so wie der Quartz.
Wie Quartz, ja.
Abgekürzt QZ, QZ.com. Ist eine Seite, die, glaube ich, zur Atlantik-Gruppe gehört. Hat ein sehr modernes Design, sehr modernes Look and Feel. Sehr gute Artikel, die in die Tiefe recherchieren. Und ganz interessante Werbeformen. Das ist eine Website, die nicht komplett mit Bannern zugepflastert ist. Hat sehr viel gesponserten Content, der auch recht gut aufbereitet ist und nicht und jetzt nicht den Lesefluss wild stört. Kann ich nur empfehlen, schaut euch das mal an. QZ.com.
Vor allen Dingen, die haben eine Masse an Content, der da aufläuft. Das ist
also die haben unglaublich viel und in verschiedenste Themen und in verschiedensten Themen in die Tiefe. Was ich bei denen recht interessant finde, ist zum Beispiel die China-Berichterstattung.
Die haben sehr viele Themen, die du nicht überall verfügbar hast, sondern das tragen die da zusammen. Was auch ganz gut ist, ist, ein Großteil der Artikel ist auch schon bewertet.
Ja.
Also da kannst du dich dann ganz gut auch durchhangeln. Was lesen andere? Wie oft ist das schon gut ausgezeichnet worden? Und das hilft einem ja auch immer ein Stück weit.
Also das ist schon für mich eine Richtung, in die Publishing in Zukunft gehen wird. Ja.
Ich habe einen RSS-Feed von denen abonniert und bin jeden Tag erstaunt, wie viele Artikel da erscheinen.
Also das ist unglaublich.
Das ist echt irre. Aber da wird man schon gut fündig, das stimmt. Mhm. So.
Und du?
Und ich. Ach ja, wo du mich gerade fragst, Damian. Ja.
Hat man doch so abgesprochen.
Ja. Hey. Genau. Ich habe zwei Tipps mitgebracht heute. Ich fange mal noch mal mit dem Punkt Software an. Es gibt ein schönes Produkt, das ebenfalls aus Deutschland stammt, von einem deutschen Unternehmen entwickelt wurde. Und zwar ermöglicht das einen Videochat im Browser ohne ein Plugin. Das heißt, man geht wirklich nur auf diese Webseite drauf, muss nichts mehr zusätzlich installieren oder Java oder sonstiges Zeug aufmachen, sondern kann direkt eine E-Mail verschicken an den Partner und sagen, so, ich bin jetzt hier, wir können loslegen.
Mhm.
Funktioniert allerdings nicht mit jedem Browser, funktionieren tut es aber auf alle Fälle mit dem Google-Browser. Ich habe es mal ausprobiert, Bildqualität ist ganz toll, ganz hervorragend und ist ganz, ganz einfach zu bedienen. Also da kann man wirklich mal, auch wenn man unbedarft ist, jemanden die Adresse nennen und darauf einladen und sofort das Chatten los werden und hat nicht diesen ganzen Hassel mit Plugin installieren und Freigaben und weiß der Teufel noch. So, das Unternehmen heißt, das habe ich jetzt gerade verschwiegen, das sollte man natürlich schon nennen. Ich habe den Namen selber gerade vergessen. Das Unternehmen heißt Estos und man kann das also mit Firefox und mit Chrome jederzeit machen.
Ah ja.
Link folgt dann.
Das ist gut.
Und den zweiten Tipp, den ich habe, ist ein Filmtipp, allerdings kein aktueller Kinofilm, sondern etwas, was ich mir auf, glaube ich, DVD angeschaut habe. Der Film heißt Moon. Kennt den jemand zufällig?
Nicht wirklich.
Ist ein englischer Film und wie der Name unschwer erkennen lässt, handelt die Geschichte auf dem Mond. Der Film selbst ist von 2009 und Regie geführt hat der Duncan Jones. Weiß nicht, ob das jemand was sagt. Jedenfalls, kurzum, das ist ein Film, der geht ein bisschen in die Richtung 2001, Odyssee im Weltraum, der legendäre Film von Stanley Kubrick. Mhm. Aber nur insofern, als er so einen Touch an Melancholie hat. Worum geht's? Es gibt ein großes Unternehmen, das das Gestein auf dem Mond abbaut. Es geht alles vollautomatisch, aber einer ist dort oben und wacht über diese ganzen Maschinen. Und wenn was kaputt ist, muss es halt reparieren und pipapo. So. Der hockt 3 Jahre dort oben und dann nach 3 Jahren wird er wieder abgelöst. Und der ist also auf der Rückseite des Mondes und hat also quasi auch keine Kommunikation zur Erde, ist alles nicht möglich. Da hockt er also 3 Jahre rum. So, und wie es der Teufel will, ist natürlich eine der Maschinen kaputt. Er muss rausfahren und zu schauen. Dabei verunfallt er, wie man so schön sagt, ja. Und hockt jetzt da draußen und kommt quasi nicht mehr zurück. Scheinbar. Dann kommt ein Filmschnitt und man sieht ihn da liegen und wie er so langsam die Augen öffnet. Und dann schaut er hoch und sieht sich selber. So. Und da denkt man, hä, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ja, jetzt haben sie den, da ist noch so ein Roboter dabei, der erklärt ihm, ja, sie sind jetzt hier auf der Krankenstation, sie waren sehr lange bewusstlos, schön, dass es ihm wieder gut geht, ne? Und er schaut so und sieht jemand und das ist er selber. So, und dann nimmt die Geschichte seinen Lauf und die hat, ist ganz interessant, was dann passiert, also ohne jetzt allzu viel zu spoilern, es ist ein Klon von ihm, mit dem er dann das erste Mal in Berührung kommt. Und da passieren natürlich viele zwischenmenschliche Dinge, wie man sich jetzt vorstellen kann. Wenn man einem Doppelgänger von sich begegnet, den man noch nicht kannte, und das spinnt sich dann weiter und hat auch eine ganz interessante und durchaus philosophische Auflösung. Mhm. Also kann man empfehlen für Leute, die ein bisschen Science Fiction mögen, aber mit Anspruch.
Das ist ja ganz wichtig.
Das ist natürlich ganz wichtig. Kann ja nicht sein, dass man nur unterhalten wird.
Nee.
Jetzt haben wir gerade, ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen von jemand, der auch beim Channelcast-Hörertreffen dabei war und immer ein guter Informant ist, der hat gesagt, mach doch bitte mal Folgendes, ruft doch bitte mal den T-Online-Shop auf. Das habe ich gerade getan und ihr solltet es auch mal tun. Aha. www.t-online-shop.de.
Ja, kenne ich.
Kennst du?
004.
Ja, 004, ja, klar. Wie heißt er denn, das ist der Gerke?
Herr Gerke.
Heißt der Gerke?
Michael Gerke.
Ja.
Er wird seit dem 01.01.2013, ja, die haben den doch schon immer betrieben. Aber jetzt haben sie ihn unter,
ja, sie 004. Haben ihn.
Die haben das schon immer gemacht.
Sie haben ihn. Die Telekom macht ihn nicht mehr, oder was?
Ja, jetzt ist es ihre. Ach, das ist ja interessant.
Ja.
Das ist ja interessant. Jetzt seit dem 01.01.2013, das ist ja schon. Aha.
Wusste ich auch noch nicht.
004, ja, die machen, die haben nicht nur für Telekom, sondern auch für andere.
Ja, die betreiben etliche,
ja, die betreiben etliche Shops. Genau.
Ja. Ja, haben wir jedenfalls gerade noch gesteckt bekommen und ich wusste auch in der, ja, Tat noch
interessanter
nicht.
Interessanter Hinweis.
Ja.
Ich bin jetzt schon hier schwer am Surfen. Ja.
Warum?
Ja, mal gucken, was sie da alles haben.
Ach so.
Running.
Running.
Ja, das prima. Das ist ja echt interessant. Hm. Wir sollten mal so ein E-Commerce-Special machen.
Ja, ich würde ja gerne mal wirklich den Jochen Krisch mal einladen.
Den sollten wir einladen. Ist mir nämlich vorhin auch durch den Kopf gegangen.
Extrem gut aus. Oder den Marcel Weiß. Oder so den Matthias Hell. Der kennt sich ja da auch gut aus, der arbeitet ja auch für das Blog. Ja.
Nein, sollten wir tun. Mhm. Sollten wir tun.
War überhaupt schön, immer wieder mal Gäste da zu haben. Ich muss auch sagen, so im Nachgang da bei CANCOM mit dem Klaus Weinmann, das war echt
toll. War sehr interessant, ja, fand ich auch.
Also da wirklich nochmal ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, hat uns wirklich gut gefallen bei euch und wir würden gerne mal wiederkommen. Vor allen Dingen, weil Klaus Weinmann finde ich auch ein echt echt toller Gesprächspartner auch ist. Der dort viel Interessantes auch zu erzählen wusste. So, ja, dann beenden wir die Folge 24 von Channelcast. Bedanken uns ganz artig fürs Zuhören. Die Wunschliste ist immer noch gefüllt bei Amazon. Ich habe den bösen Namen jetzt gesagt, aber den gibt es immer noch jede Menge Produkte drauf, die wir uns wünschen. Herzlichen Dank für die ganzen Zusendungen, für die heutige Sendung. Wir haben das Kontingent an Fritz-Cola fast geschafft, würde ich sagen. Es sind noch exakt 3 Flaschen übrig.
2 braune und 1 gelbe.
Und den Rest haben wir alles tatsächlich hier weggetrunken. Schon erstaunlich.
Alles alkoholfrei.
Alles alkoholfrei, genau. Und Süßigkeiten können wir immer brauchen und ähnliches. Ja.
Und wenn wir durch sind, spendiere ich euch gleich noch einen Schnaps.
Sehr gut, wunderbar. Ja, dann alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Termin fürs nächste Mal wissen wir noch nicht.
An Leute draußen an den Hörgeräten.
Genau. Macht es gut.
Jo.
Servus.
Bis dahin. Servus. Frohe Ostern.
Bis bald. Frohe Ostern.
Ja.
Tschüss. Ostern steht vor der Tür.